Herzlich willkommen bei der neuen Podcast-Ausgabe von Hast du schon gesehen? Der René lacht, weil wir uns gerade nicht einig wurden, wer hier die Begrüßung macht. Aber ich mache jetzt die Begrüßung, denn neues Jahr, neuer Monat, neuer Podcast. Ich versuche hier gerade das echt gut zu überbrücken. Und was eignet sich nicht besser als ein Jahresrückblick, also ein Podcast über den Jahresrückblick. Ja. Aber bevor wir da anfangen, René, ganz kurz erstmal frohes Neues.
Ja, frohes Neues auf der Hörerschaft da draußen. Genau. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Weihnachten. Wir haben uns ja vor Weihnachten erst noch gehört.
Ja.
Und dazwischen...
Quer durch queer. Großartige Folge.
Ich kann es immer noch wieder mal betonen, ich stehe auf Stangen. Ich habe mir auch... zwischen Weihnachten Zuckerstangen besorgt.
Mir hat man Zuckerstangen geschenkt.
Diese Standarddinger, dieses Rot-Weiß-Dinger.
Ich habe die auch geschenkt. Oh, ich finde die so Hammer.
Ja.
Man kann die eigentlich nicht essen, aber ich finde die trotzdem Hammer. Aber wir hatten ja auch welche gegessen zum Podcast.
Ja, davon war mir dann später ein bisschen flau im Magen.
Ja.
Es kann vielleicht auch daran liegen, Sekt und dieses komische Kirschbier.
Nee, wir ziehen uns hier ganz schön immer Scheiße rein, muss ich sagen, wenn wir hier einen Podcast machen.
Ja! Naja, auf jeden Fall hoffe ich auch, dass die Hörerschaft einen guten Jahreswechsel hatte. Es war ja dieses Jahr, fand ich, nicht so kalt. Also ich war ja in Dresden, da war es, ja, Dresden halt.
Dabei ist Dresden die soziale Kälte.
Richtig.
In Sachsen.
Dabei muss ich aber auch sagen, die Zugfahrt in Dresden war wirklich, nach Dresden war wirklich sehr, sehr, sehr toll.
Wir wollten nicht mit Anekdoten anfangen.
Neues Jahr, hatten wir jetzt überlegt, nicht Anekdoten, und erzählen wir immer irgendwas, was zwischen einer Folge und einer anderen Folge passiert ist, beziehungsweise uns passiert ist.
Zwischen den Folgen.
Ich könnte auch erzählen, dass ich zwischen dem Jahr auf dem 35 C3 in Leipzig war. Für die, die es nicht kennen, das ist der 35. Chaos Communication Congress des CCC, des Chaos Communication Club.
Es gibt aber auch unter dem Namen CCC das Competence Call Center.
Ja, und Schuhverkauf.
Stimmt, da gibt es auch noch einen
Schuhverkauf. Aber die sind pleite und gibt es nicht mehr.
Das muss doch irgendeiner von diesen drei Hanseln mal patentiert haben. Das ist ja unfassbar.
Ich glaube, der CCC, weil den gibt es schon seit 1984.
Ja, ich weiß nicht, das Callcenter, das ist ja in Österreich entstanden, was ich meine. Ja,
aber meinst du, in Anfang der 80er hatten die noch so die Idee vom Callcenter?
Ja.
Genau, und eigentlich wollten wir ja kein Jahr, also ein, und zwar Anekdoten, was uns 2018 bewegt, beziehungsweise, ja, bewegt hat.
Ja.
Ja.
Und da würde ich, erstmal ganz kurz, ich war ja zu Silvester in Donaueschingen und ich kann nicht sagen, dass es da nicht kälter war. In Donaueschingen ist es nämlich eisekalt. Es ist Frost.
Googelt das. Ist das nicht das Ding?
Das ist im Schwarzwald. Das ist kurz vor der Schweizer Grenze.
Da kommt die Donau her, ne?
Genau, das ist die Donauquelle. Mhm. Und da ist dann in der Nähe ist Willingen-Schwenningen. Das ist auch ganz bekannt. Und übrigens...
Ist das Wetzingen oder Schwexingen?
Nee. Also, weißt du, was richtig geil ist?
Ja.
Mein Platz 10
ja.
spielt dort. In der Ecke. Das kann ich schon mal spoilern,
ja.
Foreshadowing, aber auf jeden Fall, genau, und da war ich, und da ist ja, es ist halt im tiefsten Schwarzwald, ganz cool dort, ist wirklich die schönste Kleinstadt, die ich kenne.
Die schönste Kleinstadt, die ich kenne, es gibt dieses Kloster in Frankreich, auf dieser Insel,
ja.
Mont Saint-Michel, also, ne?
Ja.
Wunderschöne, also wirklich... Fahrt dahin, guckt euch das an. Mitten im Meer liegend, Riesenkloster und boah.
Auf jeden Fall 2018.
Vorgelagert ist ein kleines Dörfchen und das ist auch wunderschön.
Auf jeden Fall 2018 war für mich ein sehr gutes Jahr, muss ich sagen. Weil 2017 hatte ich ein sehr, sehr schweres Jahr. Hatte eine Art Beinverletzung, also da hatte ich so eine Art Abszess. Also das war ein bisschen, konnte ich nicht laufen und so weiter. Und war allgemein sehr oft krank, hatte einen scheiß Job. Und das hat sich 2018 alles ergeben, im Januar auch. Und habe viele neue, sympathische Menschen kennengelernt. Und ich habe mir einen kleinen Traum erfüllt, nämlich den Podcast mit dir. Weil ich nehme mir seit Jahren vor, diesen Podcast aufzunehmen.
Kann ich stolz drauf sein.
Ich bin mega... Dann habe ich gedacht, ey, der René, das ist... Also dich kenne ich ja schon länger
als
mit dem könnte ich mir einen Podcast vorstellen. Und dann hattest du die Idee, dass wir das im Büro aufnehmen.
Ja, heute meine ich.
Heute nicht, heute sind wir in Renis Wohnung, das ist ein Schalter hier so. Er ist nämlich der Zwangsvollstrecker.
Was?
Der Zwangsvollstrecker.
Ich habe hier die übelste 100 Quadratmeter Wohnzimmer.
Ja, wir können jetzt, durch den Podcast hast du ja ein neues Apartment.
Genau. Ich muss jetzt auch mit einem Tretroller von der einen Ecke vom Wohnzimmer
zur anderen. Ja, ich bin ja mit Porsche lang gefahren, um ins Bad zu kommen. Richtig. Genau, und auf jeden Fall. Und was auch noch ein ganz besonderer Moment war, das ist mir gestern Abend gefallen, dass ich das unbedingt erwähnen muss, weil das für mich ganz, ganz wichtig war und sehr prägend und ich das nie vergessen werde. Und das war in Chemnitz das Wir sind mehr Konzert, wo du und ich dabei waren.
Ja.
Und man sich mal nicht allein gelassen fühlte in Sachsen. Und ja, das war großartig. Und die Rückfahrt war vor allem großartig. Im vollgepackten Zug, wo Leute auf dem Gepäckträger saßen.
Ja,
und
In den Gängen.
In den Gangs, habe ich da wieder den nächsten Film-Spoiler gehört? Hat der Dirk vielleicht einen Titel, der so ähnlich heißt in seiner Top-Liste?
Gibt es einen Film, der heißt In den Zuggängen?
Nein, aber In den Gang. Aber René, sag mal, wie war denn dein Jahr? Aber bevor, ganz kurz, was trinken wir hier gerade?
Das ist Berliner Pilsner.
Ich habe nämlich Berliner Biersorten mitgebracht heute.
Und ich.
Du kommst ja aus Berlin.
Richtig. Was mir gerade einfällt, dass das jetzt wirklich in Berlin gebraut wird.
Ja, aber weißt du, was jetzt richtig geil ist? Guck mal.
Wo denn da? In Tiber Gandhi-Straße. Ich weiß sogar, wo die Straße ist.
Ja, und guck mal, wo das hier gebraut ist.
Das ist Rotkirchen. Rotkirchen in Ach, in derselben, Leute, passt schon.
Oh, jetzt guck mal, wo das hier gebraut wird.
In Tiber Gandhi-Straße?
In Tiber Gandhi-Straße. Ja, alles eine Biermarke eigentlich.
Wahrscheinlich stehen da so drei Brauereien
nebeneinander. Nee, das ist eine große. Weil meine Tante hat ja Biersorten aus Berlin mitgebracht. Ja. Und da sind noch viel mehr. Ich habe, glaube ich, 6-7 Stück. Mhm. Die sind alle aus derselben Straße.
Ja, Indira Gandhi. Hat sie so nicht verdient, aber okay.
Aber das Berliner Pilsner mag ich übrigens.
Ja, aber
gibt's hier in Leipzig kaum.
Hätte man die Straße nicht anders nennen können, dafür weiß ich nicht. Jetzt könnte man sie ja theoretisch Berliner Pilsener Straße nennen, das reicht ja. Ja, ich meine, ich finde es nicht gerecht. Indira Gandhi gut, war dann zu ihrer letzten Schaffenszeit ein
bisschen. In Leipzig gibt es ja die Braustraßen.
Ja, das ist auch eine tolle Straße.
Ja.
Was wolltest du mich eigentlich fragen?
Wie war dein Jahr? 2018.
Ich muss ja sagen, für mich hat es ja wirklich schon Stichtag Januar, es war ja dann 2017, waren ja, wir wissen es ja alle, Bundestagswahlen, ist ja nicht so gut ausgegangen. Ja, da sitzen ja jetzt ein paar faschistoide, rechtsnationale Nazis drin, die denken, sie sind keine Nazis.
Ja, ich finde es auch nicht gut, dass die CSU jetzt reingekommen ist.
Nee. Ich saß ja auch schon vorher drin. Aber lieber AfD, also ihr müsst euch echt mal eingestehen, ihr seid einfach Nazis. Also ihr seid die Nachfolgepartei der NSDAP.
Und der NPD.
Und der NPD, wenn. Ja.
Die fast weg ist.
Wahrscheinlich kommen irgendwelche Hasskommentare oben noch an, weil welche Briefe.
Der Podcast mit dem richtigen Namen hat eine neue Folge rausgebracht, gerade live in unserer Sendung.
Ja, danke Etienne, Georg und Jochen für eine neue Ausgabe. Ich mache ja keine Fremdwerbung. Genau, im Januar war es schon so, fand ich ja lustig, dass im Januar eigentlich die Republik für Wochen eigentlich so im Stillstand war. Also alle haben irgendwie gesagt, oh Gott, die Gespräche sind gescheitert. Wir haben keine Regierung. Und ich mir eigentlich dachte, aber warum denn? Das ist doch Demokratie. Es gab ja in dieser Zeit theoretisch keine Regierungskoalition.
Man hätte eine Minderheitsregierung machen
sollen.
Aber jetzt wird es politisch. Aber das Ding ist, ich finde
das lustig.
Die SPD ist halt schon. Man braucht in Deutschland keine Satire-Sendung. Das macht die SPD von allein.
Man muss nur ab und zu mal Tagesschau anmachen, gucken, dass die
vor
die Kamera tritt.
Wir werden keine große Koalition zustimmen. Riesenapplaus. Ja. Martin Schulz mega gefeiert. Ein paar Wochen später. Ja, wir sollten unsere. Aber gut.
Das Rentchen-Chaos. Dann ein zweites Ding, das kann man fast wie. Also wirklich, die erste Jahreshälfte, das war ja Schlag auf Schlag. Ich dachte mir, meine Güte.
Wie soll ich das ja überleben?
Dass Heimathorst, unser Heimatminister, es geschafft hat, auch die Republik auch eigentlich wochenlang in kollektive Geiselhaft zu nehmen. Also ständig zu sagen, also wenn das jetzt hier nicht so klappt, wie ich das will, dann trete ich zurück. Wo ich mir gedacht habe, ja, mach's doch.
Was soll denn passieren?
Was hätte denn passieren können?
Was er jetzt versprochen hat? Zu diesem Datenskandal, es ist ja gerade hier 2019 geht ja wieder gut los. Ja. 2019 geht ja mit einem Datenskandal
los. Ja.
Und der gute Horst, der hat
versprochen,
volle Transparenz.
Volle Transparenz.
Wenn das so wird wie beim NSA-Skandal, da bin ich aber
gespannt. Ja, bei Heimathaus hat auch zu dem Bundestags-Leak-Hack letztes Jahr gesagt, also das war technisch sehr anspruchsvoll. Warum denn nicht?
Ich bin froh, dass, ja. dass manche davon überhaupt ein Smartphone bedienen können.
Ja, ja,
das war so meine Erkenntnis, die, okay, scheinbar
ja, haben manche ja, dort ein Smartphone. Ja, anscheinend müssen es ja mal nehmen, weil irgendwo musst du ja das Krux durchziehen. Ja, also.
Wir wollen ja niemandem was unterstellen.
Ja, nee, du bist es.
Was sagst du? Ich war auch schon mal beim Landtag.
Auf dem Bundestag. Und dann interessanterweise ging es dann wirklich nach Schlag, dann kam halt Chemnitz, wo ich dann auch erst gedacht habe, was ist in diesem Land eigentlich?
Ich meine, was ist los in diesem
Land? Eigentlich hätten wir uns ja sowas wirklich denken können, weil wir hatten ja Freital vorher, wir hatten diese Busszene vorher.
Ja, in Klausnitz.
In Klausnitz, wir hatten eigentlich auch hier in Sachsen. Ist das Problem nicht erst seit 2015, sondern in Sachsen ist Arno dazu mal eigentlich auch schon in DDR-Zeiten, nur in DDR-Zeiten wurde es halt runtergeschrieben, weil in DDR gab es keine Nazis, ein permanentes Problem. Und liebe Hörer, wenn ihr uns jetzt nicht aus Sachsen kommt, ihr könnt das echt nicht verstehen. Also wir in Leipzig
Es klingt arrogant, was wir jetzt sagen, aber es ist wirklich so. Und das haben wir, ich finde auch, und deswegen fand ich das Wir sind mehr Konzert so wichtig, weil eben viele aus Nicht-Sachsen kamen. Wir werden hier. Das klingt jetzt hochdramatisch, aber es ist leider so. Wir werden hier von Politik und von Polizei im Stich gelassen.
Ja.
Und wir kämpfen, also Renny und ich, wir sind immer sehr stark im Kampf gegen Rechts und gegen Nazis. Und wir reden hier nicht nur von Leuten, die sagen, ich bin rechts irgendwie,
aber, sondern
wir reden.
Genau, ich habe nichts gegen Flüchtlinge, oder, aber.
Ja. Wir reden ja auch von Leuten, die gegen Ausländer hetzen oder gegen falsche Meldungen im Kreis geben und so weiter und so fort. Es gab ja noch den Hutbürger, also so sagt. Und ich weiß noch, wo das rauskam, der Hutbürger, und dann kam raus, der Abend beim LKA in Sachsen. Da dachte ich mir so, das eigentlich, warum wundert es mich?
Richtig,
warum wundert es mich? Weil es ist hier, das ist wirklich Sachsen.
Das ist wirklich Sachsen.
Und es tut so weh.
Also hier ist der strukturelle Rassismus und der institutionelle Rassismus.
Ja.
Es ist noch größer als in vielen, vielen anderen Bundesländern. Ja. Vielleicht sogar größer als Bayern. Also ich finde es immer lustig, dass man immer noch sagt, die CDU, ich meine, die CDU regiert jetzt hier fast seit 32 Jahren oder 35 Jahren. Seit der Wende. Und selbst die CDU-Bundesverband sagt, dass Sachsen der konservativste Landesverband der CDU-CSU ist, wo man sich denkt, eigentlich kann man sich das bei der CSU gar nicht denken, aber doch, das geht.
Ja. Es ist halt hier so komisch, weil eigentlich Sachsen gar nicht so stark verbandelt ist mit der Kirche. Als mit der katholischen, ja, eher mit der evangelischen.
Genau, das Interessante ist, genau, und dann ging es aber weiter mit vielen kleinen Momenten.
Ja.
Also auch privat, wo ich einfach immer wieder das Herz aufgegangen ist. Auch jetzt dieses Jahr zwei, drei mehrere Rückschläge.
Stimmt, ja.
Die mich halt immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes auf den Boden der Tatsache zurückgeholt haben. Aber auch so tolle Sachen wie, ja, nicht nur wie Dresden, sondern auch die Unteilbar-Demo in Berlin.
Die war auch großartig.
Wo ich mir einfach dachte, diese 16% oder 12%, was diese Nazis jetzt im Bundestag da an Umfragenwerten haben, spielt. Also ich sage immer, unser Problem in der Gesellschaft ist, dass die Lauten viel zu laut sind. Und dass die Leisen, die Leute, die sich wirklich...
Ja, ist die laute Minderheit.
Die einfach noch zu leise sind und auch von den Medien kaum beachtet werden. Ich meine, wenn da irgendein AfD-Truller irgendwas Komisches sagt, dann springen ja sofort alle Mikrofone an und alle rennen dahin, wo ich mir denke, die hat nichts zu sagen.
Ja, das ist auch das Problem, was ich immer sage, wenn gegen linke Gewalt, und ich will hier überhaupt keine Gewalt verherrlichen, weil ich als Pazifist natürlich gegen Gewalt bin, aber ich muss sagen, auch letztes Jahr war ja auch das Jahr der Gelbwesten in Frankreich, und da wurde hier mit so einer gewissen Empörung in Deutschland drauf geschaut, und da muss ich dann sagen, Leute, würden sie keine Autos anzünden, würde es euch nicht interessieren. Und das ist das Problem. Das ist das Problem. Die Medien müssen einfach mal lernen, auch friedlichen und stillen Protest wahrzunehmen und nicht nur einfach über die Krawalle zu reden. Dadurch, dass man über die Krawalle redet, gibt man diesen Leuten Aufmerksamkeit, egal ob links oder rechts. Und dadurch.
Ich meine, wie lange wurde über Unteilbar in den Medien?
Ja, vielleicht eine Woche oder
vielleicht so. Maximal eine Woche.
Ja.
War's voll. Aber sobald da irgendein, dann kam ja gleich hier, ja, irgendein AfD-Schlüssel hat wieder irgendwas im Bundestag gesagt, und darüber gab es sogar eine Sondersendung. Entschuldigung, eine Sondersendung auf Tagesschau, wo ich mir dachte, sag mal, was ist in diesem Land nicht in Ordnung? Wir müssen, also. Deswegen sage ich jedes Mal über dieses Stöckchen springen.
Ja.
Ja, ich halte die nicht für doof. Ja, ich halte die für Nazis, aber auch Nazis sind nicht doof. Die wissen ganz genau, provozieren bedeutet, die Gegenseite springt über jedes Stöckchen. Und ich halte das halt für die Medien vollkommen fatal, da jedes Mal einen Aufriss zu machen, wenn da irgendein Schnösel da der Meinung ist, mal wieder seinen gedanklichen Müll abzusondern. Ich meine, um auch nochmal auf 2018 kommen, auch sportlich hingesehen, ich habe mich ja tierisch gefreut, dass wir rausgeflogen sind aus der WM. Einfach nur, weil
das alles 2018 passiert.
Das alles 2018 passiert, ja. Dass wir...
Özil ist mein Mann. Ich habe immer Özil kritisiert, aber seit dieser Sache Özil ja, mein Mann.
Ja, eins muss ich aber sagen, meine Kritik ist wirklich, dass er da den Irren von Bosco Boris überhaupt getroffen hat. Das ist das Einzige. Also ich will diesen Mann...
Aber weißt du, der Podolski zum Beispiel, der ist vor einer Türkei-Flagge und sagt, mein Stolz, mein Vaterland... Mhm. Und Erdogan, bla bla bla, irgendwie auch der Beste. Das hat kein Mensch gejuckt, so, aber Özil, der Moslem, ja, wieder
genau,
der böse Moslem, so.
Der wird dann,
dass die Aktion mit Erdogan falsch war, da müssen wir nicht reden.
Der spielt in der Nationalmannschaft. Das wisst ihr, was danach haben sich aufgeregt?
Lothar Matthäus, der trifft sich mit Putin, kann man auch mal kritisieren.
Da haben sich übrigens, das wusste ich, erst haben sich aufgeregt, die haben ja verloren wegen ihm, nur wegen ihm.
Nur wegen ihm, er ist der beste Spieler der Mannschaft, aber wir haben verloren wegen ihm.
Genau, da gab es ein Testspiel. Wochen später oder Monate später, wo er nicht aufgestellt war. Er war ja zurückgekehrt. Das haben sie auch verloren. Richtig heftig verloren.
Ja,
da haben sich die Sportmedien aufgeregt. Hätten wir den Özil noch, wäre das nicht passiert.
Ja,
wo ich mir auch denke, sag mal, Medien.
Das ist, aber Fußball. So. Fußball, kann ich sagen, hat der FC Barcelona letzte Saison die Meisterschaft geholt. Mit nur einer Niederlage.
Ja.
Mein Fall. Chemie ist leider abgestiegen, wie wir
wissen. Chemie ist leider abgestiegen, der STTHFK Handball Leipzig sieht auch gerade nicht so gut aus.
Ganz düster, ja.
Also, Jungs,
wie sieht es mit Roten Sternen Leipzig aus, weißt du?
Sieht ganz gut aus, also sie halten, sie sind noch in der Klasse drin, sie sind jetzt nicht abstiegsgefährdet.
Chemie kann dieses Jahr wieder aufsteigen. Chemie.
Was mich ein bisschen beim Handball ärgert, ist es...
Nichts, hast du wieder nicht in die Playoffs geschafft im Basketball, das möchte ich nochmal kurz hier.
Was mich beim Handball ärgert, ist ja dass es für Leipzig gerade einer, der nicht so Proletensport ist. Also der wird nicht so, also er wird schon gehypt, wird auch von der Stadt gefördert, keine Frage. Aber was sie zum Beispiel einen Aufriss machen bei RB, Rasenballsport, wie sich auch immer die Knalltüten da nennen, denke ich mir, sag mal. Daneben ist eine Arena, daneben ist auch ein Bundesligist, ja, der hat gerade Schwierigkeiten,
aber René, das kannst du ja schon immer. Wir haben hier in Leipzig eine Rugby-Mannschaft, die in der Bundesliga spielt.
Das ärgert mich so, dass nur weil da irgendeine Brausefirma dahinter steht und wenn ich hier aus der Straße
gehe. Nee, das liegt nicht an der Pott, das liegt einfach daran, weil Fußball einfach der populärste Sport ist.
Das ärgert mich.
Nee, ja, es könnte auch Chemie Leipzig in der ersten Liga spielen und im Zentralstadion. Es heißt übrigens immer noch Zentralstadion.
Red Bull Arena.
Und das wäre halt genauso. Ja. Das muss man ja sagen, dass Handball sich in Deutschland, dadurch, dass Sky ja die Rechte mittlerweile hat für die Bundesliga, dass sich das entwickelt. Ich muss nämlich sagen, da gucke ich als Basketballfan, der auch die Basketball-Bundesliga ganz gern guckt, gucke ich ja ein bisschen neidisch drauf, weil wir haben keine... Also,
da muss ich aber sagen, weil es auf Sky ist, ist es nicht mehr so in den Medien drin. Also früher konnte ich mich noch hier bei DSF oder selbst bei ARD, Sportschau, hinsetzen und ganze Handballspiele gucken. Jetzt guck ich immer die Testspiele, jetzt vor der WM, die bald ist.
Ja.
Auch die WM wird ja... Entschuldigung, heute ist meine Stimme ein bisschen angeschlagen. Wird ja auf Sky übertragen und auch, glaube ich, teilweise auf ARD oder ZDF. Das ärgert mich ein bisschen, weil ist kein Abo, wer hat denn das? Also viele ja, aber genau das ist so eine Exklusivität und das mag ich nicht. Also gerade weil Handball ist einer der zweitbeliebtesten Sportarten, neben Fußball ist, hat mehr Vereine, also als Fußballvereine, das gerade im Ostdeutschland, gab es ja in jedem kleinen Klitschendorf gab es einen Handballverein. Also ich weiß nicht, wo ich geboren bin, in dem Dorf, in dem Nest in der Kleinstadt, da gab es...
In Berlin.
Da bin ich nur aufgewachsen. Da gab es nur Fußball oder Handball. Nichts anderes. So, dann bist du natürlich, konntest dich entscheiden. Also Fußball war mir damals zu proletisch. Ich habe auch mal versucht, war mir zu prollig, war mir zu viel Aggressivität. Dann bin ich zum Handball gegangen, wo mein Onkel auch noch Trainer und Spieler war. Und muss sagen, in einem Verein zu sein, der es geschafft hat, mehrmaliger DDR-Meister zu werden, war schon so ein bisschen mit Stolz behaftet. Kann ich jetzt, also ich hätte nicht bei Bayern spielen können, weil ja, ne, Leistungsfähigkeit. Was 2018 noch toll war Musik. Ganz viele tolle Alben rauskommen, die mich sehr...
Das kreue ich doch mal auch in meiner Liste. Ich habe ja noch eine Musikliste.
Die mich sehr, sehr berührt hat.
Was denn zum Beispiel? Feine Sahne Fischfilet kam raus letztes Jahr.
Mit das Album Mann. Hat mir sehr viel Mut gegeben.
Ja.
Immer wieder. Aber was ich auch sagen muss an ein Song, und das danke, dass das, wir haben mich ja durch dich ein bisschen kennengelernt, war wirklich diesen Herbert Grönemeyer Song.
Ja.
Von dem Album Tumult, dieses, wo er auf Türkisch dann singt.
Ja, genau. Herz.
Doppelte Herz oder
das doppelte Herz, genau. Ja.
Finde ich so einen grandiosen Song, weil der drückt so viel in dieser ganzen Debatte, die wir jetzt seit 2000,
ja.
Das muss man sich ja vorstellen, wir führen das seit 2014, diese Geflüchteten-Debatte, obwohl das keine Debatte ist.
Ja. Das Geile war,
er nennt so viele wichtige Punkte da drin.
Ja. Das Geile war, ich weiß noch, wo wir es zum ersten Mal gehört haben, das ist halt mit dem Rapper Plan B, war das, glaube ich. Da habe ich noch so gesagt, guck mal her, aber Grönemeyer macht jetzt auch mit Schreiber zusammen, hören wir's. Und ich weiß noch, dass ich zumindest war am Anfang nicht so angetan, ja. Aber so mit der Zeit ist der Song so bei mir gewachsen. Ja, irgendwann habe ich mich auch an diese an das alles gewöhnt, und es ist ein großartiger Song.
Ich habe mir dann noch das Album auf Spotify
fand komplett angezogen. Fand ich leider nicht so, aber
ja. Und es hat gute Stellen, es hat gute, aber dieser Song ist wirklich ein herausragender Song. Gut, kommen wir mal.
Aber schön, dass wir hier bei unserem Hast du schon gewählt Podcast ja. sind, unsere Spezialausgabe des Politikums-Podcasts. Wir machen mal
Filme.
Genau. Wie war denn dein Filmjahr, René?
Mein Filmjahr war.
Warst du viel im Kino?
Ich war 2018 mehr im Kino, als ich
gestern
gedacht hatte. Also als wirklich, also Anfang des Jahres überlege ich mir immer, wenn ja die Trailer, die man ja vorher schon gesehen hat, guckt man sich schon ein bisschen an und denkt sich, oh, der ist interessant, der ist interessant, der ist interessant. Ich habe lustigerweise die Filme, die ich unbedingt gucken wollte, nicht gesehen, beziehungsweise zu spät gesehen. Also nochmal so Neuauflagen gesehen, so Sommerkinos und sowas. Und die ich überhaupt nicht sehen wollte, liegt einfach daran, ich habe einen 15-jährigen Neffen, der geht mit mir auch in so Film rein, da würde ich nie reingehen. Aber Onkel ist halt Onkel und dann geht er da auch rein, so, ne? Oder mit und bezahlt natürlich dann auch, ne? Wie sich das gehört. Und deswegen kommen ja auch gleich Filme in meiner Liste auf, tauchen auf, die
ja, da wäre ich
im Leben nicht rein, so privat reingegangen.
Ja. Das wird, ich kann schon mal versprechen, immer noch Twitter, die ich kennengelernt habe in Berlin durch den Christian
ja.
von Second Unit Podcast, die steht nämlich, wie ich auf Twitter gelesen habe, auf Filmlisten, Jahreslisten. Und ich habe ihr nämlich gesagt, ja, wir nehmen morgen auf und kannst dich schon mal freuen, werde ich verlinken. Und sie wird hier, das kann ich schon mal versprechen, hier Filme hören, von denen sie, also wenn ich jetzt so deine Liste mir angucke, die sie in den Podcast, die sie wahrscheinlich sonst hört, eher nicht hören wird.
Ja.
Ohne das abwerten oder werden zu meinen, sondern einfach nur. Ich möchte übrigens ankündigen, ich werde heute bei meinem Platz 1 eine Brandrede, eine regelrechte Wutrede zu Netflix halten.
Oh, geil.
Weil.
Gegen oder für Netflix?
Das verrate ich jetzt noch nicht.
Cool.
Weil, aber wer mich auf Twitter verfolgt, weiß ja, was mein Film des Jahres ist, und dann kann man sich das dann ein bisschen denken. Auf jeden Fall. Genau, und. Das werde ich schon mal ankündigen, weil das, weil der gute Christian vom Second Unit Podcast, so sehr ich ihn mag, er ist mit in dieser Schoße. Ja, aber den kriegen wir auf jeden Fall noch rein. Genau, wie war es sonst denn? Ja, hast du, wie fandest du denn das Film? Ja, fandest du es gut, fandest du es schlecht?
Also es gab Kracher. Es gab so punktuell Filme, die ich so nicht erwartet hätte, die ich auch manchmal zu spät erst mitbekommen habe, weil man kann sich ja ein Jahr vor, also wenn ich mir ein Jahr vorher, in dem Fall jetzt 19 zu 20 zum Beispiel, immer mich hinsetzen würde und jeden Trailer gucken würde, dann würde ich viel zu viel auch im Netz hängen, und das versuche ich mir immer wieder abzugewöhnen. Es gab, wie gesagt, es gab wirklich helle Momente, die sind auch in meiner Liste drin, wo ich einfach denke, danke, dass es diese Filme gab. Da gibt es auch noch ganz viele, ich habe mir, als ich die Liste erstellt habe, dachte ich mir, Schätze, ich müsste eigentlich für jeden Platz immer Doppelplätze belegen. Also noch mehrere Titel gleichzeitig. Was auch geschehen ist, zumindest bei den 1, 2, 3, 4 Plätzen. Da habe ich wirklich mehrere dann mal genommen, oder auch 1, 2, 3 waren es mindestens. Es gab auch Filme bzw. Dokumentationen, die mich zum Beispiel. Eine Dokumentation, die poppte auf Netflix auf, da ging es um den Bankenskandal das war so ein Doku-Film, da ging es um Utoya, was wir auch kurz besprochen haben. Den fand ich ganz, ganz toll, wo ich dachte, danke, dass das gab.
Das Utoya, das war dieses halb Doku, halb Film.
Genau,
das war kein Netflix-Film. Der Netflix-Film war der 22 oder 21.
Ah ja, genau, 22. Juli. Genau, ja. Da war dieses Utoya, genau. Mhm. Ich muss auch sagen, was mich ein bisschen merkwürdig irritiert hat, dass die Filmmusik streckenweise komisch war. Also wo ich auch dachte, das hat den Film jetzt nicht besser gemacht. Das hat aber auch im Umkehrschluss, und das wird gleich mein erster Film sein, auch danke, dass es dazu wenigstens diese halbwegs okay, oder was ist halbwegs okay, gute Filmmusik gab, aber der Film wurde dadurch nicht besser.
Es gibt ja schon länger so einen Videoschnitt, wo du die ganzen Marvel-Filme siehst,
ja.
Ohne Soundtrack. Und das verglichen wird mit älteren Filmen. Und ich habe das auch schon mal früher mal thematisiert, wenn ich mir heute Indiana Jones angucke, wie da mit der Musik gespielt wird,
Star Wars.
Star Wars sowieso, also wie da mit der Musik gespielt wird, John Williams sowieso, Gott.
So. Ja, muss ich auch sagen, auch bei Herr der Ringe.
Auch Herr der Ringe noch, genau. Aber bei den meisten ist es einfach nur noch eine Begleitmusik, also nur noch Hintergrund. Und ist gar nicht mehr. Und noch mehr Filme machen es ja, dass sie bekannte Pop-Songs nehmen oder popkulturelle Songs nehmen und gar nicht Musikstücke, die für den Film zugeschnitten sind. Ja. Das ist halt immer so ein bisschen, das ist sowieso ein Thema in der Filmwelt in den letzten Jahren, ist mir aufgefallen, weil gerade diese ganzen Marvel-Filme da soundtrackmäßig leider nicht gut sind, tatsächlich.
Ja.
Die haben halt ein interessantes Film. Aber ich würde sagen, also mein Filmjahr war sehr schwach, muss ich eher sagen. Ich glaube, das ist das schwächste Filmjahr, an das ich mich erinnern kann. Ich war sehr selten auch im Kino. Und ich muss auch wirklich sagen, dieses ganze Superhelden-Blockbuster-Kino, ich bin es mittlerweile leid. Ich hab ja hier eine Flop 5.
Danke.
Und da ist zum Beispiel sowas wie Spider-Man in New Universe. Das wird hochgeheimt, das wird geliebt von allen. Es wird erstens der Animationsstil. Okay, den kann man gut finden. Ich finde ihn scheiße, weil Film und Spiel immer mehr zusammenwachsen. Videospiel. Und das sieht aus wie ein Videospiel.
Ja, was vor 10 Jahren übrigens mal so beobachtet wurde. Also hat man schon so angefangen.
Ja, das ging mit Hobbit los. Ja, ja. So, bei Hobbit waren so viele Szenen, die aussahen wie aus dem Videospiel. Platz 4 ist bei mir Avengers 4 Infinity War.
Der ist so furchtbar
wie die Leute.
Ja.
Ich habe mir mal geschworen, ich gehe nie wieder in einen Disney-Marvel-Film ins Kino und alles so, oh, Avengers, mega geil, Konsequenzen hier, Konsequenzen da.
Ja, toll.
Geh ich in den Film rein, denke mir so, was für eine abgefuckte Scheiße.
Meine Theorie ist ja, die machen das ja, also mir ist mal aufgefallen, es kommen immer erst diese ganzen komischen Einzelsachen, so Black Panther, bla bla bla, dann kommt ein großer Avenger.
Black Panther ist übrigens Platz 3 in der Flop-Liste.
Ja, weil ich habe mir mal irgendwie ein bisschen die erklären, wo die ganzen Typen auf einmal herkommen. Ne?
Ja. Aber die bauen das in die Welt. Mein Problem,
und dann bauen die das da noch ein.
Bei Infinity War war mal ein Problem auch. Es wird immer gelobt, Marvel mit seinem mega geilen Universum, was die mit dem Universum machen. Und ich denke mir immer so, das ist totaler Bullshit. Ja. Die bauen überhaupt nichts auf. Du hättest Black Panther, egal wie man Black Panther findet, aber Black Panther ist so unnötig. Wenn du Black Panther komplett streichst und lieber einen Film nimmst von einem bereits bestehenden Charakter, um eben auf diesen Infinity War aufzubauen.
Ja.
Und dann könnte ich, und das hat Kompromisse. Leute. Endlich Konsequenzen, Leute. Guckt einfach mal, was für Filme die nächsten Jahre rauskommen. Da kommt eben noch ein neuer Spider-Man, der ist nicht tot. Spoiler!
Das Lustige ist ja, wenn die das Argument bringen, ja, die erzählen auch eine tolle Story und die Galaxis und dieses ganze Einmal das und das Zweite, wenn sie es machen würden, würden sie zum Beispiel auch viel mehr auf die Geschichte der einzelnen Welten, die da rum. Sie müssen ja nicht ganz so filmen. Ich will auch gar nicht wissen, wie diese komische. Also warum zum Beispiel der Thanos heißt der, glaube ich, da die Anfangsszene zum Beispiel, wo er da abschlachtet.
Ja.
Und ich denke, hä?
Weißt du, bei Thanos zum Beispiel,
da
ist zum Beispiel eigentlich ein ganz geiler Punkt drin. Ne?
Weil warum ist das Mädel grün und alle anderen nicht?
Und das Mädel aber, ne, die Tochter von
ihm,
das ist ja eigentlich eine richtig geile Geschichte, dass er die umkriegen muss und so weiter. Und da denke ich mir so, ihr hattet Guardians of the Galaxy 2, da kommt die vor. Was habt ihr da für eine Geschichte behandelt? Von diesem komischen Star-Lord oder wie dieser Typ heißt und seine Vatergeschichte, die überhaupt niemand interessiert, wie der ganze scheiß Film. Warum behandelt man dann zum Beispiel die nicht? Warum behandelt man zum Beispiel die nicht in dem Guardians of the Galaxy 2? Weil
es eine Frau ist.
Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich Marvel
auch. Weil es eine Frau ist.
Da kommen wir auch zu, wenn wir schon politisch sind, Black Panther Platz 3. Da höre ich immer, oh, der ist so schön, weil endlich mal ein Schwarzer Antirassismus, bla bla bla. Leute, der Film wird von der indigenen Bewegung gefeiert, weil der Film hat eine Message, bleibt da, wo ihr seid und dann das Problem geht uns nichts an. Das ist die Message von Black Panther.
Wir schotten uns ab und alles andere.
Das ist die Message von Black Panther. Und außerdem hat Black Panther ein unfassbar schlechtes CGI. Also mit einem Film mit so einem Budget... erwarte ich bessere Effekte. Ja. Platz 2 ist ein Hipster, Karriere, Partyfrauen, Reisen nach Spanien Film. auf Netflix. Der tut so, als wäre er feministisch. Ja. Ich wusste das an die ganze Zeit, das ist absurd. Aber er ist voll hip, weil da kommen Einhörner vor.
Ja.
Und Platz 1 ist einer der schlechtesten Filme, die ich überhaupt gesehen habe.
Ist auch ein
Netflix-Film. Ja. Das war am Anfang, wo Netflix noch nicht diesen Qualitätsdienst hat.
Okay.
Game Over, Mann. Da werden Penisse abgetrennt und dann wird damit rumgeworfen. Das ist so eine Komödie. Das
ist so ein bisschen wie Heat Switch.
Ja.
Der ist immer noch einer der großartigsten Low-Budget-Bloody-Blood-Filme.
Aber Game Over, Mann, muss ich sagen. Und ich merke einfach, dieses Blockbuster-Kino, ich
muss immer schlechter, ne?
Ja, weil Christopher Nolan keinen Film rausbringt.
Kann das vielleicht auch da
Christopher Nolan einen Film
rausbringt? Diese ganze Marvel und Dingsbums, da gibt es ja auch noch diese andere
DC, Aquaman,
hast du ja. Das ist so ein bisschen wie Publikum will das, also irgendjemand muss das ja gucken.
Ne? Ja.
Und auch die
ja, das kann man nicht anschauen, die sind ja wahnsinnig erfolgreich.
Genau, das Geld wird irgendein Dödel, wahrscheinlich irgendwie aus Oschatz oder sowas, fahren hin, freuen sich tierisch ab, dass jetzt auch
ein Dreck. Ja, warte mal, mein.
Und Marvel denkt sich, geil, es läuft ja. Also solange die Leute das gucken, läuft das ja auch.
Ja, auch dieses immer mit diesem. Was schlimm ist an diesem Marvel-Film ist auch noch, dass sich das auf andere Filme abfällt, immer mit dieser Selbstironie. Also zum Beispiel dieses Spider-Man Cinematic Universe, das ist ja nicht direkt von Marvel, das ist von Sony.
Ja.
So, und wir machen uns wieder uns selbst lustig. Haha, lustig, ich bin Spider-Man in anderem Kostüm. Oh, da gibt's ein Spider-Schwein. Haha, lustig. Fickt euch. Ohne Scheiß. Ich kann das nicht. Vor allem der Film, der Spider-Man. Da muss ich nochmal was loswerden. Ich reg mich nicht nur über diesen Animationsstil auf, ich reg mich auch darüber auf, wie leicht Leute mittlerweile zu beeindrucken sind. Ja, der Film ist witzig, ja, der Film hat gute Szenen so für so
eine Animation. Ja.
Aber ich muss eins sagen, der Film ist inhaltlos, also der hat einfach keine gute Story. Und wie oft will ich denn eigentlich noch die Story hören? Jeder kann die Maske tragen, jeder kann ein Held sein. Ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen.
Aber wir müssen auch die Zeiten, weil ich glaube auch die Filmmacher denken sich, die Welt, also wie wir sie jetzt gerade erleben, ist halt, also du machst ja nur den Fernseher an und ständig, also entweder ist eine Naturkatastrophe oder irgendwo fliegt ein Bus in die Luft oder Russland droht mal wieder der Ukraine oder der Irre aus dem Weißen Haus hat mal wieder Schluck auf oder der Irre aus Istanbul hat Schluck auf.
Probier auch nicht zu warten. Ich verstehe es aber.
Und ich glaube schon, dass die versuchen, so dieses Heldentum, also das nimmt ja wirklich überhand.
Ja.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass jeden Monat so entweder so ein Marvel-Ding kommt, die DLC oder wo ich mir denke, Leute, früher hat es auch ausgereicht, dass einmal im Jahr kam ein großer.
Das ist ja auch der Grund, warum. So, meiner Meinung nach, es hat gereicht. Es kam ja letztes Jahr auch der Film Solo, A Star Wars Story raus.
Ja.
Und der ist ja gefloppt. Ich fand ihn ja durchschnittlich. Der ist ja gefloppt.
Das ist Game of Thrones Schande. Das ist so die
Shame.
Die Priesterin rennt vor den Rätsel. Shame. Und ja.
Und wir haben ja gesagt, er ist gefloppt, weil er so kurz nach Episode 8 kam.
Ja.
Da muss ich sagen, glaube ich nicht. Wenn ich mir nämlich angucke, was in der Zeit rauskam. Deadpool 2, zwei Wochen vorher, eine Woche vorher Jurassic World 2, Solo, danach kam Infinity War, dann kam noch weiter davor Black Panther und noch irgendein Blockbuster.
Und dann kommt der und dann war, also ich fand ihn ja streckenweise wirklich gut.
Solo.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen,
meine erste Dr. Pepper in diesem Jahr auf, seid alle live dabei.
Jetzt quietscht das wieder ganz so.
Die Fans rasten aus.
Ja. Oder sie mögen das wahrscheinlich langsam, weil wir haben ja auch schon gehört, zum Beispiel, wir sollen ja weniger Amps sagen. Also ich sage immer, was die Kritiker sagen, ist mir ja scheißegal. Also ich mache hier mache ich ja so oft, wie ich will. Dass ich, also für mich als wirklich ein Star Wars-Fan, der auch fasziniert ist von dieser Religionssache, dieses Sith-Ding, dieses Jedi-Ding, gut, ich bin der dunklen Seite eher angeneigt, weil das sind für mich immer arme Schweine, die kriegen ständig.
Was geht das wieder los? Wir machen noch einen Star Wars-Podcast gerade. Hebt das bitte auf, ich will die Diskussion jetzt hier nicht anfangen.
Und bei Solo hat mich aber gestört, und das hat mich wirklich gestört, und eigentlich wusste ich, dass das nicht kommt. Es kam genau das nicht. Es kam. Selten Jedis drin vor, gut zu der
am Zeit. Am Ende kam Darth Maul.
Ja.
Ich fand das aber gerade,
wie bei Rogue One, aber bei Rogue One hatte ich zumindest ein bisschen noch das Gefühl, dass dieses.
Weißt du, was mein Problem ist?
Noch da
weißt du, was mein Problem ist? Ich finde, Star Wars, das Universum besteht eben nicht nur aus Jedi und Sith. Und ich freue mich auch auf die neue Star Wars Serie, die kommt Ende des Jahres. The Mandalorian, da geht es um...
Die Mandalorianer?
Ja, den letzten Mandalorianer.
Ja.
Und außerhalb des Universums, weil...
Wir lieben auch schon.
Das Star Wars Universum ist mehr als nur Jedi und Sith.
Mhm.
Und ja, ich mag das auch. Ich mag gerade das Jedi-Sith-Ding mag ich auch. Aber was ich zum Beispiel richtig dumm fand in Solo, war eben dieser Darth-Maul-Moment. Und wo er dann doch dort saß und sein Lichtschwert nochmal öffnete, um zu zeigen, ja, ich bin's wirklich. Ja, da habe ich nur noch drauf gewartet, dass irgendeiner sagt, ich wusste es!
Ja. Aus der Ecke so, Heurika!
Heurika!
So,
aber jetzt kommen wir zu den Tops. Ich würde sagen, du fängst mit den... Wollen wir es machen, jeden Film einzeln?
Ja.
Abwechselnd? Wir gucken, ob wir es doppelt haben. Ich sehe schon, dass ich deine ersten drei nicht doppelt habe. Also, dass ich die nicht in meiner
Zeit... Alles gut.
Ja, wir sind gut in der Zeit. Ja, jetzt fangen wir mit der Top-Liste an.
Ja.
Eins noch ganz kurz, bevor wir dann mit noch anfangen. Ja, komm, wir machen jetzt mit dem Top-Liste.
Ja. Das dauert jetzt zu lang. Genau, und zwar, das war der letzte Film, den ich dieses 2018 geguckt habe.
Platz 10.
Platz 10, der kam...
Im Dezember.
Im Dezember, war letzte, und ich muss, Mortal Engines, Krieg der Städte.
Produzent Peter Jackson.
Genau, und das war das einzige Ding, warum ich reingegangen bin, weil ich immer noch so sehr von diesem Nimbus der Herr der Ringe, also da hat er ja wirklich was Großartiges.
Das ich ist auch,
ja wirklich ein,
ich
auch, ja. Ein geschichtliches, also das wird auch hoffentlich in 100 Jahren irgendwann mal in den Geschichtsbüchern
drin. Wobei ich auch King Kong sehr unterschätzt finde von Peter Jackson.
Ja, hat er gut gemacht, aber für mich ist das immer noch so, gerade was so diese Storyline angeht. Ja, und da geht es halt darum, dass eine Dystopie aufgezeigt wird, also auf der Erde gibt es kaum noch Ressourcen und die ganz, ganz viele Städte fahren motorisiert durch London die Gegend. So. Ja, da gibt es halt, da fährt London durch die Gegend, da fährt New York durch die Gegend, da fährt Berlin durch die Gegend, was auch immer.
So ein Steampunk-Stil.
Genau, Steampunk, das macht es vielleicht noch ein bisschen attraktiver, auch für Leute, die auf Steampunk stehen. Und die müssen nicht gegen sein, also sie greifen sich halt ständig an, um halt von den anderen Städten, die anderen Städte die Ressourcen zu klauen. Und in London ist es so, dass die Einwohner von dem Hysteria Thaddeus Valentine und seinem Lehrling Tom, heißt einfach nur Tom, versuchen immer größer zu werden und versuchen aber auch die Mächtigkeit dieser wandelnden Stadt, die London ist, so ein bisschen zu verbergen und sind halt extrem groß, extrem viel und versuchen da irgendwie auch Allianzen zu schmieden. Dann hieß aber, wir müssen London platt machen. Was ich im Zuge des Brexit eigentlich
sehe. Ja, es ist schon.
Aber was mich an diesem Film. Also ich sag erstmal, es basiert erstmal auf dem gleichen
Roman
auf dem Roman von Philippe Rivière.
Ist ein Regiedebüt, was krass ist.
Ja.
Das ist ein Riesenbudget, also es war ein Blockbuster. Also ein Blockbuster vom Budget her.
Gefloppt
ist halt mega gefloppt. Muss ich aber sagen, der Dezember letztes Jahr, kam noch Mary Poppins Returns, da kam noch...
Schlecht gewählt. Also auch der vom Release-Datum.
Ja, genau. Deswegen haben auch viele gesagt, warum kam Solo nicht im Dezember raus?
Will auch keiner.
Allein Disney hat, Disney gehört ja auch Marvel und den ganzen Schritt, der hätte Solo gar keinen Platz mehr
gehabt. Was mich an Mortal Engines kriegt, der steht so gestört, war das ganz schlechte Dialog. Also es waren wirklich Dialoge, wo ich mir denke, zum Beispiel stehen die auf so einem Balkon, da fahren so zwei Städte aufeinander und dann sagt der eine, guck mal, da kommen sie. Wir müssen uns vorbereiten. Zu den Waffen, lalala.
Ne? Eisberg voraus!
Wo ich denke, ihr steht da auf dem Balkon, ihr seht das. Was soll denn, also gut, man hat sich auch schon gehört, was man jetzt anders sagen können. So, oh Gott, hol die Feinflaschen raus, bring die Kinder in Sicherheit.
Das ist wahrscheinlich für einen Trailer. Das ist wahrscheinlich für einen Trailer, dass du das so reinstecken kannst. Das ist nämlich bei, das macht Peter Jackson gerne, das hat er nämlich bei The Hobbit gemacht. Da gibt es eine Szene, da siehst du einen Drachen, jeder weiß, es ist ein Drache, aber es muss noch mal einer sagen. Ein Drache.
Ja.
Und ich denke mir so, das ist nur für den Trailer, damit jemand sagt.
Und so ist das da ungefähr auch so. Guck mal, eine Stadt auf Rädern. Wo
ich
mir auch hergehe.
Ich muss sagen, ich habe ihn auch gesehen, Mortal
Engines.
Was ich mal loben muss an der Stelle, es ist immer was anderes. Ich habe jetzt gerade in meiner Flopliste über die ganzen Blockbuster-Kino gelästert und jetzt kann ich nicht über Mortal Engines so ablästern, weil er versucht mal was Neues.
Yeah.
Es sieht neu aus. Ich muss auch sagen, ich hatte richtig Bock auf das Universum. Ich fand, das hat Spaß gemacht so in dem Sinne. Ich muss aber leider sagen, achso, und noch, ich finde es schade, dass er floppt, weil ich finde ihn nicht gut in Filmen, Mortal Engines. Ich finde ihn aber nicht schlechter als andere Filme, die erfolgreich waren.
Hat der danach? Deswegen konnte ich mich nicht entscheiden zwischen Platz 9 und Platz 10, weil
ich fand dein Platz 9, kann ich schon, ohne ihn zu sagen, fand ich besser, was mich selbst überrascht hat. Aber Mortal Engines fand ich zum Beispiel besser als Jurassic World 2 oder so. Oder nicht schlechter als Solo, Star Wars Story. Oder nicht schlechter als Infinity War und so weiter. Ich fand Mortal Engines ganz gut, ganz durchschnittlich, aber ich muss sagen, gerade inhaltlich wieder. Ich finde, der hat zu wenig aus der ganzen Prämisse. Ich fand das alles geil, ich hatte richtig Bock, aber irgendwie hat er sich auch gezogen.
Hätte man da nicht zwei Filme draus machen können?
Ich glaube, das sollte eigentlich auch eine Trilogie oder so werden.
Sowas in der Richtung, wo man sagen könnte, da hätte man wahrscheinlich auch noch viel von diesem Universum und warum, weshalb, wieso. Und auch vielleicht so ein kleine, was mir auch manchmal gestört hat, so dass es gar keine Rückschau gab. Warum hat denn die alle jetzt keine Ressourcen? Und so.
Ich weiß ja, ich kann das Buch halt leider auch nicht, aber.
Ja, ich habe mir überlegt, das zu kaufen. Mache ich dann wieder den Fehler, was ich schon letztes Mal gesagt habe und davor gesagt habe, erst Buch lesen, dann Film gucken, aber.
Ja. Genau. Ja. Mein Platz 10? Mhm. Oder willst du noch was zum Mortal Engines sagen?
Peter Jackson macht wieder ordentliche Filme.
Ja.
Vielleicht mal. Also, das Herr der Ringe-Universum bietet ja extrem viele Verfilmungsmöglichkeiten. Selbst wenn man sagt, und das hat man ja bei Herr der Ringe auch gesagt, dass der unverfilmbar ist, und beim Silmarillion sagt man das auch. Aber ich glaube, der würde das nochmal hinkriegen.
Ich glaube, mittlerweile ist kein Film mehr unverfilmbar.
Richtig, also ich glaube, genau, mit der heutigen Technik und das Silmarillion, liest das mal, also es ist auch ein dickes Buch, sind so, spielt halt viele Jahrhunderte vor der Story von Herr der Ringe, sind halt klar, sind halt nicht, ist halt nicht eine durchgezogene Geschichte. Gibt auch, glaube ich, ein Hyperterrorbuch, ein bisschen schwer zu lesen, weil viele Charaktere gar nicht vorkommen. Aber ist auch egal, also bitte Peter Jackson.
Es gibt ja noch so ein bisschen Hoffnung von mir. Es gibt ja den Animationsfilm Die Abenteuer von Tim und Struppi.
Ja.
Ist ja von Regie Steven Spielberg. Produzent ist Peter Jackson. Mhm. Und es gab die Vereinbarung, dass der zweite Tim und Struppi-Film von Peter Jackson dann gedreht wird.
Mhm.
Und Peter Jackson hat erst kürzlich gesagt, das ist nicht aus der Welt. Weil der Film hier kam 2011 raus.
Mhm.
Also ich bin mal gespannt. Genau. Mein Platz 10 ist ein deutscher Film. Und allgemein habe ich dieses Jahr... letztes Jahr sehr viele deutsche Filme in meiner Top 10.
Aha.
Ist nämlich 25 km/h.
Ja.
Die habe ich auch schon mal. Und der spielt nämlich dort in der Nähe von Donaueschingen. Das sind ja am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Ort war. Das sind ja am Anfang so ein Ort, ich weiß, das kenne ich doch. Das kenne ich doch.
Geil.
Aber das ist ein echt cooler deutscher Roadmovie. Ja. Und ich weiß, wenn man den Trailer sieht und wenn man das Plakat sieht und wenn man die Story hört, dann denkt man so, wieder so ein deutscher Komödien-Roadmovie-Film.
Ist das mit Til Schweiger?
Nee.
Oh, ein Glück.
Du wirst nie in meiner Top 10 einen Film mit Til Schweiger, außer in Glorious Bastards. Aber ich muss sagen, bei 25 km/h hat mir echt gut gefallen. Ich habe den in so einer Vorführung gesehen. Die Schauspieler. Besonders überrascht, und ich habe dann angefangen, mich mehr mit ihm zu beschäftigen, ist Lars Eidinger. Der spielte auch in dem Musikvideo von Drangsal mit und Du? Fragezeichen.
Ist das so ein dünner?
Ja, dünn, der hat ein etwas breiteres
Gesicht. Ja, ich guck gerade mal Lars Eidinger.
Ja, genau, guck mal selbst. Und er bricht mit Klischees.
Mhm.
So, das ist so ein Film, das wäre so typisch deutscher Film. Der reiche Geschäftsmann entdeckt sich wieder, ja, weil er mit seinem Bruder auf dem Moped durch Deutschland fährt. Die treffen da auf eine Hippie-Frau, und da hätte sich jeder deutsche Film drüber lustig gemacht, und das macht er eben nicht.
Der spielt auch übrigens bei Werk ohne Autor.
Ja, genau, der spielt bei Werk ohne Autor und in irgendeinem Tatort oder sowas spielt er auch.
Ja.
Genau. Und genau, ein ganz guter. Und er bricht zum Beispiel mit sämtlichen Klischees. Also du denkst am Anfang wirklich immer wieder, okay, jetzt kommt wieder so ein typischer deutscher Filmmoment. Kommt nicht. Er bricht immer damit. Er ist sehr charmant. Und der Regisseur, der hat bei der Vorstellung...
Und bei Babylon Berlin.
Ja, stimmt, da ist ja der Dude hier, der von der Sängerin.
Ja.
Und bei der Drehbuchautor von 25 km/h hat verraten im Kino damals, dass er neue... Also das, der Begriff Heimat, der ein bisschen befleckt ist durch die Nazis und durch das Rechte.
Heimathorst.
Genau. Und er möchte das gerne neu definieren und möchte zeigen, dass man Heimat auch anders definieren kann. Und das finde ich halt auch schön gemacht, weil er hat auch gemeint, wenn man von den Rechten, also von der rechten Ecke mal hört, wie düster hier alles in Deutschland ist, da könnte man sonst was für ein Bild haben von Deutschland. Und er zeigt eben, dass das Bild nicht so ist. Dass das Bild in Deutschland eben, also wir leben nicht in einer postapokalyptischen Welt ja. in Deutschland. Und das hat mir bei 25 km echt gut gefallen, er ist sehr charmant. Ja, er hat gegen Ende so typische kleine, er hat auch ein Happy End und so und es kommt noch so eine Vater-Sohn-Geschichte da rein. Tolle Schauspieler, tolle Gastauftritte. Mir hat der Film echt Spaß gemacht und ich war positiv überrascht, weil ich solche Road-Movies aus Deutschland eigentlich auch nicht abkaufe.
Ja.
Und der war auch wirklich lustig. Es waren so viele Momente, wo ich wirklich gelacht habe und echt tolle
Schauspieler. Aber dennoch nur Platz 10.
Was bei mir, aber in der Wertungsskala, hat der Film eine 7,5
auf Google Pilot
bekommen. Okay. Also ist schon, aber in den früheren Top 10, in den früheren Jahren, ja. war Platz 10 immer so 8 bis 9.
Ja.
Aber das sieht man, genau. Das heißt, bei mir ist Platz 10 eben nicht nur, bei mir ist Platz 10 wirklich gute Filme. Kann man hier Mortal Engines und...
ja, Platz 9. Mein Platz 9, oh Gott. Auch wieder so ein Film, den ich, da wäre ich im Leben selber nicht reingegangen, aber...
Ich bin reingegangen wie in den Kritiken. Die haben mich positiv überrascht. Also, die Kritiken waren ja. gut. Und wer mich kennt, weiß, dass ich das Franchise verabscheue.
Ja.
Und den Regisseur vom Original-Franchise, hier hat es jemand anders gedreht, aber der Regisseur, Michael Bay,
ja.
ich hasse ihn, aber der Film hat funktioniert bei mir.
Bei mir nicht. Wir sind auf Platz 9.
Und ich war dann die anderen Filme.
Und zwar Bumblebee.
Ja.
Bumblebee kennt man ja auch noch aus Transformers. Das ist dieses, also aus dem Transformers 1, Transformers 2, die Rache, Transformers 3, dann Ära des Untergangs und die Last Night. Dieses gelbe, quietschige Auto, was die ganze Zeit durch die Gegend rennt. Und eigentlich, der, glaube ich, nicht sprechen kann. Oder, ne, er kann, aber ich glaube, der ist so ein Cooler. So, der Bumblebee war auch immer derjenige, der so eine Kassette sich da reingeschummert und so ein bisschen Sound hat. Also der Witzige der Truppe. Aber was drauf hatte.
Dass du dir überhaupt was gemerkt hast, den Transformers-Film, finde ich schon beeindruckend.
Aber was
ich
drauf
weiß gar nichts mehr.
Aber was drauf hatte, also der ich glaube, das war bei Die Rache oder Transformers Ära, da zieht der durch. Da tritt er, glaube ich, auch einmal, ich weiß nicht mehr, welcher genau das war. Ich glaube, Last Night, da tritt er sogar gegen Optimus Prime mal an.
Ich kann mich schon erinnern, dass er im zweiten Teil oder so pinkelt.
Ja!
Was soll das?
Er verliert Öl.
Aber Bumblebee ist,
genau, Bumblebee ist ein Spin-off.
Also die Vorgeschichte.
Es ist die Vorgeschichte so ein bisschen. Und findet im Jahr 1987 statt. Wo Wunder, oh Wunder. Wieder auf einen Schrottplatz. Oh Wunder, oh Wunder. Ich meine, wo soll denn ein Auto sonst stehen?
Der Feind ist auch wieder der Russe.
Es ist auch wieder der Russe. Das hat mich dann auch wieder gestört.
So ein bisschen das Geschehen.
Trifft auf die 18 Jahre alte Charlie und die macht ihn wieder ganz super und baut ihn wieder auf und rettet ihn sozusagen. Aber sie, wie komischerweise immer wieder bei diesen Bumblebees, auch in den normalen Transformers-Filmen, ja, erst irgend so ein Typ holt sich dieses Auto. Ich glaube, bei Transformers ist das normal. Der steigt da ein und wundert sich, dass sein Auto irgendwie so Sachen macht, die normal auch der nicht macht. So, ne? Und tut er da auch.
Was ja hier glaubwürdig wäre, weil es ja das erste Auto ist.
Ja.
Aber später in den Transformers-Filmen muss man sich schon fragen, bei der ganzen Action, die da auch passiert, es sollte langsam mal Leute mitbekommen haben, dass es scheinbar sowas gibt. Aber...
Ja. Was mich an diesem Film halt stört, sind wieder mal die Dialoge, wieder mal die Schauspieler, komplett durch die Bank weg. Es ist mir ein...
Wobei ich sagen muss, dieser Wessler, wie heißt der Wessler? Ich kenne mich. John Cena ist John Cena.
Yeah.
Der war nicht gut, ne? Aber der hat mir Spaß gemacht.
Ja, yeah, ja. Yeah. mich machen schlechte Schauspieler auch immer. Also ich würde ja da auch nicht. Ich gehe nur aus Film raus, wenn ich wirklich innerhalb des Films schon nach wenigen Minuten merke, Leute, tschüss. Da noch nicht. Da war er hart an der Grenze, aber ich muss sagen, es ist halt wieder so ein Crash-Bomb-Bang-Film. So ein. Alle 5 Minuten explodiert irgendwo was.
Wo du dir auch
überlegst, warum explodiert denn da was?
Fand ich gar nicht. Und Bumblebee ist ganz knapp an meiner Top 10 vorbeigeschlittert,
muss
ich sagen. Und der ist nur vorbeigeschlittert wegen diesem Russen-Ding wieder.
Ja.
Ich finde, er hatte was von diesem Giant Robot. Kennst du das? Der Gigant aus dem All.
Ja. So war ähnlich, ja. Genau so. War ähnlich auch. Ich glaube, die sitzen auch irgendwo wieder auf einer Wiese, wo ich mir denke, hab ich nichts anderes zu tun. Und du bist so super, Bumblebee, oh, mir geht's schlecht und mein Herz schmerzt und was auch immer.
Welches
Herz? Es ist, also ich habe ja mit den Transformers-Filmen bis auf den ersten wirklich immer Probleme gehabt, weil ab die Rache lief das Schema immer F ab.
Ja, der erste war auch noch okay, der hatte noch ein bisschen Herz.
Ja.
Da merkt man, dass Steven Spielberg auch noch seine Finger im Spiel hat.
Genau, ab dahin lief das irgendwie immer nach Schema F und hier hatte ich auch wieder das Gefühl nach Schema F. Er ist nur Platz 9 geworden. weil einfach sehentlich oder mehrheitlich im Vorfeld, ist ja auch relativ spät rausgekommen, im Vorfeld einfach so gute Filme schon über das Jahr waren, weil ich mir denke, das wäre zum Beispiel ein toller Sommerding gewesen. So im Sommerkino sitzen und
riesen. Ich glaube, das wäre wirklich ein toller Sommerfilm, aber ich glaube, da war echt die Konkurrenz so groß. Und dadurch, dass es nur ein Spin-off war, hatten sie ein bisschen Angst, dass es runtergeht. Mein Platz 9 ist wieder ein deutscher Film. Was soll ich machen? Fucking Berlin. Und zwar geht es hier um eine Frau, die durch gewisse Umstände, ist eine Netflix-Produktion. Ich habe auch viele Netflix-Filme diesmal drin. Man merkt, es gab eine Qualitätsoffensive. Und Fucking Berlin war so ein Film, wo ich sage, das hat was. Das wird nicht jedem gefallen. Der ist auch nicht gut weggekommen bei den Kritiken. Die landet halt durch dummen Zufall, sondern sie landet im Rotlichtmilieu. Erst als Camgirl und dann später als Prostituierte. Was so der Kniff ist, ihr Freund ging selbst auf den Strich, um Geld zu bekommen und hat ihr versprochen, das sein zu lassen. Und dann fängt die das dann selbst an, weil sie auch Geldprobleme hat später. Und es gibt so einen schönen Moment im Film. Ganz am Anfang siehst du sie, wie sie in Berlin auf dem Fensterbrett sitzt, komplett nackt. Auf dem Fenster, öffentlich, kann jeder sehen, komplett nackt. Und am Ende des Films, die letzte Szene, hast du die gleiche Szene, plus sie ist angezogen. Obwohl sie sich in ihrem Beruf frei macht und komplett aussieht, ist sie privat verschlossener. Okay. Weil sie hat vorher auch eher offenere Beziehungen geführt und so weiter. Und das fand ich sehr interessant, dass ihr altes Leben im Grunde zerstört wurde, aber sie gleichzeitig ein neues Leben aufbaut. Und ich fand, es hat einen sehr guten Einblick gerade in dieses professionellen Geschäft gegeben. Und wie da der Zusammenhalt auch ist unter den Professionellen.
Ja.
Und wie die miteinander klarkommen. Sie hat da sozusagen ihre zweite Familie gefunden. Und das fand ich ein sehr, sehr schöner Film. Und genau, kann ich nur empfehlen. Gibt's auf Netflix, Fucking Berlin. Kam bei den Kritiken nicht gut weg. Ich weiß nicht, warum er mir gefallen hat. Kann ich dir auch als Berliner. Ich finde nämlich auch, das Berliner Leben kommt da ganz gut zur Schau.
Ja, das Rotlichtmilieu ist also, ich weiß noch, vor 15 Jahren oder so hieß es immer, Berlin wird von 4 großen Familien regiert. Also da kann Politik, Polizei und sowas, also zwar waren halt Russen, die Vietnamesen, muss man halt so hart sagen. Auch das Rotlichtmilieu war exakt aufgeteilt. Also es gab halt Prostituierte, die sind zur einen Straßenseite hingegangen, weil ja, da war halt die andere, hat die andere gesagt. Das fällt einem sogar schon als Jugendlicher heranwachsen auf, dass da unterschwellig auch was läuft. Spätestens dann, wenn man selber mal...
ich wohne ja ein halbes Jahr in Berlin und habe das schon mitbekommen.
Auch in diese Clubs reingeht. Also ich weiß auch, wie in Bergheim die Tür steht explizit. Leute haben nicht reinlassen, obwohl die ganz okay waren, aber die waren halt dann halt von der anderen Seite.
Ja, ich wohne ein halbes Jahr in Berlin und da hast du das so mitbekommen. Das ist ein offenes Geheimnis in Berlin. Ja.
So, dann rase ich, wo bin ich denn schon beim Platz 8?
Du bist Platz 8.
Okay, Platz 8, oh ja.
Habe ich jetzt noch nicht gesehen, tatsächlich.
Auch wieder so ein Ding, was man sich als Onkel so tut, was man sich so alles antut, ist Aquaman. Also für mich ist ja ein DLC, glaube ich, ist nicht Marvel.
Ist DC,
ja. Justice League, ne?
Furchtbar. Batman vs. Superman, furchtbar. Suicide Squad, richtig furchtbar.
Ja.
Aber ich glaube, also was ich so höre, Aquaman soll wenigstens unterhaltsam sein.
Er war unterhaltsam, das ist auch das Einzige.
Und Star Wars unter Wasser.
Es war ein.
Mal gesagt.
Und genau das ist mein Kritikpunkt. Es ist ein Star Wars unter Wasser.
Ja.
Das Problem ist, wenn man dann sich nochmal so an Ariel die Meerjungfrau erinnert, weil da kommt ja auch der Dreizack drin vor, erwartet man so die ganze Zeit von irgendwo kommt so ein alter Mann mit weißem Rauschenbart entgegen mit so einem Zepter.
Wie Sebastian die Krabbe, die dann singt.
Ja, das auch. Also irgendwie erwartet man, dass da irgendwo in der hinteren Ecke dann sowas passiert, und ich fand den, also James Wan, der auch bei Saw mitspielt, es gab ja auch viele andere, zum Beispiel Noamo Mourou, der
spielt ja bei Game of Thrones mit.
James Wan, ja, ist der, das ist mein zweites Problem. Ich sehe den die ganze Zeit an und denke mir, wo bleiben deine Reiter? Ne? Wo bleibt dein Kalasar und macht die jetzt alle nieder? Und dann halt dieses unsinnige Unterwasserkönigreich und irgendwie sein Halbbruder, will unbedingt einen Krieg mit den Menschen anzetteln und das zu verhindern ist halt, dass man diesen komischen Dreizack da die ganze Zeit bergt. Und ich denke, ihr seid verfuckt unter Wasser. Also, ja, nur weil so ein bescheuerter Dreizack dafür sorgt, dass ihr nicht einen Krieg mit den Menschen anfackelt, wird jetzt auch die Menschen nicht großartig davon abhalten, ist doch...
Ich muss ja immer wieder lachen, das über das Plakat muss ich immer lachen. Mh? Ihr müsst euch mal zu Hause das Poster angucken. Diese Haie, die sehen so schlecht aus, finde ich.
Ja.
Das sieht so richtig trash aus.
Ich meine,
aber ich den für mich noch angucken, ich muss sagen, der beste DC-Film, der wirklich gut ist und allgemein einer der besseren Superheldenfilme der letzten 5 Jahre ist, war Wonder Woman.
Ja, eins muss ich ja sagen, auch okay. Allen davor, also zum Beispiel auch, was ich wollte, bei Mortal Engines, es sind Filme, die kann man sich nicht zu Hause angucken, also außer mal einem sehr großen Fernseher oder einem Beamer, weil es sind so Kinobild, also Kinoleinwandfilme, weil die halt wirklich vom Bild her sehr, sehr gut, allein diese ganzen Unterwasser-Szenen, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber es ist wieder so ein Superhelden-Ding, es ist wieder so... Also diese Dreizack-Story. Ich habe die ganze Zeit im Kino gesessen und gewartet, dass irgendwann mal entweder Ariel oder dieser komische Krebs oder halt der Vater von Ariel durch die Gegend kommt und sagt, hier ist er doch, ich habe meinen Dreizack.
Wie ist dieser gelbe Fisch nochmal bei...
wie ist der nicht, Fabs oder Fabian oder so?
Fabian, glaube ich, ja.
Wie ist der nicht so? Oder Philipp?
Ja, großartig.
So, also ganz ehrlich, ja, guckt ihn euch an, meinetwegen bildet vielleicht auch selbst, vielleicht gibt es da draußen auch Leute, die so... Also das Problem ist, ich bin nicht so ein Comic-Mensch. Ich habe als Kind... Eins, was ich als Kind mal, als mein einziges Comicbuch war, glaube ich, Dragon Balls. Als so Comic, das habe ich dann irgendwann mal verloren, weil ich das langweilig fand. Ich habe nie Comics angetan. Ich verstehe auch nicht, wie Leute das sammeln können.
Ich muss sagen, ich habe früher als Kind sehr gern Batman gelesen.
Ja,
das ist genau so. Batman war der Einzige, der ja keine Superfähigkeit hatte. Das fand ich immer geil. Und da ging auch viel. Und da mochte ich die Filme auch
immer. Ja, Iron Man ja auch, wie Tony Stark ja auch nicht.
Gut, aber er hatte diesen Megaros. Bei Batman gefiel mir auch immer
die Filme. Sorry, was ist denn der Unterschied zwischen. Entweder, also beide sind Millionäre, beide haben
technisch. Batman muss es hart trainieren.
Grundfasskopf,
ja. Und Batman hat seine Eltern verloren.
Der auch.
Bei Batman gefiel mir auch immer diese.
Ob du einen Anzug anhast oder
diese so. Diese Ernsthaftigkeit und dieses Symbol. Also bei Batman, gerade bei den Nolan-Batman-Filmen, The Dark Knight und so, läuft viel über Symbolik raus. Das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Damit kriegst du mich eigentlich immer relativ. Während Iron Man einfach nur Blockbuster-Action geht. Aber genau, willst du noch was zu Aquaman sagen? Ich würde ihn mir noch angucken, auf jeden Fall.
Macht es, guckt ihn euch an, bildet euch eine eigene Meinung. Ich bin immer noch der Meinung, es ist wieder ein Action-Helden-Film, den wir einfach nicht mehr brauchen. Also wir brauchen, ich gehe manchmal so durch die Kinopassagen durch und gucke mir so deren Plakate und denke mir, Superheld, wo ich mir denke, brauchen wir nicht. Zwei im Jahr reichen doch. Einer am Anfang, einer am Ende, bin ich zufrieden. Aber was soll denn das? Gefühlt sitzt du doch...
Ja, wenn es wenigstens sich untereinander ein bisschen absetzen würde. Oder wenn es wenigstens...
Ja, vor allem sie alle...
Was wir auch kurz gemeint haben bei
Marvel... F durchlaufen.
Oder was wir auch kurz bei Marvel gesagt haben, wenn es wirklich so ein... Wenn Infinity War, glaube ich, würde mir besser gefallen, wenn die Filme davor, diese Einzelfilme, dieses Universum mehr aufbauen würden. Ja. Und du dann wirklich so ein dramatisches Final, aber macht's ja nicht. Das ist ja so, dass...
Dasselbe wird auch, also irgendwann werden die bei DLC in den James Show machen, da kommen jetzt die ganzen Einzelcharaktere, dann machen sie einen großen Dingsbums.
Naja, da ist auch so ein bisschen, weil die alle immer nacheinander floppen, außer Aquaman, der ist jetzt sehr erfolgreich.
Ja, aber warte mal ab. Vielleicht irgendwann floppen die nicht mehr, weil es ja dann, also irgendwann muss ja mal dieses Avengers-Ding mal vorbei sein. Ich meine, welchen großen Boss wollen sie jetzt noch aus der
Hut? Ja, die machen dann ja mit dem Reboot.
Aus der Hut. Ja, Thanos lebt oder sowas. Oder ja,
nach Avengers 2, also nach dem Finale der Avengers, sind ja schon die nächsten Filme.
Jetzt ja Avengers 3. Also ja, was jetzt rauskommt, ist ja
die
Fortsetzung von 3.
Ja, und ist dann der letzte Avengers, also der schließt diesen Story-Arc ab und danach kommt noch weiter.
Oh, ich hoffe, die verrecken alle.
Die tun es auch.
Also auch dieser Captain
America. Guck dir die Verträge an, was die für Verträge abgeschlossen haben für die nächsten Filme. Der verreckt.
Auch dieser Captain America, wenn ich den schon sehe, ich könnte den...
Wobei der zweite Captain America der beste Marvel-Film
ist. Ist mir egal, allein dieser Schauspieler, diese Story,
Chris
dieser
Evans.
Typ... Ich denke mir die ganze Zeit.
Übrigens Statisten. Hast du das Interview mitbekommen, wo sie Scarlett Johansson als Schlampe bezeichnet
haben? Ja, krass. Das ist
krass. Und das guckt ihr euch an, liebe
Leute. Ja, macht ruhig weiter so.
Aber macht ruhig weiter so. Ich mach weiter mit Platz 8. Und da kommt ein Anime-Film. Und mir ist auch aufgefallen, im deutschen Film habe ich viele Animationsfilme.
Mhm.
Und ein Anime-Film, und zwar Flavors of Youth. dazu muss ich jetzt kurz sagen, wir gehen immer von Filmen aus, die in Deutschland gestartet sind, 2018. Flavors of Joffe ist ein bisschen... Ah ne, in China startet er auch 2018, weil, das ist ganz selten, das ist eine Co-Produktion zwischen Japan und China. Und von den Machern von...
Wirklich ja auch sonst nicht.
Und...
Geht das nicht auch noch um so einen Inselstrand, so ein paar
Inseln,
wo nichts wächst, wo du auch denkst, mach weiter.
Genau, und Flavors of Joffe ist von dem Machen von Your Name, der auch noch in meiner Top 10 heute vorkommen wird. Das sind so Kurzgeschichten, die am Ende zusammengeführt werden. Trotzdem unabhängig voneinander gekuppelt. Und die erste ist super, die zweite ist ein bisschen, die fand ich auch ein bisschen belanglos. Also da ist jetzt auch nicht so viel passiert. Aber die dritte hat es nochmal echt rausgerissen. Die hat mich richtig mitgenommen. Ich habe die, als der Film zu Ende war, habe ich zurückgespult und mir die dritte komplett nochmal angeguckt, die dritte Episode.
Ja, ich finde so eigentlich, hat die Anime, das Anime-Genre sehr stark verändert. Ich meine, ich kenne nur Anime für mich als Animatrix, also Animatrix, das ist der einzige Anime-Film. Plus hier Prinzessin Mononoke und.
Ja. Diese
das waren ja schon fast schon epochale.
Ich bin halt mehr Anime-Film als Anime-Serie. Also Serie ist nicht so meins. Ich gucke da hin und wieder mal was. Aber ich bin auch nicht der größte Anime-Gucker. Ich muss sagen, dass ich Your Name und Flavors of Your kam auf Netflix und Your Name auf große Empfehlung bloß hingeguckt Anfang des Jahres. Ansonsten, ich so Klassiker wie Akira kenne ich, gucke ich.
Ja.
Da Matrix hat sich inspirieren lassen von Akira.
Ja.
Das ist wirklich ein geiler Film auch. Es gibt auch ein Anime, da geht es darum, dass Deutschland den Krieg gewonnen hätte, also im Zweiten Weltkrieg, also das Paralleluniversum und in Japan.
Ich glaube, auf diesen Anime-Film basiert auch... ist das Amazon Prime, also nicht basiert, aber
The Man in a High Castle. Genau. Und dann gibt's noch...
Finde ich auch eine gute Serie übrigens.
Genau, und das, was du jetzt gesagt hast, diese ganzen Chibi-Irgendwas-Filme...
Prinzessin Mononoke.
Genau, Prinzessin Mononoke. Dann hast du Das wandelnde Schloss,
Die fliegende
Glühwürmchen.
Ja,
Mag ich alles. Ich bin trotzdem nicht der größte Anime-Fan. Wobei das alles richtig krasse, coole, geile Filme waren.
Ja.
Und... Ja, aber es gibt auch viel Schrott bei Anime, muss man sagen. Ich finde, da wird viel zu viel... Und gerade Serien langweilen mich sehr schnell. Du hast Dragon Ball erwähnt und viele Anime-Serien sind genauso...
Oh, hey, Schala.
Ja, aber bei Flavors of Joffe gefällt mir noch der Animationsstil, der ist sehr, sehr schön.
Ja.
Sehr schöne Bilder und ein geiler Soundtrack. Das werde ich nachher noch zu Your Name sagen. Aber hier ist echt drei tolle Geschichten, könnt ihr euch auf Netflix mal angucken. Und wer stärker, wer weiter oben, wäre der mittlere Plot ein bisschen besser ausgearbeitet. Genau, das ist mein Platz 8. Und jetzt kommt dein...
Platz 7.
Ja. Oh, da haben wir, ich hätte nicht gedacht, dass wir den in der Liste haben, aber ich freue mich sogar, weil ich
viel dafür zu erzählen. Ich bin ja ein wirklich bekennender Star Wars Film. Man konnte sich auch im Internet vor ein paar Jahren eintragen, was man sein will, Sith oder Jedi. Ich habe mich für die dunkle Seite der Macht entschieden.
Kann man nur mit dem Kopf schütteln.
Ja. Wenn ich Machtblitze folgen würde, würde ich das ganz Tag lang tun. Und es kam dieses Jahr ein Film raus, wo ich mir dachte, danke, dass ihr den gemacht habt, aber ihr hättet es auch sein lassen können. Und zwar Solo.
Wusstest du, dass schon Star Wars immer es einen Plan gab?
Ja.
Eine Serie, ein Film,
gab es immer mal. Es gab auch mal ein Computerspiel von dem Ding zu machen. Da geht es halt um Han Solo.
Verstehe.
Also Han. Einer der Star Wars Charaktere, der zumindest in den Filmen bis auf ein einziges Mal nicht wirklich viel an der Story beigetragen hat.
Da kann man schon direkt in Diskussion schenken. Das sehe ich ja.
Das einzige Mal, wo wirklich von Nütze war beim ersten Teil, also beim.
Der hat die von Tatooine weggefahren.
Gefahren.
Das hätte doch jeder andere machen
können. Ich glaube, das hätte auch wirklich jeder andere machen können.
Der hätte die aber nicht durch die imperialen irgendwas.
Durch die Blockade?
Ja.
Weil sein Schiff...
Er hat Luke Skywalker in Episode 5 gerettet.
Schneller fliegen kann als 2,31
Parsec. Er hat Luke Skywalker in Episode 5 gerettet.
Das meine ich ja. Das ist ja dieses Luke Skywalker durch den Tunnel, Piu-Piu, und der kommt von oben. Ne?
Und er hat Leia gerettet.
Ja. Aber...
Und er hat die von den zwei Todessternen das Schutzschild zerstört.
Ja, was hat er gemacht? Ich bin der Meinung, das hätte auch jeder andere machen können. Also jeder andere hätte Luke Skywalker in diese stinkende
Fisch. Ja, aber er hat sich, das war eben Han Solo, die anderen sind krepiert, so sieht's aus. Meine Fresse, jetzt wird der Han Solo schlecht gemacht, ich krieg die Krise.
Nee, nicht schlecht gemacht. Ich halte ihn nur für ein...
Ich muss ja sagen, ich bin ja auch mehr Luke Skywalker-Fan gewesen, aber anderes Thema.
Sorry, ich darf Vader und Imperator oder so. Weil ich schon die besten...
Darth Vader, oh, ich hab Asthma.
Ja, aber siehst du, da geht's doch schon los. Weißt du? Den Luke Skywalker mit so einer Hand abgeschlagen, der kriegt auch so eine schöne Prothese. Der Typ da ist, war dumm, was kriegt der so einen Anzug? Na ja, gut. Also, da geht es halt darum bei Solo, was passiert dort, bevor er ein Held der Rebellion wurde. Ich sage mal, weil ihr das nicht sehen könnt, mache ich das mal mit Gänsefüßchen. Ja, weil die Rebellion gab es schon länger und viele, viele andere Helden. Allein schon Lando Calrissian, der war übrigens vor, also, nee, nicht Lando Calrissian, wie hieß der? Nicht Calrissian.
Hä?
Der Vater von Leia, der Stiefvater von Leia.
Was mit Organa?
Ja, genau, Senator Organa. Der war schon viel früher Held der Rebellion. Hat auch der,
ja, du kannst aber auch später Held der Rebellion werden, nur weil du später eingestiegen bist, heißt nicht, dass du nie wieder.
Die Rebellion.
Ja, toll, dass du eingestiegen bist, aber du wirst nie wieder ein Held.
Und hier trifft er auf Chewie. Ne? Ja, auf Chewie.
Das war schon eine geile
Szene. I love it.
Das war eine geile Szene.
Ich mag Chewie, weil Chewie ist so ein. So, und ihr könnt mich alle mal, wisst ihr, wenn ich der Meinung bin hier, wir fliegen nach links, dann fliegen wir nach links. Wenn ihr nach rechts wollt, dann mach ich aber.
Aber die Szene fand ich cool, wie ich kennengelernt
habe. Sehr schön. Ansonsten war es war halt mein Problem, ich war so von Rogue One so extrem fasziniert. Ja. Das ist ja auch so eine Solo-Geschichte in dem Sinne, war so ein Zwischenstück zwischen Episode 3 und 4. Wo ich mir dachte, geil, mehr davon. Also mehr so in die Richtung, was ist eigentlich zwischen
ja, mehr aus dem Universum. Ne? So, es gibt im Universum mehr Fleisch.
Und da dachte ich mir, okay, vielleicht wird es auch so ein Ding, war es nicht ganz. Schauspielerisch waren auch, ich weiß noch, da waren auch sehr viele, viele Mitbewerber auch. Tom Felton, der war schon bei Harry Potter zu sehen.
Also mein Problem mit Solo ist wirklich einfach, Rogue One hatte kaum Story, hat mir aber auch besser gefallen, weil es im Universum mehr Fleisch gab.
Ja.
Bei Solo gefiel mir einfach nicht, er war mir von vorne bis hinten komplett egal. Und mich nervt dieser ganze Fanservice. Es interessiert doch niemand. Hat irgendjemand nachgefragt, warum er mit Nachnamen Solo heißt?
Ja.
Hat irgendjemand nachgefragt, wie er sein Blaster bekommen hat?
Genau,
es interessiert
oder
keinen.
Wie er an den Falken kam. Oder
ja, gut, das hätte ich noch so mit den Falken, weil da gab es ja in dem Film auch immer so dieses Besondere. So. Ja,
warum? Der hat seine Wette verloren. Das wurde sogar im Film erwähnt, in den Trilogien.
Ja, genau, er hat eine Wette verloren und dann dieser das war das Schlimme, dass der einzige Moment, der in dem Film erwähnt wurde und den man vielleicht in den Film wirklich interessant aufbauen hätte können, der Castle Run, der war tatsächlich ziemlich langweilig. Also er hat tolle Szenen gehabt.
Ja, das war's aber auch.
Aber ich finde...
Auch diese Szene, wo die da auf dieser Eisenbahn, da kann man das Eisenbahn nennen, da glaube ich...
Ja, das war schon so fast Western-like.
Genau, ich meine, genau. Ich sagte so, jetzt bloß noch irgendwo, dass irgendwo so eine Horde Apachen durch die Gegend rennt. Oder hier diese auf Tatooine, diese Wüstenmenschen.
Ja,
Tastenhörer. Ja, da so irgendwie durch die Gegend rennt. Ich meine, ja, sauber mal.
Also, was mich auch gestört hat, ist dieses Roboter-Mensch-Liebesbeziehungsding, was angedeutet wird zwischen Lando Calrissian und diesem Roboter.
Ja.
Da habe ich mir auch gedacht. Und da muss ich auch sagen, bei Rogue One der Roboter 1000-mal besser.
Ja. der war so ein bisschen wie Chewie.
Ja.
So.
Ja. Okay. Ja, okay. Aber ansonsten, Solo hat mich echt enttäuscht, muss ich sagen.
Es hat auch
diese ganze
Geschichte, diesem Universum nicht mehr beigetragen. Rogue One, wie du schon sagst, hat dem Ganzen noch mehr Fleisch, noch mehr Inhalt
genommen. Ja.
Du konntest ja noch mal mehr denken. Ja,
du hattest das Gefühl, du hast wirklich ein Universum.
Das Zweite ist, ich habe jetzt bei den Todesstern immer gedacht, wo kommen diese Laserstrahlen her? Welche Power müssen die haben? Wo kommt das her? Wer hat das scheiß Ding erbaut?
Die haben ein Logikloch haben sie gestopft mit dem Schacht.
Ja.
So, ne, haben sie auch gestopft in Rogue One, dass sie gesagt, also das gesagt wird im Grund, dass es geplant war, dieses Loch, weil es ja,
der Bauer halt dachte, ja, genau. Okay, irgendwie muss ich einen Fehler einbauen.
Also das fand ich schon clever. Ja. Bei Solo
Emily Clark fand ich toll. Emily Clark, eine sehr tolle schauspielerische Leistung, weil ich ihre Rolle wieder einmal zu 100% wahrgenommen. Emily Clark.
Aber das ist auch so ein Ding zum Beispiel, diese Liebesgeschichte.
Ja.
Zwischen Solo und einer anderen als Leia.
Ja.
Bin ich raus. Und ich, was sagst du zum Hauptdarsteller von Solo? Den fand ich nämlich auch nicht so gut.
Aiden Ehrenreich, ich hätte mir da andere vorstellen können. Also wirklich andere, also klar, er sieht, man muss wahrscheinlich jemanden gucken, den du auch abnimmst, dass er optisch aussieht wie ein junger
Sohn. Die Frage ist, geht das überhaupt, dass du, es gibt kaum, Harrison Ford ist Indiana Jones und Solo.
Genau, für mich sind diese beiden, also man hätte maximal noch, hätte man nicht machen können, jetzt doch dann nochmal irgendwie Harrison Ford auf
den Allgemein muss man die Frage stellen, hätte es jetzt wirklich ein Solo, ich habe erst gedacht, als ich gehört habe, Solo, da dachte ich mir so, cool, da kann ich mir was vorstellen. Weil die Vorgeschichte von Solo ist eigentlich überhaupt nicht bekannt, die wird auch in den Prequels ja überhaupt nicht thematisiert. Dachte ich mir, da kann man bestimmt was machen, auch außerhalb der ganzen Lady-Sif-Geschichte. Und dann habe ich mir den Film angeguckt und dachte mir so, irgendwie hätte man da mehr machen können.
Ja, also man hätte aus dem Stoff noch mehr machen können, man hätte den auch nicht so in dieser Schmuggler-Sache mal machen können, man hätte auch, ich kann mich kaum erinnern, ob es auch so diese erste Zerrissenheit mit dem Imperium gab. So dieses, er wollte sich ja den sogar anschließen.
Ja, er war ja sogar in der Schlacht dabei.
Ja.
Die bringt coolen Zähne gesetzt, das muss man zugeben. Mhm.
Aber dennoch so dieses...
Hast du einen Taschenöffner? Sorry?
Ich hatte vorhin einen.
Ja, ich nehme mich auf eigentlich
vorhin. Ach, nee, geh nicht rein.
Sorry, dass wir euch jetzt hier so laut machen.
Ja.
Genau, aber genau.
Mach mal, ich break mal kurz, dann kannst du über Call by Your Name, Me by Your Name.
Genau, ich habe jetzt auf Platz 7.
Das ist dein Platz 7 für 2018.
Me by Your Name. Ganz kurz, ja nochmal, bei mir sind die Filme ja scheinbar besser gewertet als bei dir.
Ich bin gleich wieder da. Hörer, ich bin gleich wieder da.
Also dein Platz 10 ist ja wahrscheinlich schlechter als mein Platz 10, in unserer Wahrnehmung meine ich jetzt. So, Call Me by Your Name hatten wir ja schon letztes bei Quer durch Queer. Genau, ist eine Romanverfilmung und für mich einfach, wird immer so als querer Film und wie toll, zwei Männer, die sich lieben. Für mich ist es einfach nur ein richtig toller Sommer-Liebesfilm, wo ich richtig Bock hatte, den im Sommer nochmal zu gucken, wo ich richtig Bock hatte, auch in den Urlaub zu fliegen eigentlich, nach Italien am besten. Gibt ein gutes Gefühl, gibt eine schöne Liebesgeschichte und der hat mich wirklich umgehauen. Also ich war im Kino und war hellauf begeistert. Nur Platz 7, das zeigt schon, dass die Filme, die darüber kommen, jetzt wahrscheinlich ein bisschen höher angesiedelt sind. Mir haben die Schauspieler sehr gut gefallen und der Roman, den ich dann auch dann nachträglich gelesen habe, muss ich zugeben, wurde sehr gut eingefangen. Genau, Call Me By Your Name hatten wir letztes Mal, wie gesagt, schon bei Quer durch Queer und René hat den, glaube ich, auch in seiner Liste. Der wird den wahrscheinlich höher haben als ich. Weil er hier noch schlechtere Filme hat vor mir. aber ganz kurz, bei Call Me By Your Name, jetzt wo du wieder da bist, René.
Ja, ich bin
wieder
da.
Du hast ihn nochmal in deiner Liste?
Ich habe ihn auch nochmal in meiner
Liste. Dann besprechen wir den später nochmal ausführlicher. Ja. Ich wollte das
jetzt. Welche auch die Frage beantworten, die du mir letztens gestellt hast.
Ja, der Cliffhanger, ich habe es nicht vergessen. Ich werde es auch nochmal. Ich habe gestern nämlich auch beim Pogern, wir haben gestern gepogert, dass ich jetzt hier so einen Insider reinhole. Genau, habe ich nämlich schon zu jemandem gesagt, ja, das werde ich stellen, die Frage. Genau, kommen wir aber zu deinem Platz.
6 schon.
Oh mein Gott.
Wir haben jetzt gerade sehr, sehr viel darüber gesprochen, deswegen werde ich mich kurz fassen, ist wirklich Avengers Infinity War. Warum der Platz 6 geworden ist, einfach deswegen, er ist auch wieder so, ich fand ihn sehr bildhaften Film, also optisch gesehen, so im Kino sitzend, wirklich was, also das muss man wirklich denen dann auch mal lassen.
Leider nicht, ich finde es langweilig, weil es immer dasselbe
ist. Ja klar, es ist immer dasselbe, aber ich gucke so oft nicht so einen Film. Das was ich nicht geguckt habe, ist zum Beispiel bei Age of Ultron, habe ich nie gesehen.
Ja, der ist auch richtig schlecht, so, schlechter als der. Die Marvel-Fans tun mir
heute nicht. Captain America 2, Civil War habe ich auch nicht geguckt. Ich habe auch nicht, ich habe wirklich nur Avengers geguckt und den jetzt. So. Und da muss ich sagen, ich hätte wahrscheinlich den noch weiter hinten platzieren können und hätte vermutlich sogar Solo ran vorsetzen können, was ich auch erst vorhatte, was auch in der ursprünglichen Erstfassung auch so war. Und das Einzige, was mich hier so ein bisschen da rausgerettet hat, war wirklich diese Thanos-Geschichte. Weil die kitzelt mich ja schon und mich kitzelt auch so ein bisschen die Infinity-Steine. Weil die Infinity-Steine kommen ja in ganz vielen dieser Marvel-Filme immer mal wieder, zum Beispiel bei Thor kommen die mal kurz drin vor. Dieser Handschuh wird ja auch einmal bei Thor gezeigt. Das ist schon so ein bisschen, wenn man so ein bisschen auf so mystische Storys abfährt, und das tue ich ja so, ist das ganz interessant.
Ja, es wird halt immer mit einem Satz abgehandelt, aber es wird nie
thematisiert. Das ist das Problem. Deswegen ist er auch nur 6 und würde ich sogar noch weitaus runterschaffen. Ja. Er wird nur, also er behandelt sich, aber für mich waren ein paar Cliffhanger ein bisschen erklärter. Ansonsten muss ich euch sagen, ihr müsst ihn euch nicht im Kino angucken. Also gibt die 4,99 bei Amazon aus oder sonst wo oder 99, was er jetzt kostet. Und guckt ihn euch einfach im Fernsehen an. Das Reich ist ein Fernsehfilm.
Ich finde halt, der Film...
Das reicht.
Das Ding ist, es fällt mir immer wieder auf, wenn ich über diesen Film spreche. Ich habe gar nicht so viel gegen den Film. Der Film wäre für mich besser, wenn vorher alles geklappt hätte mit dem Universum. Und der Film scheitert einfach am Aufbau. Weil ich konnte auch nicht mitfühlen. Wie da alle geschrieben haben, oh, ich habe geheult als Spidey und bla. Und ich sitze da und denke mir so, es geht mir am Arsch.
Spidey der Ast?
Hä?
War Spidey der Ast?
Spider-Man.
So, okay.
Übrigens, bevor jetzt hier die Leute wieder kommen, ja, du dein Marvel hast, du hast immer Marvel.
Aber der ist schnuckelig, also habe ich auch geheult. Also ich geheult, aber ich habe halt auch nicht der.
Ich wollte nur sagen, 2017 ja. in meiner Top 10 hatte ich Spider-Man Homecoming in meiner Top 10. Ja. Der war wirklich gut. Also Marvel Hass, ja.
Auch die T-Shirts sehen.
Aber ich kann auch anders. Also ich, ja. es gibt durchaus Marvel-Filme, die mich begeistern können, aber, ja. aber dieses Jahr leider nicht. Genau, mein Platz 7, oder willst du noch was für Infinity War sagen?
Nö.
Mein Platz
6.
6, sorry, genau, danke. Kam erst Ende des Jahres raus. Nach Weihnachten sogar.
Ja.
Also zwischen Weihnachten und Neujahr. Und zwar, der Junge muss an die frische Luft.
Ja, danke für diesen Film.
Der ist eine Romanverfilmung.
Danke für diesen Film.
Ja. Der Roman ist eine Autobiografie von Habeck Hergelings Kindheit im Ruhrpott.
Ich glaube im Bottrop.
Ich glaube ja.
Thema aus Bottrop, ich gucke.
Ja. Und Leute, ich weiß, wieder deutscher Film und so. Ey. Ich bin sogar mit ganz niedrigen Erwartungen rein, weil ich habe es dir ja gestern schon erzählt, junge Darsteller, Kinderdarsteller sind in Deutschland immer so ein Problem, weil es hier keine Ausbildung gibt. Und hier hätte man so viel falsch machen können, hier hätte so viel schief gehen können und am Ende...
Recklinghausen.
Und ich sitze in diesem Film, der Junge muss an die frische Luft und ich habe Rotz und Wasser geheult. Es ist wirklich ein sehr schöner, lustiger, aber auch gleichzeitig emotionaler und tragischer Film, der die Familie so ein bisschen in den Vordergrund stellt, der aber auch zeigt, oder wie alle Protagonisten versuchen, besonders im Habeck Herkeling, gespielt von Julius, Nachnamen habe ich natürlich vergessen, aber wunderbar, also ein Kinderdarsteller, da hatten sie einen Glücksgriff auf jeden Fall, weil der spielt den so unglaublich, unfassbar gut und so stelle ich mir Habeck Hergeling auch als Kind vor und ich bin ja auch großer Habeck Hergeling-Fan. Unfassbar guter Film und egal welche tragische Geschichte, also die tragische Geschichte ist halt die, dass seine Mutter sich eigentlich die ganze Zeit selbst umbringen will. Und er nimmt das aber alles so ein bisschen mit Humor und ja, ich kann wirklich euch nur diesen Film...
Julius Weg... Schöner Name. Julius Weg auf.
Ja, ich wollte Weg auf sagen, aber es war mir zu klischeehaft.
Julius Weg ja, auf.
Es war mir ein bisschen... Genau, spielt. Julius Weg auf.
Genau, die Mutter...
Auch sehr coole Interviews für der Junge.
Sönke Mürre spielt den Vater.
Ja. Mürre. Also, Leute, guckt euch... Der Junge muss seine frische Luft.
Bitte.
Guckt den... Der läuft bestimmt noch in den Kinos.
Ich finde auch cool, dass Weg... Also, wieder einmal ein HP... Ich habe immer gesagt, HP-Filme... Also, A, wo er selber als Darsteller gespielt hat. Ja, sehr tolle Sachen.
Kein Pardon,
aber auch dieses, also was mir nicht gefallen hat, war diese Horst Schlemmer Sache.
Ja.
Dieses Ich kandidiere.
Ja.
Ich denke,
hey. Ja, das Problem war, dass dieser Horst Schlemmer Charakter, den hat er zu oft gemacht, das hatte ich dann sehr
angenehm. Ja, nee, weil die Leute den geliebt haben.
Ja.
Wie viele Leute erlebe ich auf der Straße, ich mache es ja manchmal auch, und sagen, ich habe Fuß.
Ja.
Ich sind ja das so Füße, also klar, diese Bibliothek ist da dran, das soll es sonst sein. So, ja. Ich habe Rücken. So. Oder ich hier Dor Perior, ich gebe mir mal ein T-Shirt Ding. Und bei Herr Kerkeling zum Beispiel habe ich das Buch gelesen, Ich bin dann mal weg. Es war ja nach seinem Burnout und nach seinem Zusammenbruch, ist er ja den Jakobsweg gelaufen, also nicht den ganzen, sondern den spanischen Teil, was dann komischerweise danach alle gemacht haben.
Steht.
Weißt du, das Buch hier ist ungefähr so wie bei Into the Wild, wo die ja auch alle diesen Trail laufen.
Ja.
Die einen machen nach Buch, die anderen nach Film. Die machen das genauso, nach Buch oder nach Film, mit Gaga. Aber macht, bitte. Denkt daran, viel Wasser trinken. Das ist Spanien und auch da gibt es auch kalte Regionen. Und den Film fand ich gut. Also Film fand ich wirklich auch die schauspielerische Leistung nicht nur von ihm, sondern auch von den beiden Damen, die das spielen, wo ich denke, danke. Also ich kann immer nur wieder sagen, danke für diesen Film. Und auch das Buch. Und ich glaube, er erzählt, was er jetzt anfängt, ich glaube, das hat auch was mit seinem Alter zu tun, er fängt an zu reflektieren, wo kommt er her. Also irgendwo muss er dieses, das sieht man auch bei diesem Jungen muss an der frischen Luft, man sieht halt, wo kommt dieses Talent her.
Ja.
Der ist ja nicht, also der ist, das bei HP muss man sagen, das ist ein bisschen ähnlich bei Loriot, die sind so geboren.
Ja. Ja, aber Carrying, der kann ein normales Interview für eine Schlacht trotzdem.
Ja.
Und weil er hat so eine, ich finde, er hat, und Herbert Kengel ist für mich auch wirklich ein Entertainer und kein Komiker. Er hat auch eine sehr charmante Art einfach.
Ja.
Und das Kind, also der Kinder, der Julius Zweck auch, wie wir wissen, bringt genau das Gefällt rüber. Und da lese ich Kritiken, der Film sei zu hell und grüne Wiesen überall. Das ist aus der Sicht eines Kindes. Und ja, ich finde den Film wirklich, wirklich klasse. Und ich bin froh, wieder einmal ein deutscher Film, der es in meiner Top 10 geschafft hat. Wir haben ja schon öfter die Diskussion. Das ist ein gutes Beispiel.
Da könnte das ein guter deutscher Film.
Ja.
Auch der davor war ein guter
deutscher
Film. Also ich bin da mal weg. Tolles deutsches Buch, guter deutscher Film. Was mich bei HP wirklich immer wieder fasziniert, ist dieser unbändige Wille, dieses deutsche Fernsehen. Also es gibt so schlechte deutsche Komiker. Ja. Also erstmal von Mario Barth bis hin zu Paul Panzer bis hin zu diesen ganz anderen Schlüsselsocken, allein dieser Typ mit seinen hässlichen Handpuppen, wo ich mir denke, jeder Socks kann sich da eine Socke reinstecken. Und selbst den Maulwurf fand ich immer ganz lustig. Das fand ich super. Der Maulwurf fand ich lustig.
Ich kenne ganz wenig deutsche Komödie.
Na?
Ich kenne ganz wenig deutsche Komödie.
Hage ist also allein schon dieses Hage, der stotternde Maulwurf, geil. Aber HP hat es geschafft, diesen deutsche, das ist kein Comedian, aber dieses deutsche Fernsehen immer noch auf einem Niveau zu halten, wo du nicht vor Schamesröte immer am Boden versinken musst.
Ja, er hat wirklich er hat auch einen gewissen Klemmer reingebracht im späteren Alter. Und der macht ja nichts mehr, ist ja im Grunde zurückgetreten. Aber ich weiß noch, früher als Jugendlicher, da war Herbert Kerkeling noch viel auf Tour und hatte so eine eigene Show und so weiter.
Ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel auf Sat.1.
Darüber lacht die Welt.
Darüber lacht die Welt.
Das hatten wir letztes im Büro, hatten wir schon etwas länger. Da gibt es so tolle Szenen.
Ja.
Aber wenn man sich fragt, woher kommt dieser Charme, guckt euch, der Junge.
Ja.
Aber selbst nicht Herbert Kerkeling-Fans sollen sich mal diesen Film angucken. Weil ich finde, er gibt ein gutes Bild auch aus Deutschland, aus der Zeit ab.
Du lernst auch viel übers Leben. Also so,
ja.
Das klingt jetzt sehr, sehr hochtrabend. Du lernst viel, wenn du Schicksalsschläge hast, die extrem sind, und das ist in dem Fall also, dass du dennoch das mit Humor machen kannst. Und das macht dieses Kind, also Schauspieler, aber auch HP dann halt. Und so, allein wenn diese Oma zum Lachen bringt,
immer wieder. Es ist auch überhaupt die restlichen Schauspieler, muss man, man erwähnt es natürlich immer nur Julius Beck, auch wenn man alle so beeindruckt sind, dass ein Kinderdarsteller so gut sein kann in Deutschland. Die anderen Darsteller und Darstellerinnen, muss man an der Stelle sagen, machen auch ihren Job richtig, richtig klasse. Und nochmal, ich war im Kino und hatte ganz niedrige Erwartungen. Ich dachte, hier kann eigentlich alles nur schief, eigentlich ist alles da, damit schief geht. Und ich sitze drinne und dachte mir, ich habe wirklich geheult. Ich habe auch viel gelacht, aber ich habe auch wirklich geheult bei dem Film, weil. Aber auch so eine gewisse, nicht hier so aus voller Traurigkeit, sondern so teils auch ein bisschen aus Freude so, oder so ein so Glücksmoment einfach. Also der Junge muss an die frische Luft, muss mal an die frische Luft.
Muss mal an die frische Luft.
Also wenn der Podcast rauskommt. Das ist
der Vater sagt, ne?
Ja, nee, der Opa.
Der Opa.
Muss an die frische Luft. Der Film läuft bestimmt noch in den Kinos, wenn wir den Podcast rausbringen. Guckt ihn euch an.
Bitte.
Ja,
macht das wirklich. Genau, und jetzt mein Platz 5.
Ja, das
wir kommen jetzt zu den Top 5.
Ja.
Und zwar ist das jetzt, ich weiß, haltet die Füße still.
Nein, ich mag den Film.
Es ist Mission Impossible 6 Fallout.
Ja.
Ein wieder mal nach, finde ich, zwei schlechten Mission Impossible, also Phantom Protocol und.
Echt?
Also Phantom Protocol fand ich gut.
Mhm.
Rogue Nation hatte ich Schwierigkeiten. Hast du kleine Schwierigkeiten?
Okay, ich gebe zu, bei Mission Impossible, so sehr ich die Reihe mag, ich kann die ganz schlecht auseinanderhalten. Wenn man ehrlich ist, guckt man die sich nur wegen der Action an.
Ja, ich meine,
die sind gut.
Der zweite und der dritte waren so, Ethan Hunt versucht so seine
Vergangenheit
aufzuarbeiten. Der erste, grandios, allein diese Hängeszene, wo ich die Hängeszene gar nicht so schlimm, so toll finde, ich finde die Zugszene, wo der auf dem TGV hinten klemmt und dieses Rotorblatt ganz zum Schluss, kommt immer hin und denkt so, jetzt, und dann wirklich so Zentimeter.
Was war denn der Mission Impossible, wo der auf diese Glashauswand...
Das war der erste. Achso, auf der Glashauswand war Phantom Protocol.
Ja, das fand ich
geil. Das war, wo er auf dem Burj Al-Jarrah, wo der Handschuh ausfällt.
Die Szene hat mich echt beeindruckt.
Wo sie vorher im Kreml waren.
Das ist übrigens ein Actionfilm, Solche Actionfilme mag ich.
Und ja,
die haben auch keine Story.
Ja, aber, so. Aber ganz ehrlich, ja, bevor es hoffentlich, bitte schreibt uns in die Kommentare. ja, Tom Cruise, Scientology, gar keine Frage.
Aber der Trend ist vom Film.
Es ist diese Organisation ist verachtenswert. Es ist keine Religion, das ist also. Ja,
da muss ich, da muss ich,
ja, das macht er Trends. Aber es gibt Filme, wo es nicht trennt.
Da muss ich aber auch sagen, das ist ein bisschen heuchlerisch, immer auf Tom Cruise rumzusagen. Ich beschäftige mich ja viel mit Hollywood. Ich beschäftige mich ja viel mit Hollywood-Stars. Und ich meine das jetzt nicht nur böse, sondern allgemein. 90% der Hollywood-Stars, der Schauspieler, haben einen an der Klatsche. Ja. Wenn du dir mal anhörst. Ich meine, ich zum Beispiel bin ganz großer Fan von Clint Eastwood, aber wenn ich mir Interviews von denen anhöre. Also, Leute, die sich über Tom Cruise aufregen, okay. Ja. Dann regt euch aber auch bitte über andere auf. Ja. Ich finde es immer ein bisschen heuchlerisch, immer nur auf Tom Cruise runter. Und ich finde bei Tom Cruise, und das ist immer ganz,
was
ganz
wichtig. Was er mit seiner Frau gemacht hat, ist wirklich
unter alles.
Ja, unter alles auch.
Ich bin noch
aus keine Scientology-Ideologie heraus.
Ja, ich bin jetzt keiner, der Tom Cruise verteidigen will oder so. Aber ich finde, Tom Cruise trennt das immer in seinen Filmen. Und er ist einer der ganz wenigen Darsteller aus den 80ern.
Und Fallout übrigens finde ich toll. Ein wirklich spannender.
Ja.
Abwechslungsreich. Also ist diesmal so ein Mission Impossible, der wieder ein bisschen, also das hat mich so bei zwei und dreimal gestellt, das ist immer noch Schema, wirklich nach Schema F, hier nicht. Ja, eigentlich nicht. Also es war jetzt nicht so dieses, klar, man irgendwie wusste man, in den nächsten Minuten muss irgendwas passieren, aber das ging schon damit los, dass sie zum Beispiel als diesen Austausch der Plutoniumkerne gemacht haben, wo du denkst, wo er den Koffer wirft. Und als er den geworfen hat, dachte ich mir, und dann vom Auto weg, warum nimmt denn der den Koffer nicht mit? Also dieser Vollidiot muss doch eigentlich wissen, dass die sich das Auto schnappen, beziehungsweise nicht das Auto, sondern den Koffer schnappen. Was sie ja dann auch tun. Die Bar-Szene finde ich toll.
Ja.
Auch diese Kampfszene im Klo.
Ich finde diese Helikopter-Szene nicht einfach so krass.
Diese Kampfszene auf dem Klo ist wirklich so. Mhm. Wo ich mir denke, also entweder irgendwas muss ja jetzt passieren, bis sie halt reinkommt und dann ihn abknallt. Es ist ein schöner Aufbau zu Rogue Nation und Phantom Protocol, was ja ein durchgezogenes, bei Rogue Nation ist es ja, weil sie ja das Syndikat bei Rogue Nation als Hauptgegner haben und hier im Prinzip der Rest vom Syndikat dabei ist. Und ich muss sagen, es ist ein Kinofilm, also den sollte man im Kino gucken. Ich hab den dann auch nochmal hier zu Hause geguckt, Sonntagabends, weil ich mir einfach nicht zu gucken hatte. Hat auch funktioniert, komischerweise.
Kennst du das Making-of?
Nee.
Wenn du das Making-of guckst, ne? Diese Helikopter-Szene, wo es im Helikopter
spielt,
was für ein Aufwand da betrieben wurde. Da haben die den solche Gasflaschen, damit der Luft bekommt. Und das mussten sie zigmal machen, weil sie drei Takes brauchen, wo er da runterfliegt sozusagen, damit das gut aussieht. Und er macht ja die Stunts selbst.
Ja, okay, Tom Cruise
was man in dem Alter macht. Und das muss man halt auch mal sagen an der Stelle, Tom Cruise hin, Tom Cruise her. Ich finde, er ist wirklich immer noch einer der besten Action-Darsteller.
Ja.
Also Mission Impossible hat es leider nicht in meiner Top 10 geschafft. Aber ich finde ihn einen sehr guten
Action-Film. Aber eins muss ich ja sagen, jetzt mal, weil wir ja dieses Jahr wieder so viel von diesen Action-Marvel-Dingern überschwemmt worden sind. Muss ich sagen, danke erstmal, dass sowas gekommen ist, weil das ist wieder ein Action-Film, wo ich auch ein bisschen so dran hängen bleibe und den vielleicht sogar zweimal hintergucken wollen, was ich ja dann auch getan habe, weil es mich mal in einen Film gezogen hat, der spannend war, wo ich da auch mal drinnen saß und der war jetzt nicht so gut wie James Bond. Also hier steht zwar wirklich, also gehört zu den größten erfolgreichen Agenten-Franchises, aber leider Gottes hat mich Skyfall und der danach nicht, aber Skyfall war wirklich
Casino Royale ist
Hammer.
Casino Royale
ist da kommt der nicht ran.
Ja. Ja, ich finde aber Fallout ist ein guter Actionfilm. Ist wirklich ein guter Actionfilm, kann man im Kino gucken. Ich habe ihn jetzt nicht in der Top 10, aber das liegt nicht daran, dass er schlecht ist. Ich finde ihn wirklich gut eigentlich. Genau, ich habe jetzt auf Platz 5 noch einen deutschen Film.
Das ist sehr viel deutsche
Filme. Ich habe wirklich viele deutsche Filme, aber ich kann nichts dafür. Ich habe auch viel. Und zwar In the Game. Ein Drama von Wendeverlierern. Und zwar ist In den Gang eigentlich eine Kurzgeschichte, die verfilmt wurde von Clemens Meyer, dem Buchautor aus Leipzig, der auch Als wir träumten geschrieben haben und zum Beispiel den Film Herbert das Drehbuch geschrieben hat. Und hier hat er auch das Drehbuch geschrieben zu In den Gang. Und erstmal richtig, richtig tolle Schauspieler. Der aus Babylon Berlin, der etwas dickere, ältere.
Yeah!
Wie heißt der? Guck mal bitte noch. Tolle Schauspieler, die vor allen Dingen, was mich wirklich beeindruckt hat, das spielt in der Lagerhalle in Leipzig. Mhm. Also man weiß es nicht, aber jeder, der in Leipzig wohnt, kennt die Buslinie N3.
Ja?
Ja, ne? Das Tolle an dem Film ist einfach, ich sagte ja gerade, es ist ein Drama über Wendeverlierer. Und er tut es aber nicht so deutlich zeigen, sondern man kriegt das so mit halt, während man den Film guckt. Und er hat eine sehr, sehr schöne Melancholie in den Gang, weil alle Personen, die dort sind, die haben Probleme mit ihrer richtigen Familie oder mit ihrem richtigen Leben und finden ihre Familie in dieser Lagerhalle
auf dem Arbeitsplatz.
Genau. Genau. Und die finden aber ihre Familie dort in der Lagerhalle bei den Mitarbeitern. Mhm. Es kommt noch so eine kleine süße Liebesgeschichte dazu und mehr kann man auch zu dem Film tatsächlich nicht sagen, weil der Film sehr viel mit Es ist ein sehr ruhiger, sehr stiller Film. Und der Film spielt viel mit Bildern einfach.
Ich finde auch.
Und was mir da richtig gut gefällt, das muss ich echt nochmal erwähnen, wenn die miteinander reden, das sind ja wie gesagt auch westdeutsche Schauspieler und so weiter.
Sag nicht, die probieren zu sechseln.
Die reden diesen Leipzig, nicht sechseln,
so, sondern
Leipziger Dialekt sogar noch.
Kein Sächsisch,
und ja. Wirklich gut. Ja. Ich saß da und dachte mir so, ey, das genau, auch nicht nur dieses Sächseln, also dieses Leipziger Sächseln, sondern auch wie die sagen und was die sagen. Da dachte ich mir so, das könnte eins zu eins aus dem Mund von meinem Vater kommen. So, da gibt es zum Beispiel eine Szene, da hat sich jemand umgebracht, ich will jetzt hier nicht spoilern, wer und so weiter, hat sich jemand umgebracht und es kam raus, dass seine Frau ihn verlassen hat und so weiter. Und da sagt einer so in diesem Leipziger Sächsisch, ja, aber ich bringe mich doch jetzt auch nicht um. Und das ist so dieses typische, das ist typisch Leipzig, so ältere Leute. Und ich bringe mich doch auch nicht um. So ein bisschen so leicht naiv, so ein bisschen nicht hinterfragen, sondern einfach drauf los auch, ja. Mitspielt dort, jetzt muss ich gucken, ganz kurz, jetzt muss ich mal Gang hochschreiben, weil sie spielt auch in 25 km/h mit. Und jetzt,
ja, derweil begieße ich mir in Rotkirchen.
Ja, genau, 25 km/h spielt sie mit.
Aus.
Und zwar, ich vergesse immer, ey, ich hab's mit den Namen, es tut mir auch echt leid. Thomas Stuber ist Regisseur übrigens.
Ja.
Sandra Hüller, die kommt aus Thüringen und wohnt in Leipzig.
Ja.
Spielt dort mit, aber die spielt auch 25 km/h mit und dort spricht sie Schwäbisch. Also und das macht sie richtig gut.
Ja. Die haben alle Vocal Coach, also die meisten.
Ja, aber das dann manchmal. Aber du kennst es doch gerade Schwäbisch Sächsisch. Manche, die das nachmachen, die können es nicht. Egal, wie sie das vorcoachen. Schmeckt gut das Rotkehlchen, ne?
Ich glaube, ich habe das Problem, weil ich vorher einen Tonic getrunken habe. Ich muss das
vielleicht
ein bisschen warten.
Genau, auf jeden Fall möchte ich sagen, in den Gang, richtig, richtig toller Film mit so einem kleinen Mikrokosmos in der Lagerhalle. Empfehle ich auch. Ich glaube, also in Kinos kommt er nicht mehr, der kam erst Anfang letztes Jahres. Ich glaube, den müsst ihr bestellen, weil in Saturn oder so kriegt ihr den nicht mehr auf Google. Das ist so ein kleiner Indie-Film auch.
So.
Platz. Ja, wieder ein deutscher Film, ich lieber René. Ja, ich versuche hier die Fahne hochzuhalten für den
deutschen Film. Ach, dieser scheiß Nationalismus.
Ja, nein, also jetzt hört es aber auf hier.
Deutschland. Ja, bisher öffentlich. Das darf ich ja wieder nicht öffentlich sagen.
Darf's halber.
Ja, jetzt so. Platz 4. Wir hatten es in der letzten Folge. Ihr wisst das ja alle schon. Also, ich bin ja derjenige, der auf das gleiche Geschlecht steht, dem ich auch verwurzelt, verhangen, geboren worden bin. Kann man das noch komischer ausdrücken?
Ja, das war sehr, sehr weird gerade.
Ja.
Also mit Leute, die ist jetzt echt egal.
Vergesst es einfach.
Du bist schwul.
Sag es doch einfach so. Genau. Also ich stehe immer,
steh immer noch auf Männer, ja. Das hat sich nicht geändert seit Dezember.
Genau, und zwar Platz 4 ist Love, Simon. Die ich auch letztes Mal schon erwähnt hatte, also ein wunderschöner, wie ich finde, wunderschöner Coming-out-Film. Geht halt um Simon Spear, 17 Jahre alt, schwul, weiß wohl keiner. So. Und fängt, lustigerweise ist mir aber nochmal beim Gucken, nochmal in Vorbereitung dieser Folge aufgefallen, dass auch in der Familie der Einzige, der es mitbekommen hat, war was man dann auch innerhalb des Films mitbekommt, die Schwester. Und was nie aufgelöst wurde, im Film bisher, und zeigt es eine Szene, da wurde er schon quasi gezwangsoutet, was er nicht wollte. Fängt auf einmal die Schwester an zu heulen, während sie ihm das sagen, warum hast du denn nicht gesagt, so in dieser Form, ne? Da fängt die Schwester auf einmal an zu heulen. Und das wird in dem Film aber nicht aufgelöst, warum die so komisch wegrennt dann. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber gut, da geht's genau. Er steht halt auf Kerle und auf Jungs und weiß halt niemand. Und in der ersten, sag ich mal, Viertelstunde geht es halt wirklich darum, dass das auch ja immer noch so dieses was auch viele, was heißt viele, aber ich kenne einige, die das gemacht haben, so auch noch so Mädchen gesagt, oh Gott, die ist ganz schön heiß, ne?
Guck mal, ach so. An. Und,
um einfach nur zu verschleiern, dass sie eigentlich auf Kerle stehen und sich dieser gesellschaftlichen Normativität doch mal mit anschließen. Dann trifft er aber im Internet auf Blue. Blue ist
bester Name. Bester Name.
Ja, Blue ist ein Brieffreund, also ein Chatfreund in dem Sinne, ich schreibe mich halt Mails hin und her. Will aber nicht, dass Simon sozusagen ihn nicht outet, aber in dem Sinne auch hinterher spioniert und in dem Sinne herausfindet, wirklich wer er ist. Und die beiden unterhalten sich, finden innerhalb des Chatverlaufs sehr viele Gemeinsamkeiten. Und das Interessante ist ja, dass in diesem ganzen Ding ist als ein Klassenkamerad, ein Theater, oder ein AG-Kamerad, die sind beide in der Theater-AG, das ist eigentlich ein dummer Zufall, er ist am PC, hat gerade mit Blue geschrieben, macht den PC nur den Bildschirm aus, aber geht nicht aus, glaube ich, Google Mail. Ja, da war jetzt ja die Werbung dann innerhalb des Films. Macht dich aus.
Welches E-Mail-Programm? Google Mail, das hast du auch schon mal gehört.
Das mit dem G von.
Krass,
ja. Krass.
Gmail.com
nennt man das, glaube ich, auch. Ja. Auch von Google, glaube ich.
Ja.
Google das doch mal.
Schön, dass ich jetzt einen Check bekomme.
Ja, und dann wird es an die große Glocke gehängt. Und erstmal bricht so ein bisschen alles zusammen. Ist klar, Zwangsouting, also wenn man das nicht von sich aus macht, ist für jeden das Härteste, was ist. Weil man fühlt sich ja so beraubt seiner eigenen Freiheit. Man ist ja nicht mehr Entscheidungsträger darüber, was gesagt wird oder wann der Zeitpunkt für richtig gehalten wird. Und Simon hat halt den Zeitpunkt in keinster Weise für richtig gehalten. Und ganz lustig ist halt daran, dass doch Blue dadurch natürlich dann auch mitbekommt, scheiße, die E-Mails, also unsere Gespräche sind veröffentlicht worden und bricht dann auch so ein bisschen den Kontakt ab. Was heißt abbricht? Man kann davon ausgehen, dass vielleicht auch nur ein Versehen war, was man sich so denkt. Und darüber ist dann noch viel, das ist eine Liebe, was ich da entwickelt habe. Da ist er richtig schockiert. Und dann auswählt sich auch noch bei Weihnachten seiner Familie und sagt, hier Leute, ich bin schwul, und der Vater so, war auch erstmal ein bisschen irritiert, hat aber dann, und das fand ich so rührend, deswegen habe ich auch hier gesessen und geheult und auch im Kino, erst redet er mit der Mutter und die Mutter sagt, du bist nicht schuld, du bist so, wie du bist, und so, wie du bist, bist du richtig. Warst du vorher schon, bist du jetzt, und wird sich nie ändern. Dann gibt es nochmal eine Szene mit der Schwester, wie gesagt, und ganz zum Schluss, weil der Vater reißt auch in den Film öfters homophobe Witze. Und tut auch auf Kerl, und lustigerweise, der Vater ist so auf Simon angewiesen, was so Computer im Internet angeht. Da gibt es auch tolle Szenen von. Und dann spricht er ihn an und fängt selber an zu heulen. Macht einfach, das ist auch eine sehr tolle, steht sich gegenüber. Eigentlich erwartet man, dass Simon jetzt losheult. Aber nein, der Vater macht, das ist so eine Spiegelung, so eine psychologische Spiegelung. Der Vater tut im Prinzip das, was man normalerweise, wenn man mit seinem Vater drüber redet, gerade als Junge, und sich von seinem Vater outet, fängt man an zu heulen. Warum hätte ich das vorher nicht wissen können? Und ich habe das, ne, so. Und der Vater macht genau das. Er sagt, warum, es hätte mir auffallen müssen, ich hätte besser, also du hörst, warum hast du es nicht früher gesagt? Und ne, so das Berufen, ich reiß dir keinen Kopf ab. Und danach sind die wieder, fängt das Leben als Recht, er verträgt sich wieder mit seinen Freunden. Und mehr Spoiler auch nicht, weil das Ende ist wirklich grandios und herzzerreißend. Und ich kann nur jedem empfehlen, vielleicht auch jüngeren Zuhörern, die so wirklich vielleicht auch in dem Alter sind, 17, das ist halt wirklich auch ein Elternfilm, man kann auch als Eltern mal reingehen mit seinen Kiddies und jetzt nicht gleich den Kiddies angucken und sagen, da ist der auch schwul. Das, das jetzt nicht, aber...
Das ist so das Maßband an den...
Ja. So, oder E-Mail, anfangen, die E-Mail zu lesen, weil man denkt, oh Gott, vielleicht passiert da ja irgendwas da. Und das ist das Lustige. Da gibt es auch, den Szene muss ich auch erzählen, Da sitzt Simon vorm PC und der Vater kommt rein und tut so, als ob sich Simon gerade einen runtergeholt hätte, so auf Pornos. Sagt dann auch noch, ja, ich, also hast ja auch viel zu tun, die Unterwäsche von irgendeinem scheiß Model da. Und du weißt ja, dass der schwul ist und dass das nicht gemeint war, dass er irgendwie nur eine E-Mail geschrieben hat. Und das ist eigentlich eine sehr lustige Szene. Ja, wundervoll, wundervoller Film. Bisschen wie Call Me By Your Name, nur anders.
Ich
bin auch, auch der Soundtrack, ich habe mir jetzt extra den Soundtrack dafür geholt.
Ja.
Der ist großartig, so 8 so, weil der Simon spielt so auch so in unseren Breitengrad und unser Jahrzehnt, aber der steht so auf 80er Musik und das ist sehr großartig.
Ich muss sagen, hast mich neugierig gemacht, ich habe den Film noch nicht gesehen, der ist aber auf meiner Watchlist. Ich werde mir auf jeden Fall angucken die nächsten Tage. Ich bin ganz gespannt. Ich habe auch viel Gutes gehört. Jetzt nicht nur von dir, wird hochgelobt. Und solche, wir hatten es ja letztens in der letzten Sendung. Ich
rutsche mal wieder ein bisschen dichter. Ich bin gerade sehr weit weggerutscht.
Wir müssen ein bisschen, also ich bin ganz froh, dass es immer mehr so Filme gibt, die in diese Richtung gehen. Und die das
gab's Thema thematisieren. Das ist das
Interessante. Ja, klar, gab es früher schon, aber heute finde ich.
Ein anderes Setting.
Ja, genau, ein anderes Setting und vor allen Dingen auch mit einer anderen. Auch teilweise mit, ich finde, so mit so einer komischen gewissen Lockerheit. Dann geht man heute daran. Gefällt mir ganz gut.
Ja, eigentlich müsste in unserem Breitengrad den Outing gar nicht mehr so das Problem sein. Das Problem ist, es ist ein Problem.
Ja, das ist das. Normalerweise dürfen diese Filme nichts Besonderes sein.
Genau, ich sage mal, liebe Eltern, macht das nicht zum Drama. Also, und das finde ich, diesen Satz dieser beiden Eltern so wunderschön, dass die Mutter und auch der Vater gleichzeitig, also in diesem Dialog, es hat sich nichts verändert.
Ja.
Rein gar nichts.
Ja.
Und das war ja immer seine Angst, die man so mitbekommen hat, so auch beim Beobachten, dass er irgendwie Angst hatte, dass davor er anders wahrgenommen wurde als nach diesem Zwangsaugen, was halt Quatsch ist. Mhm. Auch die Freunde sagen zu ihm, da gab es auch so eine Szene, dass die Freundschaft mal kurz auseinandergegangen ist, aber daran ist er irgendwie auch selber schuld. Und dann später sagen die Freunde auch, es hat sich nichts verändert. Du bist genau der Simon, wie wir ihn wollen und wie du bist. So, und das, genau das kann man auch nur sagen, liebe Eltern da draußen, wenn das euch betrifft oder irgendwie auch die Unterstützung geben und auch im Bekanntenkreis oder auch wenn ihr jemanden kennt, sagt dem auch, es hat sich nichts verändert.
Hm.
Punkt. Aus Ende. Der Mensch ist immer noch derselbe.
Das ist eine gute Message.
Ja.
Also, ich finde es eine gute.
Und genau das sagt der Film auch.
Sehr gut.
Ja, dein Platz 4, ne?
Platz 4 ist.
Wieder ein deutscher Film?
Nein.
Ah.
Nein. Ist ein Animationsfilm allerdings.
Ah.
Es ist kein deutscher Film, es ist ein Animationsfilm. Und zwar aus Afghanistan.
Oh.
Jetzt wird's hier brenzlig. Ich habe in meiner Kurzkritik geschrieben, der wird für die Oscars nicht nominiert werden. Der Satz ist falsch, er wurde für die Oscars nicht nominiert, das ist schon ein bisschen älter, 2016 kam der schon raus. Aber in Deutschland auf Netflix 2018, und das war der offizielle Release. Und zwar geht es darum, um ein Mädchen und einen Vater, die unter der Taliban-Herrschaft aufwachsen in Afghanistan. Und irgendwann wird er entführt, weil er etwas... frech ist das falsche Wort, weil das klingt so negativ für ihn, sondern er hat sich zur Wehr gesetzt gegenüber den Talibanesen. Sagt man das? Talibanesen?
Nee, ich glaube, das sind nur
Taliban, ne? Talibanesen
sind was? Taliban.
Ja, Taliban, ja. Talibanesen, aber ich finde hier einfach meine eigenen Wörter, was geht.
Talibanesen. Gehen wir heute zum Talibanesen.
Und sie verkleidet sich dann als Mann, also als Junge, weil als Frau darf sie ja gar nicht raus und sie darf auch nicht handeln auf dem Markt.
Mhm.
Aber die Familie braucht jemanden, der auf dem Markt was verkauft, sonst können die nichts essen. Und sie verkleidet sich dann am Anfang als Junge und verkauft dann auf dem Markt was. Und kauft auch was, weil sie durfte auch nichts kaufen als Mädchen.
Ja, ja.
Ganz wichtig, ne? Und später entwickelt sich dann, also irgendwann entdeckt ein Junge sie, der sie wiedererkennt und merkt, dass, Moment mal, das ist doch sie. Was macht die hier? Und der gehört aber zu den Taliban. Und es kommt dann so eine kleine Geschichte raus. Sie kriegt dann irgendwann raus, wo der Vater gelandet ist, in welchem Gefängnis, versucht da das Gefängnis zu erreichen. Das ist kurz vom Ausbruch des Kriegs, also wo die dann losziehen und ihre Terroranschläge verüben, sage ich jetzt vorsichtig, in meinem Laienwissen, weil es auch nicht ganz verortet ist, in welcher Zeit dieser Film spielt, deswegen muss ich hier ein bisschen laienhaft rumreden. Wichtig ist mir aber dabei, darum geht es eigentlich auch gar nicht. Es geht eigentlich tatsächlich mehr darum, wie das Leben so für Frauen dort ist und besonders für dieses Mädchen und was dort passieren kann, was für Erfahrungen dort gemacht ja, werden
können. Da finde ich immer noch die, die Geschichte von, jetzt fällt mir der Name nicht ein, den wusste ich noch. Sie hat auch einen Friedensnobelpreis, glaube ich, bekommen. Ein junges Mädchen, was zur Schule gegangen ist in Afghanistan und auf dem Weg zum Schulweg wurde ihr Schulbus überfallen und die Taliban haben ihr das Gesicht weggeschossen.
Oh, okay.
Und überlebte das auch alles, wurde in London operiert, ist jetzt, glaube ich, UN-Botschafterin für Kinderrechte in Bildungsfragen. Und sie hat eine wundervolle Rede mal gehalten vor einer UN, was so, das war nicht Vollversammlung, das war doch so eine Art Bildungsversammlung. Und da hat sie einen großen Satz gesagt, der für sie sehr, sehr einprägsam war. Sagte, die Welt, versuch das mal zu rezipieren aus meinem Kopf heraus, die Welt kann man ändern. Und zwar mit zwei Sachen, drei Sachen. Einem Stift, einem Buch und einem Lehrer. Ja? Weil in Afghanistan und in den meisten dieser merkwürdig, für mich immer noch, weil der Islam ist nicht frauenfeindlich, der ist keine so restriktive Religion, wie wir uns alle vorstellen. Die machen die nur.
Das zeigt der Film übrigens auch deutlich, weil die Familie, aus der das Mädchen kommt, hat, sage ich jetzt mal, den normalen, also was ist normal, ne, aber hat den einfachen islamischen Glauben und die sind ja nicht so drauf. Der Vater ist nicht so drauf, die Mutter ist nicht so drauf. Und sie ist auch nicht so drauf. Aber es ist Italien.
Malala Yousafzai oder so heißt ja das mit. Und das ist wirklich, und das Problem an der ganzen Geschichte ist einfach auch das wird wahrscheinlich auch in den Film kommen, dass Frauen und Mädchen da, die dürfen zum Beispiel nach Ansicht der Taliban ja keine Bildung, kein gar nichts, also nicht mal zur Schule gehen. Und genau das ist ihr passiert,
die dürfen nicht mal einkaufen gehen.
Und das
ab einer gewissen Uhrzeit dürfen sie nicht mehr raus.
Ja, und so, ich fand das so einen schönen Satz. Sie stand davor, das war auch vielleicht zwei Jahre oder anderthalb Jahre nach diesem Anschlag auf ihr Leben. Dieser eine Satz, dieses, man braucht nicht viel, um die Welt zu verändern. Ein Stift, ein Buch, ein Lehrer. Und dann kann man alles erreichen, was man will. Und genau das ist es. Diese Leute, auch der IS, die Taliban, diese ganzen, auch hier die AfD-Schnösel, die haben so eine Angst vor Bildung.
Ja.
Weil die ganz genau wissen, wenn Bildung ist der Schlüssel, um dein Gegenüber auch zu hinterfragen. Mhm. Also das Hinterfragen fängt ja damit an, dass ich erstmal mir Wissen in meinem Kopf drin habe, um die Welt zu verstehen. Und diese ganzen, ja, wirklich, deswegen finde ich diesen Unterschied, den viele machen zwischen Islamisten und Nazis oder AfDlern, der ist gar nicht so krass. Die wollen exakt alle dasselbe.
Alles klar, ja. Ja. Es gibt übrigens auch halt das Blatt Papier und Stift. Da gibt es aber auch eine Szene, da ist jemand von den Taliban, der sie auch wiedererkennt, aber er weiß, sie wurde gelehrt zu schreiben und zu lesen und er konnte es nicht und hat dann ihre Dienste in Anspruch genommen und dadurch kam dann raus, wo dann der Vater ist, weil er ihr da geholfen hat sozusagen. Und er war, da gibt es auch so eine sehr, sehr emotionale Szene, Wo sie einen Brief vorlesen muss, dass sein Bruder, glaube ich, im Kampf gefallen ist. Und das hat ihn scheinbar zum Umdenken gebracht, weshalb er ihr dann auch half. Auch das ist ein Film, der ganz, ganz furchtbare Kritiken bekommen. Ja. Ich habe die mir echt durchgelesen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde den Film großartig. Der Animationsstil, der ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich mag ihn. Er ist halt nicht so typisch. Ich kann dir mal ein Bild zeigen, damit du hier mal einen Eindruck bekommst und ihr könnt es zu Hause, gibt es auf Netflix im Übrigen, habe ich gesehen. Man findet ihn aber, glaube ich, unter den englischen Titel The Breadwinner oder so.
Weiß ich schon, ich sehe da oben.
Ja, also schon ein bisschen anderer Stil, wobei das ist jetzt hier so eine Vorzeichnung. Das ist hier so der...
Oh, finde ich, da gab es doch mal
mir gefällt das hier auch.
In Persepolis. Das sieht so ein bisschen
aus wie Persepolis. Ja, genau. Persepolis ist auch ein großartiger Film übrigens. Auch so, genau. Und das so das, ja, der ist ein bisschen schlichter, der ist ein bisschen, aber ich mag den.
Schlichter, aber es passt doch. Also es
auch, passt zum Setting auch. Und sie ist übrigens das Mädchen, ne, den wir hier sehen. Und sie freundet sich auch mit dem Kerl an. Und ja. Jetzt sieht man auch nochmal so eine Peitsche. Das ist der Vater übrigens, der hat auch noch ein Bein verloren. Okay, das kommt alles zusammen. Ich mag den Film. Ja. Also ich kann die Kritik nicht teilen, die da gestellt wurde. Guckt ihn euch an, wenn ihr könnt, auf Netflix. Und lasst vor allem in den Kommentaren vielleicht eure Meinung. Vielleicht sagt ihr, ah ne, Dirk, du hast keine Ahnung. Ja, das ist auch okay. Vielleicht hast du auch keine Ahnung mit deinem Platz 3, den ich nicht gesehen habe.
Den habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen?
Nee. Genau, Platz 3. Ich sehe gerade den Regie, du hast ja die Regie aufgelistet auf deinem Computer.
Genau.
Und ich bin gerade schockiert, wie viele Filme ich von denen kenne und wie viel ich richtig gut finde und wie viel ich aber auch richtig scheiße finde.
Ja.
Der hat irgendwie so ein Auf und Ab.
Ja, okay.
Aber erzähl jetzt mal zum Film.
Genau. Platz 3. Ab jetzt fängt hier an, dass ich Doppelplätze verlege, weil es wurde
immer
Es wurde immer schwieriger.
Oh Gott, Leute, ich muss mich kurz festhalten, hier passiert gerade was. Auf Platz 3 teilt sich nämlich ein deutscher Film.
Ja.
Bei René.
Ja, den konnte ich als auch links denkender, links arbeitender Mensch auch nicht weglassen.
Zu dem Tag schlecht, was so gut nochmal.
Und zwar The Darkest Hour, die dunkelste Stunde. Ja. Ein Filmdrama. Aber auch gleichzeitig, das fand ich das Witzige daran, eine Biografie. Und zwar die erste Form von Winston Churchill als britischer Premierminister. Und zwar spielt das Ganze in der Anfangsphase des Zweiten Weltkriegs, und zwar so um 1939, zeigt auch die Wende von Neville Chamberlain, dem sogenannten Beschwichtigungspremierminister, also der den Faschisten immer alles gegeben hat. Ja, hier Tschechien könnte haben, das mit Österreich sehen wir auch nicht so schlimm, und ach ja, hier das bisschen da, Saarland sehen wir auch nicht, aufrüsten auch nicht so schlimm.
Ach, das Großbritannien nimmt das.
Genau. Hauptsache hier halt die Füße still. Und kam die Premiere, das muss man sagen, kam am 1. September 2017 auf dem Filmfestival raus, und in Amerika lief er schon mal 2017, aber am 18. Januar lief er erst hier in den deutschen Kinos.
Ja, war ja auch für die Oscars 2018 nominiert, deswegen musste er ja auch 2017 rausgekommen
sein. Gespielt wird Winston Churchill, das finde ich die großartigste Verkörperung von Winston Churchill, die ich seit langem gesehen habe. Ich habe den in vielen Filmen gesehen, bei Dr. Who kam der mal drin.
Ist auch einer der besten Schauspieler.
Gary Oldman spielt Winston Churchill, als ob Winston Churchill dort selber sitzen würde und spielen würde.
Ich liebe Gary Oldman.
Vor allem, ja, man kann jetzt von Winston Churchill so viel halten, wie man will, auch so was er in seiner zweiten Premierministeramtszeit gemacht hat, aber der Mann hat den Briten den Arsch gerettet. Also ich habe mir mal vorgestellt, was wäre jetzt gewesen, wenn Neville Chamberlain, gut, es wäre nicht gegangen, weil er Krebs hatte, aber sein Nachfolger Lord wäre dann noch eine Auswahl gewesen. Guck ich auf den Film, dann wisst ihr, wen ich meine. Weil die wollten immer alle Frieden mit den Nazis. Sie haben immer gesagt, okay, die überrennen jetzt gerade Frankreich, da müssen wir jetzt nicht gegenhalten. Also wir müssen jetzt nicht versuchen, da irgendwie auch den französischen Volk, geschweige denn den polnischen Volk oder den anderen verbrecherisch überfallenen Ländern irgendwie beizustehen, sondern naja, eigentlich müssen wir uns mit denen verbrüdern, weil die sind ja nicht schlimm. So, Neville Chamberlain hat zum Beispiel in meiner Rede gesagt, wir sind ja Brüder im Geiste. Wo ich mir auch denke, wie meint er denn das jetzt? Das war in so einer frühen 38er-Rede, wo ich mir denke, im Geiste würde bedeuten, auch ihr wollt Juden vergasen, auch ihr wollt ausgrenzen, wenn ihr Brüder im Geiste seid.
Ja, aber zum Beispiel das Homosexualität und Todesstrafe
war in der Zeit. Das Tolle an dem Film ist, es gibt ja zum Beispiel, weiß ich nicht, ob du das kennst, es gibt ja mal diese Filme beziehungsweise kurzen Serien, zum Beispiel gab es mal in Deutschland die Deutschen zum Beispiel. Ne? Das war so eine komische Sendung. Da rennen irgendwelche Komparsen stundenlang durch den Teutoburger Wald, irgendein Sprecher erzählt. Das macht dieser Film in keinster Weise. Also du nimmst diesen Film, erstmal ist das Tolle, bei Winston Churchill hat er selber sehr viele Biografien über sich selber geschrieben.
Ja.
Auch zwei liegen bei mir im Schlafzimmer, sind übelst dick, ich glaube es ist 159 Seiten lang. Über seine erste Amtszeit, also über die ersten zwei Jahre, ich hätte gedacht, okay. Und das ist das Spannende. Der Gary Oldman hat mal in einem Interview gesagt, er konnte anhand dieses über den Mann ist ja geschrieben worden, en masse, konnte der sich so auf diese Rolle vorbereiten. Ich meine, jeder Dialog, zumindest mit Winston Churchill, mit irgendwelchen Mitarbeitern, Sekretären, hat so wortwörtlich stattgefunden. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, die finde ich immer noch wunderbar, da sitzt seine Sekretärin so im Flur, er ist am Baden, was Winston Churchill immer gerne gemacht hat.
Hat er was gemeinsam mit mir?
Ja, und sagt dann irgendwann, du hörst, wie er aus der Wanne steigt: Fräulein, sind Sie noch da? Also, wenn Sie mich nicht in meiner ganzen Natur halt schön wollen, so müssen Sie jetzt weggehen. Und dann kommt, siehst du Winston Churchill so, der war auch so ein kleiner Kindskopf. Ne? Sie ist die Treppe runter, oh! Ne? So, wegrennen. Und du siehst den britischen Premierminister so komplett nackt, so auf die Treppe runterstehen, so und geht weiter. Es gibt zum Beispiel auch eine Anekdote von Winston Churchill. Der ist ja selber über Frankreich geflogen, als Frankreich schon als die Nazis schon einmarschiert ist, mit dem Flugzeug, kommt da in dem Film auch drin vor. Und hatte mal eine, ist zur Front geflogen, ist mit seinem Flugzeug zur Front geflogen, weil er nicht glauben konnte. Der konnte, das war auch ein bisschen sein Fehler seiner ersten Wochen, der konnte nicht glauben, dass die Deutschen, weil der ja selber im Ersten Weltkrieg in den Schützengräben saß. Der hat immer gesagt, ach, das sind nur so ein paar Panzer. Was hat denn der Deutsche? Der ein paar Panzer, da rennen so ein paar Leute mit den Panzern hinterher, die sagt, das sind 3 Wochen vorbei, also die Franzosen müssen nur einmal dagegen schlagen, weil er halt noch so diesen Ersten Weltkrieg im Kopf hatte. Und dann ist er darüber geflogen und ist dann zurückgekommen und hat zu seinen Leuten gesagt, zu seinen Kriegsgegner gesagt, wir müssen jetzt was tun, weil er hat diese Massen gesehen, er hat die Sandspuren gesehen, er hat den Staub gesehen, er hat diese, ich meine, früher, die sind ja nicht so hochgeflogen, ne? Du konntest ja sehen, was da unbedingt passiert ist. Und da gab es in seiner Biografie da geschrieben, nach dem Moment, nachdem er da zurückgeflogen ist, hat er alles überdacht. Er hat auch gesagt, okay, es ist ein neuer Krieg, wir müssen hier was anderes machen. Und das kommt in diesem Film sehr, sehr vor, und Joe White, hast du schon gesagt, hat er davor 2005 den Pan gemacht.
Den fand ich sehr schlecht.
Ja. Furchtbar. Dann kam Anna Karenina.
Den fand ich sehr gut.
Komischerweise, ne? Weil Wer ist Hanna fand ich auch wieder nicht so gut.
Wer ist Hanna?
Der Solist
ist Hanna fand ich richtig geil. Ich möchte hier kurz, wer ist Hanna, weil den kaum einer kennt. Das ist ein Märchenfilm.
Genau.
In der heutigen Zeit. Da werden sehr viele Märchen noch zitiert.
Ja.
Großartiger Film, guck den.
Und dann Stolz und Vorurteil.
Großartig. Ja. Stolz und Vorurteil. Genau. Aber Pan ist leider.
Wie gesagt, aber. Die dunkelste Stunde passt auch zur heutigen Zeit, weil er uns wieder ermahnt, und das finde ich wirklich, weil er ermahnt, dass, und ich halte uns so schön, wirklich für einen großen Politiker, gerade zu der Zeit, weil ich glaube, wenn er nicht gewesen wäre, weil er mal gesagt hat, da gibt es auch die Rede, kann man sich auch im Original auf YouTube anhören, aber auch in dem Film, kommt sie, der hat eine Rede im House of Commons gesagt, also in einer Kammer des britischen Parlaments. Mhm. Wir werden auf den Meeren kämpfen, wir werden in den Luft kämpfen, wir werden in Frankreich kämpfen, wir werden in England und so weiter und so weiter. Und selbst, das war der Tolle, selbst wenn die uns von unserer eigenen Insel verdrängen, gehen wir nach Kanada und werden beschützt von der britischen Flotte. Und selbst dann werden wir noch weiterkämpfen, weil er war so davon überzeugt. Und das hat ja dann auch im Endeffekt gestimmt, auch wenn es lange gedauert hat. Und auch wenn viele sagen, ja, aber die hätten jetzt nicht nochmal Dresden zum Ende bombardieren müssen. Doch. Genau deswegen.
Das ist ja auch gelogen. Das ist ja auch gelogen. Dieses Dresden-Bomber, dieses Opfertum
der Dresdner,
liebe Dresdner,
ihr
seid nicht alle, ja?
Der Nazis.
Aber die heute so mit eurer bescheuerten, beschissenen Verschwörungstheorie, Dresden wurde nicht nach dem Krieg bombardiert, sondern während
des Kriegs. Es war noch Krieg, genau.
Und
auch wenn es jetzt, also es war auch nicht ein paar
Ende. Aber wenn ich dann höre, es hat sich die Listen getroffen. Erstens, liebe Leute, in Leipzig gab es mehr Tote als in Dresden und auch damit mehr Zivilisten. Und der jammert keiner rum, was für eine Scheiße.
Auch andere Städte.
Erfurt hat auch mehr Tote.
Köln.
Ja, ich habe es jetzt mal auf den Osten bezogen. Und ich finde es so dämlich einfach immer dieses Und wenn ich das höre, da wurden Zivilisten gehört. Ja, was haben denn die? Warte mal, in so einem scheiß KZ, wie viele Zivilisten sind denn da?
6 Millionen.
Ja.
Und das Zweite ist, wenn die immer sagen, auch wenn das, ja, es war zum Kriegsende hin, aber es waren immer noch viele Wochen und Monate, bis wirklich Schluss war. Und ganz ehrlich, wenn diese Spinner, die sich da festgesetzt haben, auch in Dresden einfach gesagt.
War ja
auch
Munitionslager und alles.
Also das war ja strategisch. Aber Leute, der Irre wollte das so, und die Konsequenz, ich meine, die Nazis haben London beinahe in Schutt und Asche gebombt. Die haben Verheerendes angerichtet, auch in Frankreich, sie haben Verheerendes angerichtet in Russland. Und das finde ich immer ein bisschen komisch, dass man sehr viel auf diesen Westen guckt, was da passiert. Aber in Russland haben die Polen, also auch in Russland selber, die grausamsten Verbrechen machen. Und da finde ich es nur gerecht, dass, ja, man sagt Zivilisten. Ja.
Und aber es ist ja auf der anderen Seite. Das Wort gerecht ist ein bisschen falsch so, aber.
Nicht gerecht, aber ganz ehrlich, den Schmerz, den die Mütter, die Väter, Brüder, Söhne im genauen Wissen, ich meine, wir wissen doch heute ganz genau, dass die Briefe von der Front, da stand das genau ja so drin.
Ja.
Das deutsche Volk wusste es.
Ja.
Sie haben sich in jeder Einzeltat mitschuldig gemacht.
Ja.
Mit jedem Einzelnen, den die SS, den die Wehrmacht, wird ja heute von irgendwie so einem Schulernatz, der immer noch gehört, dass die Wehrmacht ja gar nicht so schlimm war. Ja, hier Gauland zum Beispiel. Ja. Herr Gauland, bitte, also was ist bitte? Eigentlich brauche ich jetzt gar nicht sagen, weil so intelligent müsste der Mann ja sein.
Die der hört wahrscheinlich den Podcast auch nicht.
Der
weiß wahrscheinlich auch nicht mal, was ein Podcast ist.
Ja. Solange es keine Dackelkrawatte hat, hört er das nicht. Die Wehrmacht waren die Ersten, die an eine Front gegangen sind. Und kann mir im Leben keiner erzählen, dass die waren auch die Ersten, die Massenerschießungen durchgeführt haben. Weil die ganzen Gruppen, nicht Wehrmachtsgruppen, sondern diese ganzen, da gab es ja noch so bestimmte Sonderkommandos. Ja. Das waren Wehrmachtssoldaten. Die SS ist ja erst dann einmarschiert, als schon die Front weitergezogen ist. Und hat dann sozusagen
den Es ist doch alles egal. Fakt ist, es war Krieg und ihr habt das so
gewählt. Und
das war,
und ganz ehrlich, ja. Und das ist wieder ein Winston Churchill-Zitat, das hat er 44 gesagt, er hat gesagt, Bombe wird mit Bombe vergolten. Punkt.
Ja, wie gesagt, ich bin ja als Gebührenpflicht, als leidenschaftlicher Pazifist natürlich immer gegen Krieg, aber man muss schon dieses Opfergetue, das könnte man dann auch bitte sein lassen. Aber gut, das ist nicht das Thema. Aber du hast noch einen Platz 3.
Ja, ich habe noch einen Platz
3. Ich
gebe dir mal den Vorzug auf deinen Platz 3.
Nee, mach okay, mal deinen Platz 3, man wird auch Sänger, aber bei deinem Platz 3 möchte ich sagen, es ist Gundermann.
Ja, es ist Gundermann.
Ist auch ein ostdeutscher Film.
Das ist ein ostdeutscher Film?
Ich habe von einem ostdeutschen Schauspieler einen mit einem Arbeitskollegen, von unserem Büro drüber gesprochen, der Gundermann sogar zu den Konzerten ging und so weiter. Ja. Der fand den Film nicht so gut.
Ich auch nicht. Also, was heißt nicht so gut, aber ich habe mir ein kleines bisschen mehr.
Das ist ein fucking Platz 3. Ja, aber ich muss sagen, ich habe ihn gesehen.
Ja, der war noch besser war als alles, was davor kam.
Ich habe ihn gesehen. Mhm. Mein Problem ist bei dem Film, deswegen kommt bei mir überhaupt in keiner Liste vor. Ich habe den auch nirgendwo gerankt, weil mich das halt überhaupt nicht interessiert. Oh. Der Gundermann interessiert mich, also die Figur. Ja. Ist sehr speziell und ja, du hast das auch gerade gesagt, als linkspolitisch Aktiver sollte das vielleicht interessant sein. Ich muss sagen, also ich finde ihn nicht interessant.
Wenn man mal Gundermann auch die Lieder hört, es wird ja mal so viel, wenn man so von Ostliedermachern spricht, wird auch von diesen anderen komischen Typen.
Hart?
Nee, die Liedermacher, die ausgebildet. Rolf Biermann.
Ach so.
Von Rolf Biermann geredet, aber irgendwie vergessen dann ganz viele Leute, dass Gundermann ja auch noch da war. Und Gundermann, wie gesagt, war ein Baggerfahrer im Braunkohletagebau in der Lausitz. Mhm. 80er und auch in den 90ern. Also man kann ja sagen, ich habe auch mit meiner Mutter dann gefragt, die war auch zu Konzerten von ihm. Er war wirklich ein Idol, weil er mit seinen Geschichten und auch mit seinen Liedern wirklich auch nicht nur die Stimmung traf, sondern auch so immer so einen Lebenszeitgeist traf. Im Nachhinein wusste man, dass er auch inoffizieller Mitarbeiter der Stasi war, aber da sage ich immer, wer nicht. Also es waren ja echt viele. Deswegen war er auch zeitweise von so Alt-SED-Leuten, die immer noch glauben, dass dieser Staatssozialismus, dieses wir, also der Mensch ist nicht frei, weil wir sagen, wann er frei ist und wann nicht er frei ist, auch verherrlicht wird. Andreas Dresen verfilmte diesen Film. Und da muss ich sagen, es gibt gar nicht so viele Andreas Dresen-Filme, die jetzt so hochgepoppt sind, weil Gundermann war ja wirklich schon so ein Film, der auch.
Der Name sagt mir aber was,
Andreas Dresen. Der medial sehr gut war, der in vielen Kinos lief. Entschuldigung, ich habe letzte Nacht sehr wenig geschlafen, das hat was mit dem Pokerspiel zu tun.
Wer hat denn da gewonnen, René?
Ja, sag ich jetzt nicht. Mir hat der Film gefallen. Ich fand ihn gut. Mich interessiert auch die Story. Ich habe zum Beispiel auch das Leben der anderen wirklich geguckt. Ich habe.
Er hat übrigens, ganz kurz, Andreas Dresen, mir war so klar, der hat nämlich den Film Als wir träumten gedreht.
Ja.
Das ist das Buch von Clemens Meyers, was ich vorhin sagte, was im Leipziger Osten spielt. Ja. Ist auch ein guter Film.
Er hat auch den Film Halbe Treppe gemacht. Ich sage euch, guckt auch euch Halbe Treppe an. Oder Sommer vorm Balkon.
Stimmt.
Ja. Auch ein sehr, sehr toller Film. Wolke 9 ist ein guter Film. Ein guter Film, ja, mehr auch nicht. Tim Thaler und das verkaufte Lachen, da war ich mir nicht ganz sicher. Aber
Wolke 9 sagt mir gar nichts. Ja, es scheint ein bisschen so.
Also, der Andreas Dresen bleibt in allen seinen Filmen immer wieder ein bisschen sehr treu, aber bei Gundermann faszinierte mich auch diese Story. Und
kommt aus Gera.
Genau, und es faszinierte mich auch, dass man nicht versucht hat, irgendwie diese. Man hätte es ja aber so wahrscheinlich schon machen können. So eine Art, ja, wir machen da jetzt so einen zweiten Rolf Biermann draus. Alexander Scheer Für viele, die ihn vielleicht nicht kennen, das ist der Typ von Sonnenallee. Der ist ja auch wirklich großartig. Ich filme halt allein, wie die hinter den Bus herrennt. Hunger, Hunger. Geil. Und schöne schauspielerische Leistung. Ich meine, ich habe Alexander Scheer eine ganze Weile mal nicht gesehen, bis ich ihn mal blöb. Ich glaube, das war 2004 auf der Volksbühne, als die Volksbühne noch so ein bisschen toll war. Und jetzt wieder ein bisschen besser wird gesehen und der Typ, also entweder hat Alexander Scheer eine Klatsche, was Theaterbühnen angeht, weil der hat sich mal auf der Bühne selbst geritzt. Also wirklich ich habe immer das Theaterbuch, der hat da irgendwas drüber geklebt, aber nein, ne, das war dann sein echtes. Unheimlich, hat auch viel mit anderen, wie ich finde, sehr begabten Regisseuren zusammengespielt und hier merkt man, dass die beiden wirklich ein gutes Team miteinander sind. Ja, ich kenne die Kritik von auch unserem Kollegen, ja, die ist zum Teil auch richtig, dass es zu sehr immer noch auf dieses das arme Ostdeutschland geht, so auch immer, also versucht, also was er selten macht, ist so diese gebrochenen Biografien anzuzeichnen, aber das Problem ist halt, 1980 gab es auch keine gebrochenen Biografien. Das bedeutet einfach,
dass... Die Biografie war gebrochen.
Naja, das gehörte nicht in diesen Film reingepasst, weil die gebrochenen Biografien kamen ja erst nach der Wende. Hm. Das heißt auch, die Geschichten hätte man auch erst so erzählen können. Es wird hier kurz aufgetan, aber innerhalb der Hauptstory hat es nicht so stark die Relevanz. Und deswegen hört es dem Film nicht gut, wenn man immer so noch so versucht hätte, so... Diese ostdeutsche Spätfolgen noch aufzumachen.
Ich frage mich immer bei solchen Ostdramen, wie auch zum Beispiel eben in den Gängen, den ich ja jetzt kurz genannt habe. Das Ding ist, in den Gängen ist zum Beispiel so ein Film, oder Als wir träumten auch früher, wenn ich den gucke, kann ich das nachvollziehen. Ich bin in den 90ern als Kind hier in Leipzig aufgewachsen, kenne also auch dieses Wendeverlierer-Ding und so weiter und kenne das ja immer noch, also ich erlebe das ja immer noch. Und auch diese wie Menschen miteinander hier umgehen. Ich frage mich immer, wie das im Westen ankommt, ob das verstanden wird auch. Weil zum Beispiel in den Gängen kann ich mir vorstellen, der ist zu ruhig und weil da wird auch nichts erzählt, da wird auch nichts erklärt, da wird auch nicht gesagt, deswegen sind wir Wendeverlierer oder so, sondern das musst du dir so ein bisschen erarbeiten. Und wenn du hier aufgewachsen bist, zum Beispiel habe ja auch in solchen Firmen gearbeitet.
Ich glaube, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber im Westen unserer Republik lebenden, ich hasse immer noch dieses Ost-West-Ding.
Ja, wir sind ein Land, sind wir ja weiter. Genau. Ja, aber, ja.
Die unterschätzen einfach, was es ist, wenn du wirklich 40 Jahre lang in einem Staat aufwächst. So, das ist nicht nur eine andere Wirtschaftsordnung, das ist eine andere Denkweise. Du kriegst ja was aufgedutscht. Auch Lebenserfahrungen, sei es beruflich. Ich meine, in der DDR musste man wahrscheinlich nicht so sehr Angst haben um seinen Beruf. Also dieses Raubtierkapital, und das ist wirklich etwas, was ich der DDR wirklich zugute halte. Dieses Raubtierhaftige, jeder gegen jeden, gab es in der DDR nur in einem Aspekt, und zwar in Sachen Bespitzelung.
Genau.
Aber nicht in den Sachen, der könnte mir meinen Arbeitsplatz wegnehmen. Ja. Weil... Ging eh nicht.
Aber deswegen an den Kommentaren, wenn es auch Westdeutsche hören, wir haben ja viele, mittlerweile muss man ja sagen, wir reden mit vielen Hörern im Real Life, witzigerweise.
Danke übrigens auch mal, dass wirklich ihr uns hört. Das ist wirklich für uns immer und wieder. Und
Kritik, wie gesagt, gerne in den Kommentaren, gerne per Mail.
Immer
hören wir die Kritik live, aber wir nehmen die auch per Kommentar.
Ja, das wird einfacher.
Ja. Nachzugucken. Aber freut mich, René, dass du einen deutschen Film hast und mich freut.
Gleich noch einen.
Ich weiß, ich habe schon gesehen. Ich muss ja immer wieder nochmal sagen, du weißt, ich bin ja großer Fan des deutschen Films. Ja. Was heißt großer Fan? Ich sehe ihn einfach nicht so schlecht wie die meisten. Ich finde, es gibt eben viele gute deutsche Filme und so ein Film wie Gundermann, der war jetzt semi-populär.
Ich glaube, das hat auch einfach damit was zu tun, dass...
Dass da kein Til Schweiger
mitspielt. Ja, zum Beispiel. Genau, also Alexander Scheer ist jetzt zwar auch wird gerne als Schauspieler genommen von so auch so Regisseuren, die gerne experimentieren. Ja. Also experimentierfreudiger, ich meine Sonnenallee. Auch andere Filme, da denke ich immer, okay, genau, bei Til Schweiger ist, oder auch auf diesen ganzen anderen...
Til Schweiger
Nee, auch dieses bescheuert und ich fange gleich wieder an zu schreien, aber ich werde es nicht machen. Kein Ohr, Küken und das ganze andere Pissdreck! Ja, der so in Deutschland rumschwurbelt, ich kann mich aber nicht zurückhalten, ja. Das ist halt so, das ist ähnlich wie dieses scheiß Avengers.
Ja, aber es gibt das, ja nicht nur Avengers und dann, es gibt nicht nur Till Schweiger.
Nee, dann, ja. Genau, das ist mein Problem, liebe Leute da draußen, es gibt, also guckt euch auch ganz viele Filme mal von Alexander Scheer an, auch wenn sie schwierig sind. Ja,
warte mal meine Brandrede ab, da lege ich richtig los gleich.
Auch wenn sie nicht sozusagen, ja, ich gehe ins Kino rein, guck, geh raus, behalte mir nichts vom Film, aber ich hatte einen netten Abend. Das will der Film ja nicht machen. Der will ja, dass du was rausziehst.
Aber das, und das möchte ich ja mal gleich sagen, das ist ja auch okay, aber ja, in meiner Brandrede werde ich es erwähnen. Ja. Das ist, spielt eine große Rolle. Mein Platz 3
ja.
ist der wahrscheinlich auch längste Filmtitel hier. Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. Mhm. Kam Anfang des Jahres raus, USA 2017 schon gestartet. Genau, ich stehe, ich habe ja so einen kleinen Faible fürs amerikanische Hinterland. Dieses so.
Kennst du
nicht nur dieses, New York und nicht nur Los Angeles, sondern auch mal so die kleineren Städte oder so wirklich so das Hinterland eben, wie man so schön sagt. Und der einfachen Leute. und hier spielt unglaublich gut Frances McDormand mit, die auch einen Oscar gewonnen hat für die beste Hauptrolle, weibliche Hauptrolle. Und ich muss sagen, der Film ist erstmal wunderschön abgefilmt, also hat wundervolle Szenen. Ich fand ihn sehr, sehr großartig. Er ist nicht zu Unrecht in vielen Toplisten weit oben. Ich finde, schauspielerisch ist das super. Er hat mich zum Lachen gebracht, hat mich auch zum Weinen gebracht, aber er hat mich auch schockiert. Also ich war sehr oft entsetzt und viele so kleinere Episoden können auch so für sich stehen und ich mag den Film sehr. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Aber ich werde mir angucken.
Wirklich angucken. Also ist ein sehr, sehr schöner, toller Film mit auch Woody Harrelson, der sehr, sehr gut spielt. So als Polizist, der die Sache ein bisschen ernster nimmt. Mhm. Also es wird halt jemand vermisst und sie hat dann...
Aber ich finde es
halt
gerade schön. Deutscher Titel, Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. Originaltitel, Free Billboards Outside Ebbing. Das wir nicht mal gemacht haben, so, ach komm, wir versuchen mal einen deutschen Titel noch reinzukriegen.
Ja, genau. Worum geht es im Grunde eigentlich? Es wird jemand entführt und das sind so Plakatwände. Und die nutzt sie, also die Mutter, die auch ein bisschen so harsch drauf ist und nicht, ne, um da zu sagen, die Polizei arbeitet nicht richtig, der Staat hilft mir nicht, wo ist meine Tochter?
NSU.
Hm?
NSU.
NSU?
Naja, die Angehörigen haben sich auch drüber beschwert.
Genau.
Der Staat arbeitet nicht richtig.
Es gab übrigens eine witzige Geschichte dieses Jahr, letztes Jahr, dass welche ebenfalls über solche Plakatwände auch in Rot mit weißer Schrift versucht haben, auf was auf, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber auf was aufmerksam zu machen. Also der Film hat auch so einen gewissen Einfluss in den USA. Genau, und die Tochter wurde dann auch noch vergewaltigt und so. Also es spielt so ein kleines Hinterlanddrama. Und sagt mir sehr, sehr zu. Ich kann es empfehlen. Ist lange her, dass ich den erst gesagt gesehen habe, aber der ist sehr, sehr gut in meinem Kopf geblieben, muss ich sagen. Was immer ein gutes Zeichen ist. Ich habe ihn zweimal im Kino gesehen. Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. Übrigens habe ich mir das echt aufschreiben müssen. Ich kann mir den Film nämlich überhaupt nicht mehr. Aber guckt ihn euch an. Jetzt kommen wir zu...
Genau, ich mache einen kurzen Cut. Und zwar, ich bin in der Bringschuld. Du hast ja gesagt, du wartest eigentlich drauf. Eigentlich warte ich auch drauf. Und zwar... Hier ist ja, dass wir das letzte Mal so zum Schluss der Folge so hetzen mussten.
Ja.
Und ich nicht so wirklich über Call You By Your Name reden konnte.
Durfte.
Sollte. Prodigy, danke.
Pion, yes. Danke.
Ja. Genau, der noch an der Tür stand. Seid ihr endlich fertig?
Hochschwab.
Und Jetzt im Zuge dessen beantworte ich erstmal diese Call Me By Your Name.
Ich habe es noch nicht gestellt, die Frage, weil Call Me By Your Name hier gar nicht vorkommt in deiner Liste. Ja, ich habe es noch nicht gesehen, aber Call Me By Your Name. Ganz kurz.
Ich habe es deswegen nicht draufgezogen, weil für mich ist es auch Platz 2. Ja. Aber ich habe ja letztes Mal schon so ein bisschen, aber ich habe es noch nicht ganz ausgewählt.
Ich möchte nochmal für alle, die letzte Folge nicht gehört haben, ich habe am Ende den guten René gefragt, ob es nicht auch sexistisch ist, wenn er so den Männern hinterher rennt, ja, oder ins Mikrofon heuchelt. Ins Mikrofon stöhnt, ja. Und da habe ich auch.
Was?
Ja, du hast in Helsburg, heißt du so ein bisschen. So, genau. Und
das kann ich stöhnen.
Ja, aber du, wenn du mit mir immer unterwegs bist, bist du hier so, sexy.
Ja, aber ich kann stöhnen. Okay, ich verstehe, was du meinst.
Aber wenn ich das zum Beispiel mache, machen würde, das habe ich das letzte Mal auch erwähnt, würde ich zu Recht, also ich bei einer Frau, ja, wenn ich da sieht die geil aus, ja, dann würde er sagen, Dirk ist ein Sexist. Zu Recht oder frauenfeindlich oder was auch immer. Zu Recht an der Stelle, aber ich frage mich jetzt, oder ich frage dich jetzt hier, weil du ja auch relativ feministisch veranlagt bist eigentlich. Ich kenne dich ja relativ. Ne? Also man muss ja mal sagen, ich kenne dich, aber andere kenne ich nicht. Und da frage ich mich, ist das, was du machst, nicht auch sexistisch? Das war die Frage. Und da hast du Cliffhanger, aber ich habe es nicht vergessen.
Ja, ich habe gesagt, beantworte ich in der nächsten Folge, was ich auch hier tue.
Ja.
Es ist ganz, ganz, ganz klar sexistisch. Es ist sogar
super.
In der zweiten Konsequenz ein exakt gleicher, wenn nicht sogar ein bisschen schlimmerer Sexismus, weil ich ja unterstelle, dass ja der Gegenpart.
Wer ist der Gegenpart?
Also den Typen, den ich da an.
Ach so, ja.
Himmel, ne, hier Gänsefüßchen. In irgendeiner Weise auch für mich nur das Objekt in der Sache ist. Mhm. Gleichzeitig aber weder Charakter. Ist wirklich exakt dasselbe. Weil ich stelle nur den Charakter dann. Also nicht mal den Charakter, sondern den Körper. Mhm. Da läuft ein Stück Fleisch. Ja, aber so ist es doch. Sorry, so, genau so ist es doch. Der hat einen Körper, der hat vielleicht noch das Gesicht. Und eigentlich will ich nur das eine von dem, beziehungsweise auch doch so. Das ist indessen so schlimm, weil, wie du eben schon erwähnt hast, ich kann es mir erlauben. Weil jeder ja sagen würde, ach komm, das ist ja schwul, die haben ja sonst nichts. Ne? Also,
das sage ich jetzt nicht, aber.
Aber ich kenne viele, die.
Es fällt mir aber auf, dass das da.
Die genau so argumentieren. Die sagen, da ihr sowieso in der Öffentlichkeit damit Schwierigkeiten habt, was ja wirklich dann auch so wäre, wird viel mehr Freiheiten gelassen. Ich kann mir viel, viel mehr erlauben, weil ich ja eh schon zu einer Minderheit selber gehöre. Mhm. Also kann ich, also entweder wird das so gesellschaftlich so hingenommen, dass gesagt wird, also zumindest von Leuten, die jetzt nicht auch in so Kreisen wie ich bin, weil zum Beispiel, wenn ich das auf diversen Partys auch so machen würde, würde ich ja aus dem Club rausfliegen. So.
Ja, klar.
Wenn ich so rumrennen würde und sagen, so, ne? Da denke ich mir ja meinen Teil. Aber so draußen auf der Straße würde niemand sagen, das darfst du aber nicht, weil ich ja zu einer Minderheit gehöre und dementsprechend mich auch anders verhalten darf. Das ist wirklich so gewollt. Bei Heteron.
Von der Gesellschaft.
Von der Gesellschaft, ja. Weil die sagen, ja, lass ihn doch. So, ist ja nur Spiel und Spaß. Und ich glaube auch in vielen, und glaube ich auch immer noch daran, dass es immer noch in vielen Teilen dieses Landes Homosexualität immer noch so als Spaß angesehen wird. So als dieses Glamour, als dieses, der will ja nur spielen und der meint das ja nicht ernst. Und es ist immer noch dieses, wahrscheinlich stellen sich die meisten darunter was vor, dass du wirklich da rumrennst und das nicht ernst meinst. Mhm. In vielen Punkten meint man es aber schon ernst, weil man einfach den Menschen da wirklich dann attraktiv findet. Mhm. Da soll sich jetzt nicht sofort ein Film ab.
Naja, ich meine, das ist ja ein Mann, der auch nur für eine Nacht eine Frau sucht und für eine Frau auch, die nur einen Mann für eine Nacht sucht.
Und umgekehrt bei.
Gehen natürlich auch nur nach Äußerlichkeiten. Geht es natürlich nur nach Oberflächlichkeit.
So hart wie es klingt, es ist genau also das schlimme Stück Fleischgedings.
Ja, also so das klingt sehr hart so. Ja. Nichtsdestotrotz ist ja auch. Das ist ja was anderes, finde ich. Das finde ich ja auch immer, auch wenn ich selbst vielleicht nicht so lebe, aber das finde ich ja ist ein Ding, das man akzeptieren kann als Außenstehender. Aber es ist halt die Frage, wenn ich ich sage zu jemand anderen, boah, sieht die geil aus, dann würde von links oder von rechts ich eine gescheuert bekommen, ja, was denn diese Äußerung soll.
Ich glaube, das
was ja auch zu reden, ne, ich will mich jetzt hier nicht, ich sag sowas ja gar nicht, aber wenn ich es machen würde, würde ich zu Recht auch eine gescheuert bekommen. Ich scheuere ja selbst die Leute, wenn sie so einen Satz sagen, weil es einfach in meinen Augen ekelhaft ist. Aber es ist ja schon so, dass du das ja auch machst, dann plus mit Gleichgeschlechtlichen.
Und ich glaube, ich habe noch nie gesagt, Hammer, der sieht geil aus.
Ja, diese ich habe es jetzt hier natürlich bewusst übertrieben, so, aber
ich weiß.
Ja.
Und das meine ich halt. Ich kann als wirklich, ich sag's auch nochmal, als Teil dieser Community irgendwie, ich glaube, weil ich weiß, dass mir nichts passieren würde. Ich glaube, niemand würde aus der Ecke springen, außer jetzt in der Szene, wo ich mich bewege, weil da würde es ja passieren. Da würde ich ja sagen, sag mal, tsch, ja, so. Aber draußen, wenn ich jetzt hier rausgehen würde, also und mich auf die Straße stellen würde und da würde einer vorbei, vielleicht würde der Typ noch komisch gucken.
Ja.
Aber links und rechts wären da Passanten, die würden nicht hingehen und sagen, sag mal, haben sie es denn noch alle?
Ja, sei doch mal, glaube ich auch, das erlebe ich ja auch mal wieder, dass wenn Männer hören, dass ein anderer Mann sie attraktiv findet, egal ob hetero oder schwul, dass er da sich geehrt fühlt, nenne ich es jetzt einfach mal. Also
das glaube ich nicht. Genau das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn ich bei allen, die wo ich auch mal dann auch mal
so. Also jeder, der Lob über sich hört, und ich meine jetzt also gar nicht bezogen, dass nur weil du schwul bist und ihn lobst fürs Aussehen, aber jeder hört ja gern Lob.
Ich glaube nicht, dass sich viele Heteromänner dann sagen, geil, bin ich ein geiler Hecht, jetzt fühle mich auch schon die Schwule geil. So. Halt ich für, also vielleicht einige, ja, aber nicht alle, ich glaube dann eher.
Da bin ich leider ein bisschen pessimistischer als du, was das angeht. Männer haben leider so ein Denken, ich wäre da vorsichtig. Klar, so richtig homophobe Arschlöcher, ja, wahrscheinlich eher nicht, die denken sich so, scheiße, jetzt finde ich noch Schwule geil.
Ja.
Aber genau, ich sag mal, die meisten, ich sag wirklich, die meisten würden es schon sagen, so, boah, geil. Aber gut, dass du es geklärt hast, lieber René.
Ja.
Aber jetzt kommen wir bei Your Name. Genau. Ist das dein Platz 2?
Das ist einer der mit Platz 2.
Du hast zwei Platz 2. Und ein deutscher Film und ein.
Call Me by Your Name. Wäre Platz 2? Platz 2?
Ja, der kommt aus dem Zahl. Ja.
Genau. Habe ich ja letztens schon erwähnt, Elio und Oliver, großartige Liebesgeschichte. Ich finde, ich fand es auch gestern, ich habe gestern, auch den ich schon länger kenne, habe ich mich mit jemandem halt beim Pokern, er möchte zum Beispiel die gesamten Film, das gesamte Filmsetting im Sommerurlaub besuchen.
Ja, das hat er mir gestern auch erzählt, ja.
Wo ich mir dachte, boah, also so weit würde ich das noch nicht streben. Ich meine, klar, ich finde dieses Setting umwerfend.
Ich bin da auch ein bisschen vorsichtig, am Ende reist du da hin. Und es ist gar nicht so geil. Weil es ist ja auch immer so ein bisschen.
Steht da irgendwo eine Industriebude links und rechts, die sie nicht aufnehmen konnten, weil die stört.
Ja, wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen aus der Erinnerung. Ist ja auch aus der Erinnerung von Dings. Und das ist dann natürlich dann so ein bisschen auch traumhaft schön. Jeder, der von seinem Urlaub erzählt,
ja,
von seinem schönen Urlaub, erzählt immer von seinen.
Die schönen Sachen.
Genau. Und so ist es ja auch beim Film oder bei dem Buch.
Nicht von der Industriebude, die liegt noch
nicht. Deswegen, ich würde da gar nicht hinreisen wollen, um mir die Illusion aufrechtzuerhalten.
Das ist also was ich in diesem Film so wunderschön finde, das habe ich auf Lustbank gesehen, ist immer noch die Musik, die einen wirklich,
ja,
auch in vielen Städten, das hat der Film auch, schlechte Passagen. Weil viele ja sagen, das ist so ein bisschen manchmal sogar sehr überzogen und auch so die Dialoge.
Oh, ich mag das gerade,
dass das so ein bisschen. Und genau das finde, also deswegen, da reißt die Musik eine Menge raus, weil die zieht das dieses angeblich über zu viel wieder so ein bisschen auf eine Ebene runter. Wie so, ich finde zum Beispiel den Film, das klingt jetzt echt sehr viel, es ist wie als ob ein Blatt an einem sehr lauen Sommerabend auf so einen See fällt und so ganz langsam drauf sass wird. So
was für eine Metapher, ich geht schon Gänsehaut.
Und so diese Wellen so weggehen, so, das macht dieser Film. Der Film kommt ganz sanft, der kommt wirklich, als ob du schwebend irgendwo sitzt und der kommt ganz, ganz sanft und
wie viel Poesie der in dir weg, der Film.
Er fällt auch nicht auf, er ist nicht zu viel. Oder wenn jemand so, guck mal her mit deinem Arm, so kommt und so, Das ist so dieser Film. Der ist so ein.
Der hat sich gesehen, aber es war wunderschön.
So ein Pusten auf dem Arm und ja. Gänsehaut.
Gänsehaut.
Die Gänsehaut entsteht so langsam. Und das macht der Film. Er ist langsam. Er entschleunigt. Also, ich habe den mal gesehen, da war ich vormittags nur im Stress, war nur aggro, hab diesen Film angemacht.
Und deshalb muss ich dich das fragen, wann bist du das nicht?
Es gibt Momente, wo ich das wirklich nicht bin. Der erlebt ihr nur zu selten, weil die meistens hier passieren und hier seid ihr ja nicht, so in der Wohnung. Und woran mich der auch erinnert hat, und das ist jetzt echt ein starker Vergleich, aber das war so diese fabelhafte Welt der Amelie, die fabelhafte Welt der Amelie, weil auch da die Musik so ein, wie so eine warme Bettdecke. Dieser Film ist wie eine warme Bettdecke. Wenn ich über ihn rede, dann kommen auch diese Bilder. Das fängt zum Beispiel an mit, was ich auch gerne als Kind, auch beziehungsweise auch im Nachhinein, das wird auch kurz gezeigt, wie er so am Elio am Fenster hängt und so raus in die Nacht schaut. Und das tue ich ja manchmal im Sommer zum Beispiel auch, da gehe ich hier auf meinen Kumm und stehe einfach nur da und im Hintergrund läuft so ein bisschen Musik. Und dieser Film entschlackt so sehr, also das kann ich immer wieder sagen, und ich verstehe auch manche Kritiker nicht, die dann sagen, dass es zu viel ist, dass es zu viel, dieses Ruhige ist.
Ich finde, das macht den Film schon aus. Ja. Ich finde, man muss nicht immer, natürlich kann es einem nicht gefallen. So, ja. Ich meine, mein Film vor 2 Jahren des Jahres, La La Land, hat auch, für viele war er zu kitschig, für viele war er zu dies, für viele war er zu das. Ich finde, ist gut, wenn ein Film sich auch mal was traut zu machen, was nicht der dem gemeinsamen Nenner von allen entspricht. Ja. Das macht er wieder La La Land, der klar holt eine gewisse Zielgruppe ab, Call Me By Your Name eben auch, aber mich erwischt so ein Film gerade deswegen, weil, also ich habe Call Me By Your Name richtig gut in Erinnerung, einfach genau deswegen. Weil er so was Eigenes und von mir aus ein bisschen über. Und Film ist doch auch, man sagt doch früher Traumfabrik Hollywood.
Ja, ja, genau.
Filme müssen doch nicht immer die Realität abbilden.
Also jetzt biografische Filme sind ja, aber sonst.
Ja, es muss selbst biografische Filme müssen auch nicht immer. Es geht manchmal auch einfach um das Gefühl. Und Call Me By Your Name hat ein Gefühl von Urlaub. Für mich immer entweg. Ich habe immer, wenn ich Call Me By Your Name gucke, will ich am liebsten in den nächsten Bus steigen und ab nach Italien. Leider habe ich das Geld nicht dafür. Das ist die Frage des
und die Zeit. Für mich ist es immer noch dieses, und ich finde das dieses Bild.
Ich war jetzt übrigens ganz kurz im Berliner Kindle auf. Wir haben ja Neujahr, das heißt Sekt, aber wir trinken trotzdem Bier.
Ja.
Dank Berliner Kindle.
Genau. Und ich hasse Berliner Kindle. Ich finde dieses Bild halt wirklich immer noch so passend. Dieses, und ich erwähne jetzt nochmal dieses Blatt, was auf so einem See fällt und so. Er ist für mich nicht zu viel, sondern da ist auch ein junger Mann, der in einem Jahrzehnt wohnt, wo ähnlich wie unsere Jahrzehnt oder unsere Zeit jetzt so durchzogen ist von so viel Ballast und dass du gerade so in Italien, Film spielt auch, ich glaube, das ist auch fast Toskana oder so in Norditalien angesehen.
Ich habe mir mal das Buch empfehlen.
Zeigt einfach, dass man eben nicht Filme gucken muss, wo man im Nachhinein denkt, wo man so denkt, oh, jetzt muss aber was passieren. In diesem Film muss nichts passieren. Es passiert, was passiert. Also
es passiert ja was Zwischenmenschliches.
Genau, und ich glaube auch, was Call Me By Your Name macht, ist sehr viel mit Mimik und Gestik, Blicken, mit Berührungen. Also wie oft sich in diesem Film einfach vieles abspielt, ohne dass da ein Wort fällt. Durch eine Berührung, durch ein simples an die Schulter fassen, erzählt so viel über diesen Pool, wie Elio mit einer Sonnenbrille an diesem Pool und er schwimmt da Oliver seine Bahn. Und die reden ja erstmal nicht miteinander, aber du merkst, da passiert gerade was. Und vielleicht ist das auch ein Film wirklich für Leute gedacht, die Filme gucken, die genau auf sowas achten, so auf kleine Zwischen. Die nicht unbedingt jetzt da den übelsten Dialog haben wollen und auch nicht den geistreichsten Dialog, sondern die einfach schon damit zufrieden sind, dass da eine Berührung stattfindet, die mehr erzählt als 20 Sätze, die davor und 20 Sätze, die danach gezogen wurden.
Ja, das kann ja auch ein Dialog sein. Ja. Ich könnte jetzt hier philosophisch werden. Aber genau, also du hast meine volle Zustimmung. Call Me By Your Name ist bei mir ein bisschen weiter hinten, einfach weil ich viele Filme echt wirklich besser fand. Aber tatsächlich...
Er ist was Eigenes, wie du schon sagst.
Ja, tatsächlich ist aber Call Me By Your Name, der ist ja bei mir Platz 7.
Ja.
Und das war bei mir so eine 8,5, genauso wie Der Junge muss an die frische Luft. Also so mal, um das Ranking so ein bisschen einzuschätzen. Und bei Three Billboards sind wir bei 9 von 10, also Platz 3. Ja. Also ich mag den Film auch sehr, ich mag das Buch auch sehr. Und ich habe vorhin gesagt, es wird immer so als queerer Film und so bezeichnet. Für mich ist es einfach ein wunderschöner Liebesfilm. Mhm. Das ist, bei der letzten Folge hatte ich ja Blau ist eine warme Farbe, was ja auch immer so als queerer Film bezeichnet wurde. Das ist aber einfach nur eine Liebesgeschichte. Und das gefällt mir an Call Me By Your Name. Kann ich mir auch immer wieder... Und Call Me By Your Name ist ein Film, den gucke ich mir bestimmt in den nächsten Jahren immer wieder mal an.
Ich werde mich jetzt nicht jeden Monat angucken. Ich habe mir jetzt für diesen Film mir mal vorgenommen, den so als Ruhig-Moments-Film zu nehmen. Also wenn es draußen auch... Ich finde zum Beispiel den Film echt toll zu gucken im... an so den Feiertagen. Also so zum Beispiel.
Das könnte ich nicht.
Weil draußen passiert nichts, also du hast draußen die Hektik nicht.
Mhm.
Und du kannst dann, da du ja dann nicht, also außer du hast irgendwie komische Familien, die an sich so schon bei Feiertagen immer an Hektik ausfallen, was ich mal nicht verstehe, dass man da so hektisch sein muss.
Ja, dann kannst du zu meiner Mutter kommen, da ist das genauso.
ich kenne das. Oder so Sonntage. Sonntag ist auch so ein Sonntagsfilm, den man so sonntags, nicht so mittags oder nachmittags, so spät nachmittags, wenn draußen schon so, gerade so im Sommer.
Ja, Sonntag ist ja auch immer so eine gewisse Träger. Ich zum Beispiel im Sommer immer richtig faul. Es wundert mich auch, dass wir heute den Podcast hier aufnehmen können und ich aufgestanden bin. Es ist manchmal, es gibt so Sonntage, da bin ich den ganzen Tag nur im Bett.
Ja, ich finde zum Beispiel Sonntage mache ich gerne, dass ich mich abends einfach hinsetze, mir was zu essen mache und dann einen Tatort gucke.
Das finde ich ja falsch.
Oder Polizeiruf oder irgendeinen anderen Krimi.
In diese Tatort-Sache müsst ihr mich auch nochmal reinziehen. Aber
willst du mal Platz 2 weitermachen?
Nee, du machst dann noch einen Platz 2, nämlich einen deutschen Film.
Achso, okay.
Das finde ich geil.
Okay, deutschen Film. Deutschen Film.
Wenn der gleich Kopfhörer. Das ist ja unfassbar.
Ja, ziemlich okay. Und zwar ist das Werk ohne Autor. Spielt wieder in der DDR. Du merkst schon, ich bin an das DDR-Thema sehr, sehr stark interessiert.
Steht es vor uns aus dem Osten? Ich muss das fragen.
Ist von...
Recherche.
Ja, komm ich. Liebe Leute, wie heißt das bei Kraftklub Original Osler? Ich komme
aus
Germanstadt.
Warte, hier muss ich einen Songtext machen. Das sagt noch was. Aber red mich weiter.
Ja. Original Osler. Ja, Werk und Autor handelt vom Kurt Bernhardt, gespielt von Tom Schilling. Auch Tom Schilling, ähnlich wie Alexander Scheer, ein für mich immer noch sehr unterschätzter guter Schauspieler, ist wirklich ein guter deutscher Schauspieler, nicht anders als diese komischen Flachpfeifen.
Ich bin ein Verlierer, Baby.
Genau.
Original Oscar.
Ja, ich bin ein großer Flachpfeifen, wie ich vorhin schon in meinen, auch in der letzten Folge, und auch davor, glaube ich, immer gesagt habe, dass die ganzen Til Schweigers und alles nur Flachpfeifen, die können nichts.
Wer? Kraftklub?
Nein, Til Schweiger.
Achso, ja.
Das ist kein Schauspieler, also, sorry. Ist Künstler, lebt in der DDR, arbeitet in der DDR. Doch er ist so ein bisschen, also das ist das Lustige,
Regie ist großartig.
Ja, es ist.
Florian Henkel von Donnersmarck.
Was ihn nicht so loslässt, ist so an seine Erinnerung an die Nazi-Zeit, an seine Jugend, auch unter dem DDR-Regime. Das ist so, dann auch immer so ein Rückblick, als er schon im Westen, wieder in Westdeutschland lebt. Er versucht sein Traumata mit einer Studentin, Elisabeth, gespielt von Paula Beer, zu aufzuarbeiten. Und nutzt dafür so ein bisschen seine Kunst, sein Schaffen, sein künstlerisches Know-how, was er hat. Und fängt da so ein bisschen an mit seinem Professor, sein angehender Schwiegervater, also sozusagen der Vater von Elisabeth, ist ein sehr angespanntes Verhältnis, weil da passiert etwas in dem Film und ich finde nicht zu weit rausgreifen, man muss wirklich den Film auch gucken, da passiert nämlich etwas, dass Kurt Bernhardt als junger Mensch in der DDR sozusagen Kunst herausgebracht hat, aber provokative Kunst auch für DDR-Verhältnisse, die DDR nicht wollte, das ist die Regime. Deswegen heißt er auch Werk ohne Autor, weil er einen Künstlername verwendet hat. Und das Ganze basiert auf einer echten Story, die auch so stattgefunden hat. Ihr müsst da mal auch ein bisschen nachrecherchieren. Ich kann mich leider jetzt nicht mehr an den Namen erinnern. Von dem Künstler, der in der DDR das genauso gemacht hat. Also der im Prinzip Werke ohne richtigen Namen, ohne seinen richtigen Namen verbreitet hat und auch damit sehr, sehr erfolgreich war. Und deswegen heißt das Ding auch Werke ohne Autor, weil auch dieser Kurt Barnhardt ist sehr, sehr erfolgreich damit. Und eigentlich wäre das SED-Regime eigentlich nur wissen, wer ist das da eigentlich? Wer ist dieser Künstler, der das rausbringt und diese kritischen Bilder macht? Und irgendwie, es ist auch ein extremes Spannungsverhältnis. Zum Regisseur Florian von Donnersmarck, Das Leben der Anderen zum Beispiel hat er gemacht. Mhm. Ein, wie ich finde, einer der besten deutschen Filme. Mhm. Ich weiß nicht, eigentlich, ja, immer. Also seit deutscher Film angefangen hat.
Naja, sagen wir mal so. Wir machen noch einen Podcast über deutsche Filme. Das müssen wir machen.
Ich würde sagen, Das Leben der Anderen ist zumindest seitdem.
Es ist einer der besten.
Seit der Wendezeit wirklich ein sehr, 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 also unbeschreiblich guter
Film. Ich will den Film jetzt hier gar nicht.
Es ist auch ein DDR-Drama, spielt wie gesagt so ein bisschen die Geschichte von Rolf Biermann, also diese Zerrissenheit zwischen eigentlich mag ich die DDR, eigentlich habe ich auch kein Problem mit der SED. Was ja im Leben der Anderen auch so vorkommt. Dann halt noch Der Tourist, The Tourist.
Mit Johnny Depp. Furchtbar ist der Film. Also ja, furchtbar langweilig.
Er ist furchtbar langweilig, ja. Also furchtbar lang gezogen. Und da habe ich gerne irgendwie Florian Donnersmarck, hast du dich damit nicht verhauen.
Henkel von Donnersmarck.
Ja, Florian Henkel von Donnersmarck. Er hat auch noch viele mehr tolle Filme gemacht. Ich sag, also
ja, guckt euch. Ja, was heißt viel mehr?
Naja, aber er hat auch, also ich denke, mit Das Leben der Anderen hat er jetzt mal von den Schauspielern.
Er hat einen deutschen, dieser Das Leben der Anderen ist ein wichtiger deutscher Film vor allen Dingen.
Für diese, nicht für die Aufarbeitung, das klingt doof, aber für dieses Verstehen, wenn es im Westdeutschland einer guckt,
ja,
was das Regime eigentlich gemacht hat, weil ich meine, die sind ja nicht hingegangen, die wussten ja ganz genau, die sind ja nicht hingegangen und haben gesagt, ey du, Regimekritiker, entweder hältst du dein Maul, wir sperren dich ein, haben sie auch gemacht, aber die waren ja wesentlich perfider. Die haben ja, die DDR hat ja, die Stasi hat ja angefangen so, also wir hören ihn ab und die haben ja wirklich alles abgehört, ne? So ähnlich wie die NSA jetzt. Deswegen warne ich ja davor, Leute, Daten, passt da bitte auf, weil jede Nuance, jedes Räuspern, jedes auch merkwürdig, selbst, also man muss sich ja vorstellen, die Stasi ist reingegangen in deine Wohnung und hat angefangen, Bücher aufzulisten, hat die fotografiert und hat exakt die Bücher in einer dafür extra eingerichteten Bibliothek eingerichtet und hat geguckt, ob du das benutzt, um Codewörter. Sie haben sich da hingesetzt, während sie das Koscher machen. Sind das jetzt Codewörter in diesen Büchern, die er dazu stehen hat? Kommt in den Film nicht drin vor, aber Augenzeugenberichten. Also der Film ist lehrreich, auch der Werk ohne Autor ist nicht ganz so gut wie Das Leben der Anderen, aber er kommt dem sehr nah. Er macht Attack of the Zerrissenheit innerhalb eines Menschen, der in der DDR sozialisiert wird, der sogar noch die Nazizeit erlebt hat, also zwei Diktaturen erlebt hat und dann damit fertig zu werden. Also wirklich als Traumata. Und das nutzt er halt, um diese Kunst zu erschaffen.
Und Tom Schilling, großartiger Schauspieler.
Ja.
Aber ich muss sagen, Werk ohne Autor, ich muss ihn nochmal sehen.
Ich werde ihn auch nochmal
an. Weil ich den nicht so...
ja.
Gut, aber genau. Mein Platz 2. Ja, das passt. Ich war jetzt gerade völlig verwirrt. Mein Platz 2 ist ein Animationsfilm.
Ja.
Es kommt kein deutscher Film mehr. Kann ich mal vorwegnehmen.
Okay.
Mein Platz 2 ist ein Animationsfilm und zwar ein Anime, der zweite Anime. Und zwar ist es der Your Name, den ich ja bei Flavors of Youth angesprochen habe. Der Film ist schon wirklich etwas älter, kam aber 2018 in den Kinos und ich bin sehr froh, dass dieser Anime in den deutschen Kinos kam. Worum geht es in diesem Anime? Das ist ein Liebesfilm erstmal. Ist der erfolgreichste japanische Anime weltweit. Wie weit sind wir denn eigentlich? Nicht, dass wir die Leute, aber...
2,38.
Ist ja egal. Ihr müsst jetzt hier, ihr wolltet Toplisten haben, jetzt kriegt ihr eure Toplisten.
Wir sind fast bei 3 Stunden, ne?
Ja, ich habe schon längere Podcasts.
Yeah.
Enough Talk hast du gelesen.
Yeah.
Ja, genau. So, genau, Your Name. Worum geht's in Your Name? Und zwar, im Traum versetzt sich eine Person immer in den Körper des anderen. Das ist dann, Mann geht in den weiblichen Körper, Frau geht in den männlichen Körper, um das mal so. Und erleben so den Alltag. Und irgendwann kommt es zu einer Katastrophe. Und mehr möchte ich eigentlich zu diesem Film gar nicht sagen. Sie finden durch die, also sie schreiben sich dann per Handy-Notiz und so weiter immer auf, wer sie sind und wie sie kommunizieren und was sie machen sollen am nächsten Tag. Also in einem Traum sozusagen. Und es ist ein sehr philosophischer Film. Ich will auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich wirklich, wirklich, Leute, guckt ihn euch an, weil ja, zieht so, man, der ist auch spannend. Man guckt den Film und denkt, man ist wirklich interessiert, was ist das? Was ist dieses, warum tauschen die Körper? Wie lernen die sich kennen? Später passiert dann irgendwas, wo man sich fragt, hä, okay, das ist aber komisch. Also ist das doch nur ein Traum der beiden zufälligerweise und so. Also es ist sehr, sehr spannend auch. Wunderschön. Toller Soundtrack. Richtig toller Soundtrack, wo ich richtig Gänsehaut bekomme. Tolle Bilder. Das, was ich jetzt sage, kann ich auch zu meinem Platz 1 gleich sagen. Du kannst im Grunde jede Sekunde das Bild stoppen, das Ausdruck an die Wand hängen. So toll und so schön. Toller Humor, tolle. Auch nicht so übertrieben japanisch. Nicht dieses so mega übertrieben. So
ganz viel auf,
ja, genau. Mhm. Und auch mal eine ruhige Geschichte, keine Action und so. Ich glaube, der Film, den wird auch vielen gefallen, die keine Animes mögen. Mhm. So, weil er so untypisch Anime ist, finde ich. Hat mich echt verzaubert. Ich habe den nochmal geguckt. Der kam nämlich jetzt Ende des Jahres bis zum 30. Dezember auf Pro7 Max Constant Stream über die App. Da habe ich ihn geguckt nochmal. Der fasziniert mich immer noch. Ja, Your Name, Platz 2. Kannst du dein... Ja, du bist jetzt Platz 1. Platz 1.
Ich soll schon Platz 1 machen. Jetzt habe ich zweimal miteinander gesprochen, deshalb einmal.
Ja, aber ich hab nur mal nicht zwei. Ich kann noch länger zu Your Name raus. Ich kann auch sagen.
Achso, das war schon der Platz 2. Ich
jetzt Platz 2. Ja, du bist Platz 1.
Okay, ja.
Da waren wir zusammen im Kino.
Da waren wir nicht so. Ja, genau. Wir waren zusammen im Kino. Ich habe den dann auch nochmal im Kino geguckt. Ich habe ihn immer wieder im Kino geguckt. Leute, ich liebe diesen Film. Der große Vorsitzende liegt an einer Pisslache. Und zwar The Death of Stalin. Also es gibt keinen deutschen Titel davon. Das Ding heißt halt The Death of Stalin. Ist eine britisch-französische Filmkomödie des schottischen Regisseurs Amarando Iannucci.
Also mit noch mehr Internationalität. Ja. Kommt man hier nicht
raus. Also ist 2017 rausgekommen und zwar, nee, nicht rausgekommen, 2018 ist überall rausgekommen. Aber
2017 wurde er gedreht.
Richtig, wurde er gedreht, was ich auch sehr lustig finde. Ist voll vom schwarzen Humor um den Tod von Josef Stalin. Stalin, ja genau, ist gestorben 1953, basiert sehr viel auch auf Zeugenaussagen, und zwar ist Stalin gestorben an einem Herzinfarkt. Und es gab einen Befehl, das ist das Lustige an dieser ganzen Nummer, das wird auch kommt auch in den Filmen vor, es gab einen Befehl von Stalin, wenn er sich in seinen Gemächern zurückgezogen hat, dass er nicht gestört wird. Egal was passiert, egal was für Geräusche daraus kommen, nichts passiert. Nun stirbt der Mann, fällt um. Und die zwei Wochen wachen vor der Tür, hört natürlich wieder Umfeld, ne? So. Aber haben natürlich den strikten Befehl, nicht reinzugehen. Aber was passiert beim Schlaganfall, der liegt da 3 Tage. In dem Film ist es ein kürzere Zeitabschnitt, aber offiziell lag er da 3 Tage in seinen eigenen Fäkalien. Wurde dann irgendwann mal von den Nachfolgern gefunden, beziehungsweise von den Leuten gefunden, die da so rum, also das ist Khrushchev, Malenkov, oder auch der wunderschöne, jetzt ist mir der Name entfallen, aber ich habe ja irgendwie heute zu liegen.
Stimmt, du hast die Blu-ray hier.
Vom Geheimdienst Chef Barilla.
Dann machen wir noch ein Foto von der Blu-ray, dass die Leute deinen Platz 1 sehen können. Genau. Weißt du, was das Geile ist? Dein Platz 1, den können die Leute sich hier schon auf Blu-ray kaufen. Genau. Die müssen nicht warten, bis es kommt. Und mein Platz 1 kann man auf Netflix gucken.
Ah, das ist ja. Das kann man schon auf Amazon gucken.
Leute.
Ja, also wer darauf sein läuft, auch auf Amazon. Ist übrigens in
Russland. Prädikat wertvoll.
Genau, ist in Russland untersagt zu gucken.
Was echt?
Warum? Ja, man darf, in Russland wird das nicht gezeigt.
Verstehe ich nicht.
Man könnte ja so an Regimekritik denken. Er ist auf jeden Fall großartig von so. Also wer auch schwarzen Humor mag, wer auch so ein bisschen dieses. Also als ich das erste Mal geguckt habe, ich habe mich ja wirklich köstlich in diesem Kino.
Das stimmt, kann ich bestimmt.
Ich hab mich da nur. Dirk hat manchmal nicht gelacht, wo ich dann wieder gelacht habe.
Ich muss dazu sagen, es war nicht immer mein Humor. Und ich muss sagen, der ganze restliche Film, also der Humor und so, kann ich immer anerkennen. Der restliche Film hat mich leider nicht so mitgerissen.
Das Interessante für mich ist ja, dass mich das interessiert. Das ist halt auch meine Zeit. Also gerade so, also nicht, dass das jetzt stark mich interessiert. Das war ein Verbrecher genauso wie Hitler und Mao. Gehört auch zu den, es gibt ja auch diese...
Warum heißt denn deine Katze Stalin? Das war ein Scherz, Leute.
Welche Katze? Achso,
das war ein Scherz, ja.
Ja, genau, das ist so ein Insider-Scherz. Gehört halt ja auch zu den drei großen Verbrechern des 20. Jahrhunderts, wie gesagt, Mao, Hitler, Stalin. Wie gesagt, basiert auf einer grafischen Novelle, La Mort de Stalin, mit Death of Stalin, vom Autor Fabian Niveau und dem Illustrator Thierry Robin. Kann man auch kaufen, ist ein bisschen teuer, aber kann man kaufen, ist auch sehr schön zu anzugucken. Und halt einfach um die Machtkämpfe nach, und das ist so absurd. Also zum Beispiel gibt es eine Szene, da wird Stalin auf so einem Lastwagen, der Sarg von Stalin auf so einem Lastwagen gestellt und seine ganzen, ja, Jünger, nehmen wir es mal so, also der restliche Machtapparat, sitzt in so einer Limousine und wollen rausfahren, aber es ist klar, wer direkt hinter der Limousine fährt, ist quasi schon der, ja, könnte ja der Nachfolger werden. So. Und die streiten sich da drum und dann kommt der Sarg dann vor und die steigen nochmal alle aus, ziehen die Mützen vom Kopf. Kaum ist der an denen vorbeigefahren, alle stellen ins Auto rein und hoffentlich bin ich der Erste. Ja. Oder auch so sehr lustige Szenen, man darf ja nicht vergessen, Stalin hat ja auch Kinder gehabt, auch in echt, also eine Tochter und einen Sohn gehabt. Und der Sohn war auch im wirklichen Leben ein bisschen gaga und im Film ist er noch mehr gaga.
Entschuldigung.
Und wird auch so toll da. Also es sind auch wirklich wunderschöne schauspielerische Leistungen. Also was mir ein bisschen gefehlt hat, der Schauspieler, der als Stalin spielt, was halt klar ist, der hat halt nicht lange zu spielen, ne? Der stirbt halt relativ schnell. Dann die Absurdität von Listen, also was, wenn Stalin da alles... Und man muss ja auch sagen, Stalin hat ja in seiner Amtszeit, also wenn man das so nennen kann, in seinem Terrorregime ja mehr Leute umgebracht als Hitler. Das darf man nicht vergessen. Stalin hat knapp 36 Millionen, oder 40 Millionen Menschen auf dem Gewissen. Die er indirekt und direkt halt hat draufgehen lassen. Das wird da auch in dem Film thematisiert. Das sind dann diese guten Listen, wer erschossen wird und wer nicht. Auch eine der absurdesten, also da muss ich ja schon so feiern. Ihr müsst euch das vorstellen, die Anfangsszene geht los, da ist ein Orchester, das spielt, ne, so, und alle freuen sich und dann ruft natürlich auch Genosse Stalin an und sagt dem, ich denke mal dem Theaterintendanten, ja, der war so riesig, die waren auch alle immer nervös zu der Uhrzeit, weil ja. Ein falsches Wort und ja, du wurdest vom NKWD, das ist der Geheimdienst damals, der Vorgänger vom KGB verhaftet und erschossen. Und Stalin sagt so, ja, ich hätte gerne die Aufnahme dann und dann bei mir. Das Witzige daran ist, die haben nicht aufgenommen. Und die machen einen, also die Hälfte der Zuschauer ist schon weg, der Dirigent sagt, scheiße, das klingt jetzt kacke, wenn da nicht so genügend Zuschauer. Und der Intendant so, scheiße, ja, holt mir irgendwelche Leute von der Straße, ist mir doch, da kommen Leute rein. Das einfache Volk, wenn man so will, so alte Frauen, die da noch mit so, fand ich auch so Sohle-Eiern da dann in der Aufführung sind, ihre Sohle-Eier da fressen, ein bisschen Wodka reingibt.
Aber dann hat er doch gestrickt.
Ja, er hat doch gestrickt und dann versteht er gar nicht, was da so los ist.
Ja.
Also wirklich für mich einer der besten, für mich persönlich einer wirklich der, also deswegen ist er auch auf 1, gut, ich sehe gerade auch Call Me By Your Name, kommt hier auch nochmal auf 1, ist richtig, ich hatte das auch mal auf 1 verschoben, bin dann wieder auf 2 verschoben, weil ich habe mit Death of Stalin gestern früh noch... gestern früh noch mal gesehen, ja. Und hab dann kurz bevor wir aufgenommen haben, die Liste noch mal geändert. Mhm. The Death of Stalin ist für mich, weil er zieht das so in diese Absurdität, also wenn man sich auch noch damit rein wissenschaftlich beziehungsweise auch geschichtlich damit wirklich in dem ganzen Prozess ist, es ging ja über wirklich Wochen und Monate, dieser auch Wechselprozess und was auch 1953, auch das Jahr, nachdem Stalin gestorben ist, wo dann die Aufstände auch begangen haben, gerade in der DDR, der Juni-Aufstand von 1953, ist ja im Zuge dessen, Stalin ist tot, es findet eine Entstalinisierung der gesamten Sowjetunion, des Ostblocks statt, also Stalin wird nicht mehr als der Gott sozusagen von Khrushchev macht, 1954 seine berühmte Rede vor dem 12. Parteitag der Kommunistischen Partei Russlands, hat er halt vorher eine Kommission beauftragt, weil er es auch nicht glauben konnte, das ist in dem Film ein bisschen anders, aber der wahre Khrushchev konnte es auch irgendwie nicht glauben, dass da so viele Verbrechen stattgefunden haben. Und wird eine Kommission beauftragt, der liest diesen Bericht vor und ab dann beginnt ja dieser massive Bruch mit Stalin, Verbrecher, verbrecherisches Tun und so weiter und so weiter. Wird in diesem Film sehr, sehr gut dargestellt. Ich halte ihn wirklich auch für Leute, die sich auch für das Thema interessieren und halt diesen Humor mögen. diesen wirklich diesen schwarzen, dreckigen, manchmal so hinterfotzigen, du musst mal nicht hinterfotzigen, so diesen schnodrigen. Ja. Schnodrigen ist ein besserer Ton. Finde ich total lustig. Ich feiere den Film.
Ich mag den Film auch. Ne? Also es ist nicht so, dass ich den Film mehr jetzt scheiße finde oder so. Ich mag den Film auch. Ich finde ihn auch gut. Er hat auch von mir eine 7 von 10 bekommen. Also so mal wieder in dem Ranking reinzukommen. Ich muss aber sagen, ich fand den Anfang ein bisschen zäh bei Death of Stalin. Wie das so ein bisschen reinkam. Und ich fand auch.
Musste erstmal sterben.
Ich fand auch ein bisschen zu viel Charaktere. Ein bisschen zu viel, weil es blieb dann das. Also zwischen in dem Film hatte ich zwischendurch auch echt manchmal Probleme zu erfassen, okay, aber der wollte doch jetzt das und
warum. Ja, aber so liefert das ab. Das ist ja das ist genauso liefert das
ganze. Ja, klar. Ja. Ja, ich muss auch sagen, in dieses ganze Kunst, was du jetzt als schnottrig oder als hinterhältig empfunden hast, das hat mir auch gut gefallen, den Film. Und das fand ich auch sehr witzig. Er hat auch nicht so diesen Moment, wo ich jetzt brüllen würde vor Lachen, sondern das ist mehr so ein Schmunzler. Das ist jetzt auch nicht kritisch gemeint, sondern positive. Ich mag den Film auch, ich kann es auch verstehen, dass der auf Platz 1 bei dir steht. Mein Film, ich bin auch nicht der also schwarzer Humor, ja, aber es gibt immer so schwarzen Humor und schwarzen Humor und das ist nicht so der schwarze Humor, den ich so unbedingt
will. Eigentlich würde ich sagen, guckt ihr euch unbedingt im englischen Original an.
Ja, auf jeden Fall.
Entschuldigung, weil
Steve Buscemi übrigens großartig.
Ja, weil die Dialoge damit noch geiler werden. Ja. Also im Deutschen auch nicht schlecht, also auch nicht schlecht synchronisiert. Aber im Englischen ist er doch mal deutend besser, weil man merkt auch, da sind ja auch englische Schauspieler dabei, also die auch in Großbritannien die Schauspielschule besucht haben. Und das merkst du auch, die bringen auch nochmal diesen ganz kühlen, trockenen britischen Humor rein, der einfach, wie das in Schwarzen auch, sehr schwarzen Humor.
Was aber in der Synchro gut ist, und im Deutschen muss man hier mal festhalten, sie haben nicht diesen russischen Akzent.
Ja.
Das geht mir immer so in deutschen Filmen so auf den Sack, wenn sie Russen synchronisieren müssen. Das ist immer dieser
Hose. Ja, Vladimir.
Ja.
Lass uns U-Boot fahren.
Aber cool, dein Platz 1, Death of Stalin. Mein Platz 1 und jetzt geht's hier los. Was hast du jetzt hier? Oh mein Gott. Guck einmal auf den PC von René, ein Mann mit langem Bart, der.
Rasiert.
Wahrscheinlich war ich das. Wo ist denn mein Platz 1? So, hier. Das ist, wenn man mit dem Handy hier rumspielt, mit dem man hier gleichzeitig arbeitet. Und zwar ist mein Film Platz 1 Roma von Alfonso Cuarón.
Ja.
Ja. Alfonso Cuarón kennt man von Gravity zum Beispiel. Mhm. Oder No Country for Old Men.
Zucker, der Film.
Ja. Oder Pan's Labyrinth.
Ja, auch gut.
Alfonso, und zwar ist das ein Film über seine Kindheit. Der zweite Film über die Kindheit eines Menschen. Und zwar zur Sicht der Haushälterin. Der ganze Film ist in Schwarz-Weiß gedreht. Und er fängt an mit, da wird der Boden gewischt. Und in diesem Wasser von diesem Fließboden, also Fließboden über das Wasser, spiegelt sich so ein Flugzeug und das wird halt weggewischt. Der Traum wird weggewischt, da auszubrechen. Und es ist die Süddeutsche hat es geschrieben, ich zitiere das mal gern, eine Ode an die Frau, dieser Film.
Oh.
Weil die Frau von dieser Familie wird verlassen, die Haushälterin wird von einem Mann verlassen und die Frauen stehen allein da, haben sehr harte Schicksalsschläge teilweise, ich komme dazu gleich noch, die einfach tief in den Magen gehen und sie halten dann aber am Ende zusammen. Und das ist eben aus der Sicht der Haushälterin, die Kindheit von Alfonso Cuarón spielt, also der Sohn, das Kind, spielt eigentlich kaum eine Rolle. Was wichtig ist, es zeigt so eine gewisse Zweiklassengesellschaft, es geht um so eine mittelständige Familie in Mexiko, aber thematisiert es nicht. Und das macht der Film ganz oft, er zeigt auch die Aufstände Anfang der 70er in Mexiko, er thematisiert es aber nicht. Es ist immer da, aber es wird nicht thematisiert. Und in einem wunderschönen Schwarz-Weiß, ich glaube, ich habe noch nie so einen schönen Schwarz-Weiß-Film gesehen, auch da, jede Sekunde stoppen, selbst Hundekot sieht auf einmal wunderschön aus. Ja.
Ja, das Thema Hundekot.
Und hier muss ich was sagen, der Film, der kam ja in ein paar Kinos, weil er sonst nicht bei den Oscars hätte nominiert werden dürfen oder für gewisse Filmfestspiele. Und ich habe danach gelesen von so vielen Leuten, es ist so schade, dass solche Filme nur noch auf Netflix kommen. Warum kommen solche Filme nicht im Kino? Bla bla bla. Und was ich auch sehr oft gehört habe, diesen Film muss man im Kino gesehen haben.
Ja.
Ich habe ihn in beiden,
ja.
Ich habe ihn im Kino gesehen, ich habe ihn auf Netflix gesehen. Ich kann sagen, ich war im Kino genauso beeindruckt wie auf Netflix. Zu Hause, ich bin auch der Meinung, dass heute jeder einen großen Fernseher hat, der filmaffin ist.
Ja.
Mhm. Und auch eine gute Anlage hat, der filmaffin ist. Und solche Filme wie Roma guckt vor allen Dingen. Die Wahrheit ist einfach.
Ja.
Filme wie Roma, schwarz-weiß, sehr ruhig. Achso, der Film spielt nicht nur in den 70ern, er könnte auch aus den 70ern sein. So ruhig, wie er erzählt ist, so langsam, wie er erzählt ist. Und er packt dich mit einer so intensiven Gewalt, so, weil sich Ereignisse überschlagen. Es gibt eine Szene im Krankenhaus, die will ich hier nicht spoilern. Also da saß ich im Sessel wie auch im Kino und ich wollte eigentlich am liebsten raus. Es war unerträglich, diese Szene. Also unerträglich im positiven Sinne. Hat das Ziel erreicht. Und es kam später nochmal so eine Szene, wo ich wieder raus wollte, am liebsten aus dem Kino. Weil er sich aber auch Zeit lässt. Und du weißt am Anfang nicht, worauf der Film hinaus will. Und du hast aber immer mehr Bezugspunkte zu den Figuren und dadurch trifft dich diese Szene so richtig intensiv dann. Und genau, was ich sagen wollte, mal ganz ehrlich, in welchen Kinos wäre der Film gekommen? Nochmal schwarz-weiß, ruhiger Film, Alfonso Cuarón, okay. Übrigens, keine Hauptdarsteller, keine Darsteller sind bekannt. Die Hauptdarstellerin, die Haushälterin spielt, Cleo heißt sie, also die Haushälterin, ist ihr erstes Werk, also ihre erste Rolle. In welchen Kinos wäre er denn gekommen? Wäre der hier in Netflix Sinister gekommen? Wäre der im Regina-Palast gekommen?
Der wäre sowas wie
ein Passagekino. Ja.
Schauburg.
So. Und jetzt kommt das Schaubühne. Ding, was mich so aufregt. An diesen. Und ich muss auch sagen, was ich gelesen habe, den muss man im Kino sehen. Kommt mal bitte von eurem hohen Ross runter. Wir haben hier in Leipzig eine gute Kinokultur. Wir haben in Berlin eine gute Kinokultur. Ich kenne aber unglaublich viel. Ich bin ja im Internet auch mit vielen Leuten verlinkt. Die müssen eine Stunde zum Kino fahren, wo so ein Film läuft.
Ja.
Die haben vielleicht in ihrer Stadt ein Kino, die bringen aber nur die Blockbuster. Aber so ein Film wie Roma, der würde da nicht laufen. Der würde eben eine Stunde weiter oder noch weiter weg. Das ist die Realität. Und die andere Realität ist eben auch, 10 Euro für so einen Film ausgeben, wo man nicht weiß, ob das für einen was ist. Gerade Schwarz-Weiß-Filme, da hast du es schon schwer.
Das ist, glaube ich, dasselbe wie bei Korn. Weil ich auch von vielen gehört habe, dafür noch Geld investiert haben.
Mhm.
Wo ich mir denke, dann warte, also wenn du dir unsicher bist, dann warte doch drauf, also hier in dem Fall ja nicht, weil es ja auf Netflix verfügbar ist, aber dann warte doch, bis er irgendwo auf irgendwelchen Plattformen auftaucht und gucken vielleicht
da an. Ich bin der Meinung, dass so ein Film wie Roma, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass es den gibt, ich bin mir zu 100% sicher, dass der auf Netflix, oder dadurch, dass es ihn auf Netflix gibt, in mehr Leute gesehen haben, als wenn er nur im Kino gelaufen wäre. Und Leute, die immer schreiben, warum läuft sowas nicht mehr im Kino? Und hier muss ich auch den guten Christian Steiner, der den Second Unit Podcast macht, mal kritisieren, weil er das auch so in diesen Tenor reingegangen ist. Und ich muss auch alle anderen kritisieren. Wo seid ihr bitte, wenn solche Filme in den Kinos laufen? Ich liebe den Second Unit Podcast, aber ich lese alle 2 Wochen irgendeinen anderen Superheldenfilm. Ja, gut, die haben auch die Superhero Unit, da geht es auch mehr um die Superhelden. Oder es geht um einen anderen Blockbuster, es geht um Jurassic World. Und das ist jetzt nicht nur auf. Ist jetzt auf alle
bezogen.
Ja, genau. Es geht immer nur um diese riesengroßen Block. Und ich verstehe auch, warum das die Leute machen, natürlich, weil es mehr Zuschauer zielt. Es geht um Fantastische Tierwesen 2,
Solo. Sie wissen es ja nicht. Also, mal über den Tellerrand gucken, mal in die Nischen reingucken, würde ja bedeuten, vielleicht hebt das diesen Film auch hoch und dann interessieren sich auch Leute dafür.
Zweigleisig. Ich meine, ich möchte hier auch sagen, der St. Juno Podcast nimmt auch viele Nischenfilme, ja, aber es sind halt gerade, aber die nehmen mehr Nischenfilme, wenn sie schon 2-3 Jahre alt sind. Aber so kleine Filme, die jetzt aktuell im Kino laufen, und ich weiß, dass er das gesehen hat im Film, weil er beim Moviepilot was dazu geschrieben hat. Warum gibt es dazu keinen Podcast? Warum gibt es dazu keinen Podcast? Warum gibt es zu, was weiß ich nicht, einen Podcast? warum gibt es keinen, und das gilt auch für zum Beispiel Kino Plus, die Sendung von Rocket Beans.
Ja.
Ja, da wird immer über jede Woche über irgendwelche Blockbuster ganz lange, da gibt es Sondersendungen.
Ich glaube, bei Rocket Beans ist es so, weil sie wissen, dass die Leute, die Rocket Beans gucken.
Ja, das sind auch viele Marvel-Fans.
Das ist einmal, das klar. Ist auch eine Generation,
ja.
Die würden diesen Film nicht verstehen.
Ja.
Ich glaube schon, also gerade so, wir müssen mal eingestehen, Rocket Beans gucken jetzt auch vielleicht sogar Anfang 20er, wenn nicht sogar so 16, 17, 18, 19-Jährige.
Ja, aber da gibt es auch viele, die...
Also nicht alle, ja, aber ich glaube, genau. Da gibt's ganz viele, die würden den Film nicht verstehen.
Ja, aber dann verstehe ich immer nicht, wenn die dort sitzen und dann kritisieren, warum da keiner in die Kinos geht. Oder ja. Warum die dann kritisieren, dass so ein Film eben lieber zu Hause geguckt wird und nicht auch im Kino. Und ich kann nur sagen, ich gehe auch sehr gerne ins Kino und ich verstehe auch die Leute, die immer das Konzept Netflix kritisieren, weil man solche Filme im Kino sehen sollte, aber nicht muss. Das ist mir ganz wichtig. Manche können es einfach auch nicht. Manche sind es auch nicht bereit, das Risiko einzugehen, weil es ist immer ein Risiko.
Ja, deswegen sage ich ja, Leute, wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr was mit diesem Film anfangen könnt, wartet doch einfach.
Ja, und ich finde, heute kam...
Den auf Netflix an.
Und selbst in viele Kinos, und Roma, ja, im Kino hast du noch dieses...
Kleine Premiere, Leute, wir haben gerade die 3 Stunden
yes. Aber es ist ja auch eine Sonder... Ihr könnt es ja niemals hören, ist ja egal. Und was mir noch wichtig ist dabei, Leute, dann erzählt nicht immer nur, sondern macht. Dann macht Podcasts oder macht...
Ist das jetzt eigentlich schon deine Hass-Tirade?
Das ist mega. Ja, weil immer auf Netflix rumgehackt wird. Es gibt ja so, ich bin so Netflix so dankbar. Ja, es gibt viel Scheiße, es gibt viel Rotz. Und ich weiß, die sind hochverschuldet. Aber Leute, was ist denn eure Alternative? Amazon, Riesenkonzern, Scheiße. Dieses Jahr, Ende des Jahres, kommt Disney Plus... Scheiße. Was kommt dann? Warner Bros. Scheiße.
Ich überlege auch, ich habe auch vorgestern zu jemandem gesagt, was machen wir eigentlich, wenn Netflix nicht mehr ist?
Es ist doch zum Beispiel auch geil für deutsche Filme, die auf Netflix kommen, die kann sich auch der US-Amerikaner oder der Franzose angucken. Ich habe so viele Filme auf Netflix angeguckt, die aus Spanien kommen, die ich sonst nie gucken würde. Ja. Weil die hier gar nicht laufen. Und ich finde es immer so wahnsinnig elitär auch einfach. Das muss ich wirklich, ich finde es auch wahnsinnig elitär. Ja, da gucken die das lieber auf Netflix. Manche können es einfach nur auf Netflix gucken, weil ihre Kinos nur den großen Blockbuster
haben. Die wollen es auch nur. Also ich meine, ich gehe zum Beispiel.
Roma kann man sich zum Beispiel. Da kann man. Ja. Schwarz-Weiß, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Hast du aber eh schon 10 Euro bezahlt
im Monat. Ich gehe zum Beispiel auch gerne ins Kino. Aber was mich im Kino wirklich stört, ist das gegessen nebenbei. Auch manchmal die anderen Menschen. Also ich gehe zum Beispiel auch so Kinozeiten, da will kein anderer hingehen, weil entweder ist das wirklich sehr, sehr früh.
Ich gehe aber so 22 noch, aber es ist gar keiner
mehr. Oder so. Oder sehr, sehr spät. Einfach nur, weil ich nicht möchte, weil ich das irgendwie für mich genießen will.
Ja.
Ich brauche die anderen da oben nicht herum. Ich war zum Beispiel einmal in einem Kino. Was lief denn da? Ich glaube, das war auch ein Star Wars Film. Krachend voll, dieses Ding.
Ja.
Nee, schlimm. Da waren wir hier mit der Bande unterwegs. Doch, das war auch Star Wars. Krachend voll.
Mit der Band.
Und ich saß dann da und dachte mir so, scheiße, du willst jetzt diesen Film, also war Walk One, genau, Walk One, du willst den Film jetzt gerne für dich gucken.
Ja.
Brauchst du nicht ganz. Neben mir saß zum Beispiel ein Typen in so einem Obi-Wan Kenobi-Kostüm mit so einem Lila und fuchtelte die ganze Zeit da oben.
Ich meine...
Und immer sagst du mir so, ey, wenn du jetzt nicht das Scheißding gleich wegnimmst, ja, dann mache ich hier einen auf Darth Vader und dann kannst du mal sehen, wo du mit deinem Obi-Wan-Geschnüsselding hier wegkommst.
Ich meine, wenn man...
Ist ja aufgestanden gegangen. Aber es war...
Ich meine, inzwischen Stimmung im Kino, wo ich in den USA war, fand ich schon geil, dass man bei einer richtig guten Szene die Leute applaudiert haben und so. Also so ein bisschen auch Sneak Previews gucke ich auch gerne, das ist ja auch immer eine lockere Stimmung. Aber da hört zum Beispiel auch, ja, aber zu Hause ist man unkonzentriert, da guckt man noch nebenbei aufs Handy und so. Leute, wart ihr mal im Kino?
Die fressen die ganze Zeit.
Das ist schon die fressen, da kommt, wenn neben mir irgend so ein Dude ein Handy rausholt und noch eine WhatsApp nachschaut, da gibt mir das Taschenmesser in der Hose
oder,
auf.
Oder halt mit dem, zwischendurch dieses Getusche oder ich liebe ja Kinder, das ist aber dann Kinder ins Kino mitzubringen, bei Filmen, die nicht für Kinder gedacht sind.
Das sowieso, ja.
Ich denke, sag mal.
Ja.
Ja, du weißt doch, spätestens nach 7 Minuten hat das Kind vollkommen die Aufmerksamkeit verloren.
Ich würde auch
steht dann alle 5 Minuten auf.
Ja.
Es ist halt aufs Klo, dann kommt dann noch der dämliche Eismann, dann kann man sich wieder nicht entscheiden, was man für ein Eis haben will. Und ich mir, ihr seid im Kino!
Es ist halt wirklich schwer und es betrifft jetzt auch nicht nur Roma, aber ich finde auch, deutscher Film hatten wir ja schon oft das Thema, ich finde es auch so scheiße, dass egal wer, egal wo, Til Schweiger, Schweiger. Mhm. Wird immer kritisiert, das wird immer, da wird drüber hergerissen. Aber anstelle mal drüber herzu, also die ganze Zeit zu lästern über diese Firma,
ja,
sprich doch über die anderen deutschen Firmen.
Habe ich heute gemacht.
Ja, du hast das heute mal. Zum Beispiel der Filmanalyst Wolfgang Schmidt, Wolfgang, ja, M. Schmidt, ist ein Filmanalyst, mag ich sehr, ja, sehr gut, regt sich auch immer wieder drüber auf, über die Til Schweiger-Filme, über die Schweiger-Filme.
Also ehrlich?
Ja, ich bin ja voll bei ihm.
Gott.
Aber ich vermisse dann eine Folge von ihm.
Zu sagen, Video. Genau, zu sagen, hey, ich habe hier auch mal was anderes.
Ich habe einen anderen
Deutschen. Ich zeige euch mal, was,
ja, was, genau,
richtig geht.
So, und das, ja, vermisse ich einfach. Und ja, ich appelliere hier an die und Leute.
Ich finde auch, dass der deutsche Film auch nur immer auf dieses Matthias Schweighöfer,
ja, ist es
so,
ja,
runterreduziert, ja, wird, dass das nur, also nur das da wäre.
Genau. Und ich möchte wirklich die Leute, die
auch
Podcast machen.
Ein großer Film, Entschuldigung, Chick.
Also den habe ich letztens gesehen, ja. Gibt es auch auf Netflix gerade, ja. Chick kann ich auch, ja, von Fight Akin. Ich appelliere für dieses Jahr, nehmt es euch mal vor für ein neues Jahr, 2019. Wenn ihr Podcast macht, und ich liebe euch alle, ihr wisst es, Enough Talk, ich liebe euch, ich liebe auch den Second Unit Podcast. Und der Christian, der weiß auch, wie ich das meine. So.
Er hasst uns jetzt schon.
Nein.
Christian, schreibt mal ein paar Kommentare.
Christian liebe ich, ganz mach viel mal. Herz. Ich will auch nicht lästern
so
über andere Podcasts. Aber mir geht es immer so ein bisschen auf ein. Ich finde es halt so eine gewisse elitäre Haltung, sollen wir schon mal ein bisschen abnehmen. Weil Christian lebt eben in Berlin, hat es halt auch nicht so schwer mit Kinos.
Da kommt es ja noch hin.
Das ist ja noch besser, ja. Das ist ja noch besser, weißt du?
Vielleicht zieht er irgendwann her, weil Berlin zu teuer wird.
Der ist ja schon von Kiel nach Berlin gezogen.
Ah.
Der wollte ja eigentlich erst nach Leipzig, den hätte man. So. Ja. Und mir geht es einfach nur darum, überleg mal, mach dir so eine Mini-Unit, das ist immer so, bevor der Film richtig anläuft,
ja,
so ein Heißmachen zu sagen, so ein Film, so eine Kurzkritik. Erzähl eine Mini-Unit zum nächsten Marvel-Blockbuster oder zum nächsten Jurassic World 3-Blockbuster. Mach doch mal eine Mini-Unit zu sowas wie Roma. Oder eine Mini-Unit zu.
Das Werk
ohne Autor. Ben ist weg, kommt nächste, ja, Woche raus.
Ja.
Das Werk ohne Autor, weiß ich, ist er nicht. Da gibt es einen Podcast, da ist er nicht, okay, der größte Fan. Macht einfach mal und fahr ihn nicht zwei, drei Jahre später zu irgendeinem Nischenfilm, sondern wirklich mal aktuell, damit die Leute sagen, ey, die haben darüber gesprochen, ich glaube, da gehe ich ins Kino. Ja. So,
nicht das einfach, ist meine. Also, ne, das Angebot Nachfrage.
Ja. So, oder dass die in die Kinos rennen und sagen, hey, warum zeigt ihr nicht mal den Film?
Ich muss ja, ich bin dazu.
Und jetzt sind wir aber durch.
Ich habe gerade Dirk echt gerade lange darüber schwadrieren. Also ich habe noch nie jemanden so leidenschaftlich dazu hören, ja, zugehört. Für
Netflix.
Ja, einmal das
für Netflix. Aber ich liebe Kino, ich will es auch nochmal betonen.
Fürs Kino.
Ja.
Für einen deutschen Film.
Für den Roma, für den mexikanischen
Film. Ja, ja. Das ist sowieso, ich für Call Me By Your Name schwärme. Ich muss gestehen, ich habe ihn nicht gesehen.
Gucken
an. Und ich werde ihn mir noch angucken. Ich werde ihn mir auch nicht im Kino angucken, sondern halt
zu Hause. Jetzt geht es ja nicht mehr her. Ja.
Genau. Und muss sagen, also erstmal haben wir die 3 Stunden geknackt.
Ja.
Also liebe Leute, wenn ihr das schafft, macht das wie ich. Wenn ihr sportlich begabt seid, also wenn ihr Sport macht, so Joggen geht, macht das beim Joggen oder beim. Das
sagst du jetzt am Ende.
oder beim so Küchenschnibbeln. Ich erwische mich immer, dass ich so lange. Naja, Küchenschnibbeln.
Küchenschnibbeln, ja.
So Kartoffeln und sowas. Mhm. Ich habe mir erlebt, dass ich einen 8-Stunden-Podcast mal gehört habe, als ich hier Boeuf Bourguignon gemacht habe, was ja auch ewig dauert.
Ja.
Da habe ich dabei einen langen Podcast gehört.
Ja. Ich finde, man muss auch einen Podcast nicht durchschauen. Man kann auch mal.
Schnippchenweise.
Also, ich höre das immer mal wieder. Also, das mal so. Aber genau, das ist jetzt gar nicht so. Schreibt in den Kommentaren, was eure Filme des Jahres vielleicht,
ja,
auch waren. Vielleicht sagt er auch so, ey, Dirk, du mit deinem Marvel hast, übertreibst es wieder. Aber ich muss nochmal betonen, Spider-Man Homecoming war,
ja,
2017 in meiner Top 10. Das hat einen
Grund. Also ja, schreibt uns in den Kommentaren, schreibt uns auch bitte noch weiterhin in den Kommentaren, was wir zum Beispiel auch besser machen können. Also, dass wir heute technische Probleme im Vorfeld hatten, lach jetzt an mir, aber ja.
Ganz kurz, René, was gibt es denn in der nächsten Ausgabe?
Genau.
Das ist nämlich eine Geburtstagsausgabe.
Ha, genau,
nächste. Weil René hat Geburtstag.
Genau, ich hab nächsten Monat Geburtstag.
Ja.
Dementsprechend habe ich den Wunsch geäußert, dass ich was mir eine Serie, diesmal eine Serie, und zwar eine Serie, die ich wirklich sehr gerne geguckt habe. Also, und zwar wird es The Crown.
Ich hab den, ich
auf Netflix, ich auf Netflix geht um Queen Elizabeth und ihre ersten Jahre als Königin.
Ich meine, das wäre so eine übelste Netflix-Werbeplattform.
Yeah. Ja, liebes Netflix. Ihr seid zwar pleite, aber ein bisschen Geld.
Ein bisschen Kohle.
Irgendwo in irgendeiner Schublade wird schon sich was finden. Genau, ich habe
mir. Sonst machen wir Disney Plus, ganz
genau,
einfach.
Genau, ich habe mir Crown gewünscht, weil ich auch diese. Das erzähle ich dann, warum ich das das nächste Mal, warum ich das so toll finde. Es wird dazu gesagt, eine Serie sein. Dirk muss sie noch gucken. Im März
dieses
Jahres, Jahres läuft dann Staffel 2. Jetzt lief Staffel 1.
Ach, nur eine Staffel?
Ja.
Oder das schaffe ich, glaube ich.
Es ist bisher nur eine Staffel. Die wurde auf Netflix in so mehreren Folgen, Folgen wie, ähnlich wie bei Star Trek.
Okay.
Ich finde es. Ich interessiere mich ja auch für die britische Monarchie, wirklich auch jetzt Queen Elizabeth. Ich meine,
wichtig ist vor allem, dass ihr die jetzt gucken könnt auf Netflix.
Bitte
und dann, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr nämlich mitreden. Also mitreden.
Dann
in den Kommentaren.
In den Kommentaren danach oder ihr schreibt während dessen und wartet einfach, was wir darüber gesprochen haben.
Vielleicht sagt ihr.
Ich kann nur wieder sagen, vielen, vielen Dank für die bisherige. Also ich muss ja wirklich sagen, seitdem wir. Ich meine, wir machen das jetzt seit den vierten Monaten Folge.
Ja, es macht auch Spaß.
Es macht Spaß. Wir danken für natürlich auch die Kritik. Und auch wenn ich immer wieder sage, ihr Kritiker da draußen seid mir eigentlich pups egal, was ihr nicht seid.
Das stimmt nicht. Das
ich mache mir da wirklich immer wieder im Kopf. Ich meine, ihr habt mich heute mal erleben müssen, wo die Technik nicht funktioniert hat. Wie aufgeregt ich die ganze Zeit und wie hasserfüllt ich gegen mich selber dann auch mal wieder war. Weil ich das nicht so funktioniert, wie ich mir das alles gedacht hatte. Ich danke, wie gesagt, auch für die vielen Leute, die uns abonnieren, die uns Abonnements, die uns downloaden, die uns ihr könnt es auch auf Spotify uns jetzt hören, klickt einfach bei Spotify, hast du schon gesehen, dann sind wir da auch zu finden.
Mega gut.
Und für meinen Teil war es das für mich. Ich, wie gesagt, bedanke mich und wünsche euch noch einen schönen Januar. Wir hören uns wieder im Februar. Und ja. Habt einen schönen Januar und macht was. Und wie gesagt, seid so, wie ihr seid. So wie ihr seid, seid ihr gut. Dankeschön.
Ciao, es war mein inneres Plumpflücken.